2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin! Mittwoch, 15. März, 19.10 Uhr und wir haben uns hier versammelt im Konferenzraum der Fanräume zur Folge Nummer 39 des Millantons. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier momentan noch zu dritt, werden aber nachher noch einen Stargast haben. Mir schräg links gegenüber sitzt Sebastian. Na, Bent.
Moin!
Moin, ja, eigentlich
welche
besser.
Welche Freude hier zu sein, wie quasi jedes Mal.
Ja, wir müssen heute auch nicht über Kleidung reden, das wird relativ unspektakulär. Der Einzige, der so ein bisschen St. Pauli-Esprit reinbringt mit einem strahlenden Rot und einem 1910-T-Shirt, ist Christoph.
Ja, das 1910-Herz-Shirt, ich kann es also wieder mal nur wärmstens ans Herz legen und hoffe, das wird später verlinkt. Kann man zugunsten des Museums kaufen. Trägt sich wahnsinnig gut, ich fühle mich wie ein anderer Mensch.
Habt ihr eigentlich inzwischen auch Hoodies?
Ja, es gibt die tatsächlich, das 1910-Herz gibt es auch als Hoodie. Also jetzt so, wenn noch der Frühling sich nicht ganz so schnell ansagt, dann kann man das auch bekommen. Manchmal sind sie aus zwischendurch. Muss man mal gucken. Ich habe jetzt den Bestand nicht so im Kopf, weil die Dinger sich natürlich gut verkaufen. Aber einfach mal auf shop.1910-museum.de gucken.
Natürlich verlinken wir das. shop.1910-museum.de.
Man kann auch direkt das Herz verlinken.
Museum.de. Na gut. Ja, und wer gleich dann noch dazustoßen wird, ist heute unser heutiger Gast Timo Schulz. Bekanntermaßen Fußballgott und inzwischen U17-Trainer beim FC St. Pauli. Momentan aber eben mit jenem U17-Training noch beschäftigt, kommt also bald. Wer dementsprechend fehlt, könnt ihr euch daher schon ausrechnen. Justus, der fehlt heute beruflich, ist aber sowieso momentan dann raus, weil er seine Elternzeit nimmt. Dementsprechend verabschieden wir den schon mal bis mindestens zur neuen Saison, wahrscheinlich darüber noch ein bisschen hinaus, in die Saison hinein. Es fehlt Johnny, der ist beruflich leider verhindert. Es hat sich aber zumindest aufgeklärt, dass er letztes Mal nicht verstorben war, sondern einfach nur den Termin verschwitzt hatte. Schönen Gruß an der Stelle. Und finally auch Wolf fehlt, weil der heute endlich mal seine Steuer machen muss. Ich bin guter Dinge, dass wir das trotzdem heute in mindestens 4 Stunden über die Bühne kriegen werden. Wir wollen uns ganz kurz nochmal bei Rainer Wolf bedanken. Schöne Grüße an der Stelle, der sich nach der Sendung auch als sehr begeistert über die Sendung gezeigt hat und gesagt hat, er kommt gerne nochmal wieder, wenn wir vielleicht auch personell ein bisschen unterbesetzt sind. Das wäre heute super gewesen. Leider stellte sich das erst 10 Minuten vor Sendung so ungefähr heraus, sonst hätte ich ihm vorher schon mal Bescheid gesagt. Dann würde er auch ohne Gastfunktion sich einfach so dazusetzen. Das hat mich sehr gefreut, dass er das offensichtlich dann so gut fand.
Man könnte noch mal kurz auf die Veranstaltung, wo gleich 3 unserer Stadionsprecher zusammen auftreten, hinweisen. Ich habe bloß gerade das Datum. In dieser Sekunde nicht. Ist es der 25.?
Es ist das Datum, wo auch der Marsch durch das Viertel, der antifaschistische Gedenkmarsch stattfindet.
Das war ja so, dass man es nacheinander machen kann. Derweil kann ich ja erzählen, während Mike guckt, dass eben tatsächlich Rainer und seine beiden Stellvertreter Dagi und Klaus alle 3 zusammen in der Mathilde Bar in Ottensen auftreten, wenn ich mich recht erinnere, und dort erzählen, wie es da oben in der Kabine ist, und natürlich auch Texte vorlesen. Dass die von Rainer hervorragend sind, wissen wir. Was die anderen vorlesen, da darf man sich sicher überraschen, und man kann es eben gut auch verbinden, dass man durchaus beide Veranstaltungen an einem Abend wahrnimmt.
Genau, und es ist der 23.
Der 23., vielen Dank.
Und wie gesagt, zeitlich aufeinander abgestimmt, passt das für den Marsch durch das Viertel, ist der Treffpunkt am U-Bahn-Schlump um 18.30 Uhr. Veranstaltet vom Fanladen und dem HSV-Fanprojekt. Dann ist uns wiederholt mitgeteilt worden, dass wir nicht so mit den Stühlen knarren sollen. Wir haben hier heute einen Pilotversuch. Wir haben nämlich die Stühle aus dem Fanräume Saal uns mal geholt. Das heißt, wir haben keine Lehnen mehr. Wir sitzen nicht mehr auf bequemen Ledersesseln, die sich auch noch rollen lassen, sondern wenn wir uns jetzt bewegen, dann schieben wir hier Bürostühle hin und her. Ich hoffe trotzdem, dass sich das besser anhört. Da dürft ihr uns gerne im Nachhinein Rückmeldung zu geben.
Wir verzichten hier auf Luxus nur für eure Ohren.
So ist das.
Aber Lehnen haben wir trotzdem, sonst kommen ja gleich wieder
Arschkörbeweise,
völlig berechtigterweise die. Ach, die an der Seite. Ach, ich meine, dachte mal. Also hinten Lehne ja, links und rechts Lehne nein.
Also es ist kein.
Wir können völlig frei gestikulieren. Das kann auch was Gutes haben.
Wir sitzen nicht auf Schemeln immerhin.
Wenn du auf den Tisch haust, gibt's Mecker.
Ja, und Rückmeldung geben ist sowieso ein gutes Stichwort, kennt ihr alles. Wir haben immer noch eine zweistellige Zahl an iTunes-Bewertungen. Das darf gerne dreistellig werden. Hilft eben in der Wahrnehmung, weil man dann in den iTunes-Charts steigt und mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Grundsätzlich dürft ihr uns aber auch immer gerne im Blog oder auf Twitter oder Facebook Rückmeldung geben, was bei der Sendung gut war, was nicht so gut war und was wir vielleicht verbessern können. Für heute liegen die folgenden Themen an. Wir werden sprechen über die zurückliegenden drei Spiele, als da wären das Heimspiel gegen den KSC, der Auswärtssieg bei München Blau und die Heimniederlage gegen Union Berlin. Dann werden wir uns natürlich in Hälfte 2 ausführlich mit Timo Schulz, seiner Karriere, vielen gelben Karten und seiner aktuellen Rolle bei der U17 beschäftigen. Und das vielleicht schon mal als Trailer für die nächste Sendung. Wir werden am 5. April wieder aufnehmen und da werden wir zu Gast haben Tamara Dwenger, ihrerseits vom HFC Falke. Und das ist ein Thema, das hatten wir schon länger mal auf dem Zettel und ich freue mich, dass wir das dann da umsetzen können. Dürft ihr darauf gespannt sein. Außerdem haben wir mal so ganz lose angedacht, ob es denn eine gute Idee wäre, vielleicht mal eine Sendung tatsächlich öffentlich zu machen, sprich für dann auch Zuhörer zugelassen, könnte man zum Beispiel veranstalten im Konferenzraum, sondern im Fanräume-Saal. Und angedacht wäre da dann natürlich die Sendung zum Saisonende, beziehungsweise nach dem Saisonende. Das wäre dann wahrscheinlich ein Mittwochabend, wahrscheinlich nach der Relegation, so um und bei 31. Mai, vielleicht wird es aber auch eine Woche später. Wir wollen da jetzt noch keine Karten verkaufen, ob wir das dann überhaupt verkaufen, ist die zweite Frage, sondern wir wollen einmal nur mal fragen, hat da jemand Bock drauf? Und wenn wir da jetzt im Nachhinein 3 Leute hören, die sagen, ja, mache ich, finden wir toll, dann wird das vielleicht nicht zwingend kommen. Also kurze, formlose Rückmeldung auf Twitter, auf Facebook oder im Blog. Wenn ihr denn wollt, bitte nicht bei allen dreien antworten, das zählt das ja dreifach, das wäre vielleicht nicht so geschickt, sondern einfach ein kurzes Ja kann ich mir vorstellen, meinen Abend da auch mal live mit euch zu verbringen, dann würden wir das konkretisieren, vielleicht wird es dann auch erst die Sendung zum Saisonbeginn werden, da müssten wir dann mal in die Detailplanung gehen. Wenn es denn soweit ist, damit genug der Vorrede, ich schaue nochmal, ob die anderen beiden Herren noch was ergänzen möchten.
Meldet euch, ich hätte total Bock darauf, aber wenn keiner von euch Lust hat, ist irgendwie auch doof. Von daher schreibt uns.
Dann machen wir das auch weiter alleine, genau. Gut, dann beginnen wir mit dem Rückblick auf die Spiele. Und da wäre als erstes das Spiel, welches wir am Millerntor gegen den Karlsruher SC durchgeführt haben. Und wie die meisten sich dunkel erinnern, haben wir das ganz erfolgreich getan. Und wir lauschen jetzt den Toren des AFM-Radios. Los geht's.
Die Linie runter, aber der zweite Ball ist schlecht. Wir können den Ball aufnehmen mit Buadus, der in den Lauf von Schein schon im Strafraum. Halblinke Seite, geht alleine aufs Tor zu. Müsste schießen. Innenpfosten, Tor. Kein Absatz. 1:0. Mölle Dali.
Nein. Schein macht's allein.
Der Nachschuss hat den Ball ins Tor gebracht. Der war noch nicht drin. Mölle Dali hat den Ball übers Tor gebracht.
Der ging doch in den Innenpfosten.
Guck mal schnell nach. Ich beschreibe weiter. Scheinschuss von Rechtsaußenposition, Solo über den halben Platz, denn aus 8 Metern den linken Innenpfosten getroffen. Ball springt wieder raus, parallel zur Torlinie. Und dann steht Mölle Dali und braucht den Ball. Vielleicht aus Zentimeter Torentfernung hat Mölle Dali den Ball versenkt. Wolf hat nochmal nachgeguckt auf den Bildern.
Also, ist richtig. Da wird sich nachher wieder die Frage stellen, ob Mölle Dali abseits gewesen ist in der Position, weil er mitgelaufen war und einfach beherzt durchgelaufen ist. Der Ball prallt vom linken Pfosten ab. Mölle Dali, der Ball war nämlich noch nicht drin von Schein, hast recht gehabt. Schein läuft von der linken Außenbahn an aufs linke 16er Eck, ist im 16er linke Seite 2 Karlsruher gegen sich. Grundlinie, bringt den Ball in die Mitte, abgewehrt von Ulrich. Schuss und Tor! Tor Sobota! Staubt ab aus 3 Metern Torentfernung.
rechts vor Pfosten. Schönes, schnelles Spiel. Olishausen kann den Ball nur noch kurz abklatschen. Rechte Innenseite, Waldemar Sopota. Mavrias stellt Dali. Dali zieht nach innen. Hacke abgebrochen, wieder nach links außen. Sobota, Buchtmann war im Abseits. Sobota zieht ans 16er, linke Seite, Flankenball und Tor! Oh! Assis Buadus veredelt diese edle Hereingabe vom linken 16er Eck. Sobota eben noch mit dem Tor, jetzt mit dem Assist, genau auf denselben Quadratzentimeter Rasen, wo eben Sobota den Ball flach über die Linie drückt, kann Buadus den Ball halb hoch direkt ins Tor tropfen lassen. 3-0 und Karlsruhe wechselt. Starkes Spiel, St. Pauli. Gewusel immer noch nicht geklärt. Jetzt haben wir den Ball unter Kontrolle. Befreiungsschlag dort von Buchtmann an die Mittellinie. Buadus gewinnt das 1-1. 2-1. Şahin ganz alleine mit Buadus. Das muss das 4-0 sein. Das ist das 4-0 durch Assis Buadus. Ganz geiler Doppelpass über die Zentrale, halbrechts versetzt. Sah ein bisschen so aus, als ob Şahin im Abseits freigespielt worden wäre von Buadus. Nochmal quergelegt von Şahin, der weiter rechts vom Tor steht. Ungefähr auf 8 Metern links auf Buadus liegt. Und der lässt mit der linken Innenseite klatschen und rutscht auf beiden Knien. Hier 58. Spielminute, 4-0. Zweites Tor von Assis Buadus. Der rutscht auf beiden Knien Richtung Eckfahne. Hält sich dabei die rechte Hand hinter den Kopf. Und es wird behandelt, hinten ein St. Pauli-Spieler im eigenen Strafraum, Sören Gonter, womöglich getroffen von irgendeinem Gegenstand. Also das ist ja ein bisschen, jetzt geht es hier auf allen Ecken weiter. Haben die Karlsruher da irgendwas aus ihrem Block rausgefeuert?
Ja, das scheint zu weit zu sein.
Aber die Karlsruher packen auf alle Fälle ihre Banner ein.
Karlsruhe baut über die Mitte auf. Ball in die Mitte, da steht Hoffer relativ frei am 16er, können wir links schießen. Spielt den Ball einmal noch quer rauf auf jemand Takos. Einmal in die Mitte abgekappt, dann ist Duziak dazwischen. Super, Jerry Duziak. Und gleich der lange Ball auf Buadus, links außen. 2-2 jetzt. Buadus über die linke Seite am ersten vorbei im Strafraum rein. 1-1 vom Torwart, spielt den Ball quer, hat ihn nochmal, schießt den Ball ins Tor. Ins Tor! Durch Atze Buadus mit links. Über Olishausen geschippt. Hattrick Buadus. 5-0.
Aber
in Minute 78.
Ganz, ganz kurios. Das 2-2. Buadus mit Ball links vorm 16er. Hat sein Gegenspieler Tölke getunnelt oder durch die Beine geschossen. Tölke fällt hin. Er kommt weiter durch. Dann kommt Mavrias, war glaube ich der Erste und Tölke war der Zweite. An Tölke bleibt da hängen. Von Tölkes Knien prallt der Ball hin und her. Er will nämlich, Buadus möchte den mitgelaufenen Tee, der blank im 16er steht, anspielen.
So war das. 5-0 gegen Karlsruhe. Man spricht, glaube ich, in anderen Zusammenhängen gerne vom Brustlöser. Der war vielleicht vorher schon ein bisschen erfolgt, aber das Spiel hat gezeigt, was möglich ist. Wobei, wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut, losgelöst vom reinen Ergebnis, war es gar nicht so deutlich. Ich, wie gesagt, liebe ja seit kurzem die Bundesliga.de-Statistiken. 4-5 Ecken, 21-14 Torschüsse, Zweikämpfe etwa 50-50 verteilt, Flanken 8-12. Schreit nicht nach drückender Überlegenheit.
Ja, wobei die Torschüsse...
21-14, ja, geht so.
Aber wenn du mehr Flanken hast und weniger Torschüsse, dann warst du auf jeden Fall schon ziemlich von der Rolle, würde ich mal sagen.
Karlsruhe fand ich anfangs auch gar nicht so schlecht. Also irgendwie das 1-0 zur Pause fand ich okay, aber es war jetzt auch nicht so, dass man da schon den Eindruck hatte, ja, das wird ein 5-0.
Nee, das ist so einbrechen, hätte ich auch nicht gedacht.
Ich glaube, das 2-0 hat denen dann so ein bisschen den Rest gegeben, dann fiel auch 2 Minuten später das 3-0 und dann bist du halt durch. Und Karlsruhe ist, glaube ich, auch einfach nicht so richtig was gelungen. Die hatten dann halt einen schlechten Tag, wir hatten einen guten Tag. Und Buadus dann, also ich meine, das 5-0 war ja dann auch so ein bisschen, er stolpert in den Strafraum, hat den Ball immer noch, stolpert nochmal, beziehungsweise der Pass kommt irgendwie nicht an und der Ball ist immer noch bei ihm und dann schießt halt das Tor.
Kacktor.
Ja, so richtig.
Ich würde aber mal die These aufstellen, eher gefühltes Wissen als jetzt, dass ich extra nachgeguckt hätte, aber ich glaube, dass gerade gegen Abstiegskonkurrenten so hohe Siege extrem selten sind. Du hast das öfter mal, dass eine Mannschaft oben einen Lauf hat, die dann, ne, dann geht die andere Mannschaft richtig unter oder sowas. Oder vielleicht sogar auch mal umgekehrt, aber dass zwei gleichermaßen unten im Keller stehende Mannschaften spielen und die eine Mannschaft schießt die andere mit 5-0 ab, scheint mir nach meiner Erinnerung im Abstiegskampf sehr ungewöhnlich, weil das ja oft so, ne, das sind so oft so typische 0-0, 1-1 Kackspiele, also wo man sich froh ist, wenn überhaupt mal ein Tor passiert. Insofern sowieso schon mal schön, dass das überhaupt zu einem Fußballspiel geworden ist, dass es dann zu einem echten Fest geworden ist, hat mich extrem überrascht.
Ja, zumal du da unten ja auch irgendwie immer die Devise ausgegeben wird, aus einer stabilen Defensive auf das Tor hoffen, Dings. Mhm. Und naja, dann fängst du halt eigentlich keine 5 irgendwie. Ja, ich fand Karlsruhe, hat tierisch Spaß gemacht, klar, 5-0. Mhm. Hab mich für Buadus gefreut über den Hattrick. Ich hätte gern noch 3 Tore mehr gehabt. Ich habe zugegeben ein bisschen gefeiert, als dann, ich glaube, bei dem 3-0 ging es dann los mit nur noch 5 oder so in Anspielung auf das 8-0 von Bayern am Vortag.
Beim 5-0 konnte man das nur noch 3 dann da tatsächlich so laut hören, dass es auch über den Fernseher ging und der, ich weiß nicht, Sport1 oder Sky-Reporter das dann entsprechend dann auch aufnahm.
Es war ja aber auch zugleich eine Anspielung auf das letzte 5-0, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, weil dieses nur noch und dann ein total absurdes Ergebnis macht man ja nicht so wahnsinnig oft. Und unter anderem hat man es ja gemacht beim 5-0 gegen Paderborn. Letztes Spiel der alten Gegengrade.
Und da hätten wir
2005.
Da hätten wir noch 5 weitere gebraucht.
Da haben wir 5-0 gebraucht, hätten wir 10-0 gewonnen, wenn wir.
Da kommt aber, glaube ich, der Historiker durch. Ne? Daran habe ich 0 gedacht, obwohl ich mich jetzt dran erinnere, wo du es erzählst. Aber
ja, dieses nur noch Dings, also ich meine, ist ja immer so, man hat ja immer, es gibt immer so Trauben von Menschen, wo das dann gerade besonders viel gemacht wird und Menschen, wo es weniger gemacht wird. Und da, wo wir halt damals in der Gegengerade standen, war es relativ viel so mit diesem nur noch sowieso. Und ich meine mich dumpf zu erinnern, dass irgendwo jemand sogar auch irgendwelche abstrusen Beschwerden darüber geführt hat, weil der irgendwie geglaubt hat, wir stünden jetzt tatsächlich auf dem Relegationsplatz, aber das fand ich besonders toll, sich dann mit 5-0 darüber aufzuregen, dass Leute einem quasi falsche Aufstiegshoffnung gemacht haben. Ich weiß nicht, wo das war, ob es auf Facebook oder im Forum oder sonst was war. Ich fand es jedenfalls irgendwie schon ziemlich golden, dass man auch nach dem 5-0 noch was meckern kann. Ich glaube, um es wieder in die Gegenwart zu bringen, nach diesem fiel mir wirklich nicht ein, was man da groß negativ sagen konnte.
Ja, die Chancenverwertung war nicht so super. Ich meine, dann hätte ich ja noch 2, 3 Tore. Nein.
Naja, gut, dann hätten ja vielleicht auch Karlsruhe irgendwann auch einen reingemacht, wobei ich tatsächlich keine Chance, so diese Dinger, wo du mal wirklich den Atem anhältst, habe ich vergessen.
Da waren ein paar dabei. Also ich meine, das
in
war
der ersten
so ein
Hälfte?
Ganz klarer Tag, wo du merkst, die können noch eine Stunde spielen und die treffen einfach nicht. Und wenn sie doch mal einen unhaltbaren Schuss versenken, dann kriegt Herrmagen noch einen dritten Arm und fischt den auch irgendwie noch raus und Pfosten und was weiß ich was alles. Also da waren schon ein paar Sachen, aber hat halt alles nicht geholfen an dem Tag.
Dieselbe Mannschaft, muss man sagen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber dass die bei uns 5-0 untergehen und dann einen Spieltag später bei Hannover 96 2-0 gewinnen, zeigt ja irgendwie auch nochmal, dass die so schlecht eigentlich wieder nicht sind oder dass Hannover 96 im Augenblick so schlecht ist, fand ich in der Kombination auch ungewöhnlich.
Ja, ich fand es aber gut, dass es so rumlief und nicht andersrum.
Beschweren wollte ich mich auch nicht. Ich wollte nur sagen, das war jetzt eben, also die haben jetzt auch noch nicht komplett aufgegeben und schenken sich jetzt quasi schon mal in Richtung. Ja,
dafür dann gegen Aue verloren jetzt.
Ja, das ist aber mehr so ein Ding, was wir normalerweise auch machen, ne? Also.
Ja, aber es wird noch spannend da unten.
Eine ganz merkwürdige Truppe da.
Was das Ergebnis war. Ich fand es sehr lustig, was ja eben auch bei der Reportage rauskam, das 1-0 und die Verwirrung in den Torschützen. Weil wir ihn gerade in der Sendung vorher, 3 Tage vorher, Rainer Wulff da hatten, der beschrieb, wie bescheiden er im Stadion sitzt von den Sichtverhältnissen her. Und er dann tatsächlich durchsagt, Torschütze Mats Mölledali und quasi die komplette linke Hälfte der Gegend gerade sagt, boah, ey, bist du bescheuert. Das stimmt doch gar nicht, das war doch Cenk Sahin. Ich mich aber tatsächlich beim Torjubel, also für mich war das auch ganz klar, Cenk Şahin, ich mich aber dann schon wunderte, warum Mats Mölledali so jubelnd davon lief. Der lief nämlich dann quasi links rüber Richtung Haupttribüne. Mhm. Cenk Şahin ging so relativ alleine Richtung Gegengrade zum Jubeln und die meisten Spieler folgten auch Mats Mölledali. Und als Rainer das dann durchsagte, habe ich gedacht, wie kommen die denn da alle drauf? Und habe auch diverse Leute um mich rumgefragt und offensichtlich war es ja auch bei Wolf und Knut oben beim AFM-Radio so, dass der eine das gesehen hat, nämlich Knut, und Wolf auch felsenfest davon überzeugt war, dass es Cenk war. Und der Ball aber eben tatsächlich vom Winkel her an den Innenpfosten so prallte, dass man das von der Seite der Gegend gerade nicht sehen konnte. Das
ich habe es null gesamt wahrgenommen. Ich habe mich auch gewundert, wobei ich deine Beobachtungsgabe faszinierend finde, weil bei mir ist irgendwie, wenn ein Tor fällt, immer so, ich starre auf den Assistenten, bis der zur Mitte rennt und dann fange ich an rumzuhüpfen und dann ist irgendwann Anstoß und ich bin dann wieder konzentriert, aber so richtig Jubeltraubenanalyse habe ich da dann nicht betrieben.
Jubeltraubenanalyse, das klingt auch wie so ein bisschen so eine Art von Winzertum, finde ich toll. können wir auch verzerrt als
Institut. Warst du wieder auf der Haupttribüne, Christoph, oder hast du das
mal gesehen? Wie war denn der Weißwein?
Die Lackschnittchen und der Weißwein waren ganz hervorragend. Und ich habe tatsächlich, mir war auch so, als wäre er noch dran gewesen, aber es klingt natürlich jetzt so ein bisschen expertenmäßig. Aber
also du warst auf der Haupttribüne oder warst du auf der Gegengrade?
Ich leider, wer gibt schon gerne zu, dass er auf der Haupttribüne ist, aber ja, war ich.
Okay, aber von dann musstest du vom Sehen doch, ja, vom Winkel her doch deutlich gesehen haben, dass der Ball wieder reinspringt ins Feld, oder?
Ja, und das heißt aber noch lange nicht, dass ich mir dann auch sicher bin, dass er es auch wirklich war.
Ach so, okay. Nun gut, ja, 2-0, also ja, und dann war halt Halbzeit. Ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass wir das nach Hause bringen können, aber es war nicht abzusehen, dass daraus dieses Schützenfest wird. Aber dann hast du natürlich, zack, bumm, 50., 52., dann war der Drops dann auch gelutscht und die anderen Tore fielen dann mehr oder weniger zwangsläufig hinterher. Klar, habe ich mich auch gefreut für Assis Pouadouz. Ich habe mich auch sehr gefreut für meinen Sohn, der an dem Abend dann ja quasi 4 € verdient hat, weil 3 € für die Tore von Assis und noch ein Euro für das 2-0. Der hat am nächsten Morgen, als er wach wurde und das hörte, kam er vor Lachen kaum zum Frühstück eine Stunde lang. Und wir haben an dem Tag ja Übersteiger verkauft und ich bin dementsprechend relativ zeitnah mit Abpfiff dann raus, weil ich mir dachte, so ein Sieg ist in der Regel verkaufsfördernd und wir hatten noch 1-2 Kartons unterm Arm, also stell dich ruhig recht zeitnah draußen hin. Dementsprechend habe ich nicht so richtig mitgekriegt, was dann drin noch mit Karlsruher Fans passierte, hörte dann aber erst wüstes Gepöbel unsererseits und dann anschließend KSC, KSC-Rufe etc. Mag das von euch nochmal jemand kurz darstellen, wie sich das
Ich fand geschah. Das ganz, irgendwie aus meiner Perspektive, also jetzt so Mitte gegen gerade, die Karlsruher Spieler rannten halt oder gingen dann zu ihrem Block, um sich in irgendeiner Form zu bedanken oder vielleicht auch zu entschuldigen, keine Ahnung. Und es wurde dann offenbar wüst gepöbelt, auch von den Karlsruhern, es flog Bier aus der Kurve, war schon alles ein bisschen too much meiner Wahrnehmung nach und dann irgendwie standen halt die Spieler da so leicht bedröppelt vor ihrer Kurve und die Fans waren irgendwie am Eskalieren und zwar nicht im Positiven und irgendwie ging dann wohl so der Impuls durch das Stadion, dass man den armen Spielern dann irgendwie noch ein bisschen Applaus zollen wollte und dann gab es halt erst KSC, KSC und als sie dann auf dem Rückweg zum Ausgang waren, stimmten ja auch noch einige You'll Never Walk Alone an, wo dann um mich rum so erst ein bisschen Unverständnis kam, wofür denn? Und dann erklärte ich halt, dass wahrscheinlich an die Karlsruher gerichtet sei, so im Sinne von, naja, doofe Tage gibt's halt. Das fand ich eigentlich, für mich war das so ein, ich weiß, warum ich hier stehe im Moment irgendwie so, okay, die haben einen schlechten Tag erwischt, aber haben jetzt auch nicht komplett Grütze gespielt, zumindest die erste Halbzeit nicht. Und dann kriegst du irgendwie aus deiner Kurve nur so Bier an den Kopf geschmissen, so ungefähr. Muss halt auch nicht sein, irgendwo ist ja dann auch mal gut. Von daher fand ich das eigentlich wieder ganz nett. Und irgendwie.
Es ist ja auch wieder dieser fundamentale Philosophienunterschied gegenüber, du musst Druck machen, sonst funktionieren die nicht und eben glaube ich nicht dran. Also so funktioniere ich persönlich eben auch nicht, sodass du der dann wieder zum Ausdruck kommt. Deswegen fand ich das auch sehr schön und fand die, also den Frust kannst du natürlich verstehen. Wer kriegt schon gerne 0-5 drauf, aber das ist immer noch ein ziemlich fundamentaler Unterschied. Das ist, dass bei uns dann der Frust darüber nicht in Hass gegen die Spieler umgemünzt wird. Also
ja, das und das ist war halt auch erstaunlich,
dass es das noch gibt. Und dass das eben auch hält. Also, dass sich das auch wirklich so anfühlt. Du kannst natürlich nicht sehen, was in den Leuten um dich rum nun genau vorgibt, aber an solchen Reaktionen merkt man doch immer wieder, dass es tatsächlich eine große Anzahl Menschen verstehen kann. Also, dass die sogar auch quasi mit den Karlsruher Spielern empfinden, weil der Punkt ist, der mir dann auch durch den Kopf geht, ist, ich weiß genau, wie sich so ein scheiß Spiel anfühlt. Jedenfalls aus Fanperspektive, aus Spielerperspektive so natürlich nicht. Jedenfalls nicht als Profi. Wir haben ja dann früher gerne zweistellig verloren, als ich nochmal Cuxhavener Sportverein gespielt habe.
Ich fand halt auch ganz schön, dass das irgendwie so komplett unironisch war. Also klar kannst du irgendwie sowas auch nutzen, um den Gegner zu verhöhnen, aber es war irgendwie klar, dass es darum nicht ging, sondern halt irgendwie wirklich so ein bisschen Zusprache.
Naja, wobei ihr seid besser als der HSV war dann zumindest, also ich will nicht sagen verhöhnend, aber es war zumindest schon mit Ironie.
Das hab aber ich gegenüber dem HSV gekriegt. Und eigentlich wird dadurch ja mehr der HSV verarscht als der KSC, finde ich.
Ich weiß nicht, ob die Karlsruher das auch so sehen.
Ich glaube, die Karlsruher konnten sich auch nicht über das Never Walk Alone so richtig freuen, weil ich meine, ernsthaft, wenn du schon Fußballprofi bist, willst und dann kriegst du noch Mitleid von den Fans des Gegners. Das fühlt es sich vielleicht fast noch schlimmer an, als hätten wir nicht gesungen. Also es war wirklich für die und es war ehrlichen Herzens, aber ich glaube, von der Wirkung her war es dann doch eher wieder für uns. Deswegen irgendwie wieder mal so ein lustiger Moment mit vielen, vielen Seiten, bei dem man aber unmöglich das, was man wirklich will, nämlich denen irgendwie so ein bisschen Zuspruch zu geben, das kannst du ja gar nicht erreichen. Kaum. Höchstens so ein bisschen Glauben an den Fußball, vielleicht im Sinne von, naja gut, nicht alle Fans sind so wie unsere Schlimmsten und auch die, ich meine, es waren ja auch nicht alle Karlsruher Fans, die dann zusammen unisono ausgeflippt sind.
Ja, ich habe danach den Vergleich im Blog gebracht, dass wenn jetzt im Sommer ein Spieler des KSC oder ein Spieler, der da an dem Abend im Millerntor war, ein identisches Angebot von St. Pauli und Karlsruhe bekäme, dass der sich vielleicht tendenziell eher für uns entscheiden würde, weil ihm das dann doch Spaß macht.
Stimmt, solche viele Spieler, die dann mal zu uns gewechselt sind, hatten irgendwann mal solche Momente, dass sie zum Beispiel, Florian Lechner erzählte das mal, dass er irgendwie mit, ich glaube, der war ja bei Stuttgart und wurde dann aber nicht eingesetzt oder irgendwas. Also jedenfalls irgendwie hat er mal so einen Einwechselmoment am Millerntor, bevor er bei uns war, und fand das irgendwie toll. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht verwechselt. Da war jedenfalls irgendwas. Gut, Asamoah ist jetzt ein blödes Beispiel, der dann eingewechselt werden sollte gleich. Jäger und Konsorten, auch Schulle, haben auf der Tribüne selber viel geguckt und dabei auch Lust gekriegt, da mitzumachen. Also gerade Jäger hat erzählt, beim Aufstiegsspiel gegen Nürnberg, das war natürlich nur eine andere Sache, da war es ja mehr die Sache, wie feiert man, wie geht man mit Erfolg um? War da eigentlich eher aus der Nürnberger Ecke da, Egi. Aber guckte die ganze Zeit zu unseren Fans und wie die feierten. Das war sicherlich ein Mitgrund, warum er dann gerne hierher gewechselt ist.
Ja, gucken wir nachher mal, wer aus dem Karlsruher Kader da für uns in Frage kommt.
Stimmt, wir schon mal aussuchen, weil wahrscheinlich einige ablösefreie Kandidaten.
Aber alle, die bei uns 5-0 verloren haben, ist ja dann auch wieder so ein Qualitätsnach, lassen wir das.
Ja. Ja, stimmt. Will man dann einen Verteidiger, der sich von uns anstecken
lässt. Hey, von Assis. Das ist schon
und okay. Von Waldemar und von Mats.
Ja. Damit hatten wir tatsächlich aus den von mir vorher vordefinierten 4 Schicksalsspielen, als da wären Dresden, Karlsruhe, 60 und Union, die verlangten 10 Punkte geholt. Entschuldigung, Bielefeld. Dresden, Bielefeld, KSC und 60, so. Nein, auch falsch.
60 war ja da.
Musst du mal aufschreiben.
Das ist nach Dresden, dem nächsten Spiel sprechen wir dann drüber.
Bielefeld,
Karlsruhe,
KSC
und 60. Aber 60 haben wir noch nicht drüber gesprochen.
60. Stimmt das so?
Das ist jetzt dramaturgisch richtig. Nein, das ist inhaltlich richtig, aber dramaturgisch ist es ein Spiel zu früh. Wir reden jetzt also noch über das Spiel in München. Und dann haben wir die 4 Schicksalsspiele abgehandelt.
Wir hatten 10 Punkte dann schon aus den Spielen mit Braunschweig, Dresden, Bielefeld und Karlsruhe. So.
Das kann sein.
Okay. Und dann kommen jetzt noch drei on top für 1860. Und wie das zustande kam, das hören wir uns jetzt auch wieder von Wolf an. Viel Spaß.
Der schlägt aber jetzt den Ball nach vorne an den Mittelkreis, wo Buadus den Ball vor Bar nimmt und dann bricht Buadus ja ein bisschen theatralisch zusammen. Bar hat natürlich den Körper gegen ihn. Jetzt Chance 1860, rechte Seite in den 16er gespielt, Grundlinie Aigner in den 5-Meter-Raum gelegt, Schuss und Tor. Das ist Lumor. Der kam links aus dem Hintergrund angelaufen. Ganz stark über die rechte Seite gespielt. Geschaut, wer ist noch im Rückraum. Und 20 Meter war der Lumor noch vom Tor weg. Da blickte Hamilton hoch und brachte den Ball von der Grundlinie rechts. Links vor den Fünfer. Lumor läuft rein und lässt ihn mit der Innenseite, rechter Fuß, links neben dem Pfosten in die Maschen klatschen. Das war viel, viel zu einfach. Hornschuh wird nicht angegangen. Jetzt löst sich langsam Hamilton. Jetzt kommt der Ball in den 16er. Der ist gut, Bubala. Aber Bar ist ein Riese mit Storchenbein. Da knickt er nämlich nach dem Kopf voll ein. Nochmal der Ball. Jetzt bei Buadus. Und dann Schuss von Sobota. Abgefälscht. Kein Handspiel. Doch Elfmeter. Elfmeter. Es gibt ein Handspiel. Ein Elfmeter Handspiel. Und es gibt jetzt Bönisch und Ortega brüllen sich an. Rechter Innenverteidiger und der Torhüter von München 60 schreien sich an. Weil Bönisch gar nicht anders machen konnte als spielen. Da hat der Torwart irgendwas falsch gemacht. Was er falsch gemacht hat, keine Ahnung. Aber Elfmeter. Und da steht Lasse Sobich in der 35. Minute. Lasse Sobich hat irgendein Feuerzeug, irgendein Gegenstand vom vor dem Elfmeterpunkt gefunden, weggeworfen, hat drei Schritte zurückgemacht, hat die Daumen und Zeigefinger der linken Hand an der Nase, hat sich da irgendwie geschneuzt. Nochmal mit der linken Hand die Haare frisiert, von hinten nach vorne nochmal frisiert. Ortega steht ohne Bewegung. Lasse Sobich tippelt an. Bibiana Steinhaus gibt frei, schießt und Tor! Rechts oben im Winkel. 1-1 St. Pauli. Nicht ganz im Winkel. Torhüter verladen. Schön mit rechts. Halb hoch. Eingenetzt. 36. Spielminute. Spielstand 1-1. Bubala dann weiter verarbeiten. Buchtmann übers Zentrum, Nährich und Duziak rechte Seite, Şahin sofort ist ein Viererblock von München 60 da, die Bälle nach innen zumachen. Schöner Ball in mit rein, Buadus, Kopfball, Tor! Tor! Na, was ist abgepfiffen? Nein, Tor, 2-1. Aziz Buadus zeigt sich mit dem bandagierten Finger an den Kopf. Das ist der Ringfinger, der bandagiert ist, wird hier vom Bierbecher beworfen. Also, das war in der Mitte ein, weiß ich gar nicht, ob er dran war oder nicht dran war, der Flankenball. Den hat er noch ein bisschen verlängert, 8-9 Meter vorm Tor, geht dann links halb hoch in die Maschen.
So, das war der 2-1-Sieg bei 60. Nicht zwingend erwartet, aber wenn man die Ergebnisse der anderen Spiele und auch der Folgewoche dann betrachtet, glaube ich, ein richtig fetter Big Point. Allein schon deswegen, weil wir nicht nur den Abstand zu 60 gehalten haben, sondern den eben so verkürzt haben, dass die jetzt wieder mitten in der Verlosung sind. Ganz davon ab, dass man diesem Verein in dieser Runde ja, wie ihr alle wisst, schönen Gruß an Jasper aus München, ohnehin nur die Pest an den Hals wünscht. Ja, wie habt ihr das Spiel verfolgt?
Leider nur, Fernschauen, ne? Also nach München bin ich nicht gefahren. Wie sieht's hier sonst aus?
Nee, das, damit bin ich durch. Mit dem Stadion und dem Verein, da fahre ich erst wieder hin, wenn wir wieder gegen Bayern spielen.
Ich habe tatsächlich Wolf zugehört, was ganz erfreulich war. Die zweite Halbzeit war dann ein bisschen anstrengend, aber das wird ja beim Zuschauen genauso gewesen sein. Wobei ich immer das Gefühl habe, wenn ich das Spiel gucke, bin ich eigentlich relativ entspannt normalerweise, wenn ich irgendwie Wolf zuhöre, ist es etwas hektischer, so näher am Herzkasper, aber ist ja dann gut ausgegangen. Ja, sehr zufrieden. 60, letztes Jahr war ich ja in München. Hab's mir dann dieses Jahr aus den gleichen Gründen gespart. Irgendwie so schön ist das Stadion nicht und 60 kann weg und Dinge. Außerdem habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir da gewinnen. Umso schöner, denen mal einen reinzuwürgen.
Ja, ich habe das mit meinem Sohn und meinem Kumpel Frank, der bekanntlich die Finanzierung meines Sohnes durch Buadus-Tore und zu Null-Spiele vornimmt, zusammengeschaut. Und während wir beim Ausgleich noch alle drei jubelten, schoss beim 2:1 durch Buadus bei Frank dann der Arm erst in die Höhe und dann schrie er, oh nein, mein Sohn, guckte ihn irritiert an, überlegte kurz eine Sekunde und jubelte dann umso lauter, weil es erneut einen Euro gab. Ja, soweit dazu. Und das in der zweiten Halbzeit war es dann doch aus meiner Sicht entspannter, als man sonst ein Tore-Vorsprünge verteidigt. Also natürlich hatten wir irgendwie alle die Erinnerung an Bielefeld ja noch recht frisch, dass man sowas halt auch echt gut versauen kann. Aber ich hatte an dem Tag nicht das Gefühl. Ich hatte es ehrlich gesagt auch in Bielefeld eigentlich nicht, dass sie noch eins machen. Aber an dem Tag bei 60 habe ich auch gedacht, nee, das lassen wir nicht nochmal zu.
Du hast wirklich bei diesem Verein gedacht, das lassen wir nicht nochmal zu.
Ja.
Ich bewundere deine mentale Stärke und möchte denselben Coach wie du.
Eine komplett andere Frage, aber kann Frank das nicht aus euren Wetterlösen im Moment finanzieren?
Ja, also das letzte Wochenende war schlimm. Wir haben fast 100 Euro gewonnen. Das war dramatisch. So, da kommt der Gast. Sekunde mal eben. Timo Schulz ist da. Wir lassen ihn aber erst noch ein bisschen in Ruhe, weil er kommt frisch vom Training und hat dementsprechend noch hier Mr. Kebab-Utensilien, die er vorher vernichten möchte. Wenn es also im Hintergrund raschelt.
Das war die Sprachregelung, die wir gefunden haben. Eigentlich hat er ein rohes Steak vor sich liegen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es nicht selbst aus der Seite des Rindes herausgerissen hat.
Sollen wir kurz über das Thema Vorbildfunktion von Jugendtrainern sprechen? Oder?
Da ist ganz viel Salat dabei.
Von den Nährwerten her ist ein rohes Steak nicht schlecht, glaube ich. Ich kenne mich da nicht so aus.
Gut, wir waren stehen geblieben beim 1860-Spiel. Das handeln wir dann noch eben kurz zu Ende ab. Und Christophs völligem Erstaunen darüber, dass ich so gelassen die zweite Halbzeit verfolgt habe. Man verklärt ja auch die Vergangenheit gerne so ein bisschen. Also vielleicht habe ich das an dem Tag tatsächlich weniger entspannt erlebt, als ich es jetzt hier darstelle, aber...
Manchmal ist es auch falsch. Ich war gegen Bielefeld unfassbar entspannt.
Ja, da war ich auch entspannt.
Vorfiel.
Oh Gott, ja. Und deswegen, dass sowas wirkt ja bei mir jedenfalls länger nach. Ich kann es grundsätzlich nachvollziehen. Es gibt einfach mal so Tage, da hast du das Gefühl, es passiert nichts mehr. Du kannst nicht sagen, warum.
Union war so ein Beispiel, aber da gehen wir gleich noch drauf ein.
Bei mir war es da nicht so, aber es passierten halt so Dinge, die einfach so quasi noch so ein bisschen triggernd wirkt, nämlich zum Beispiel die defensiven Wechsel. Also Ewald hat sich ja genauso verhalten wie der Millerton es vorher ihm nicht vorschrieb. Wir hatten eigentlich gesagt, T eher früher bringen, weil der die Bälle hält und all so ein Kram. Der kam aber erst in der 88. Vorher zwei Defensivwechsel. Also ein Torführung mit defensiven Wechseln sind irgendwie immer bei mir mit etwas mulmigen Gefühlen verbunden, auch wenn die ja für sich genommen vollkommen begründet sind. Er hat sich
aber du misstraust unseren Verteidigern mehr als unseren Stürmern.
Nein, ich vertraue hingegen der taktischen Analyse und der Weisheit des Millerton-Kollektivs und meine mich relativ genau zu erinnern, dass quasi wir mal eine Sendung hatten, wo die Einwechslung von Lennart Thier als eine der genialsten Defensivmaßnahmen quasi beschrieben wurde, weil der halt so gut daran ist, die Bälle vorne zu halten, wenn er auch noch nicht gut daran ist, diese Bälle dann auch zärtlich im Netz des Gegners zu verpacken.
Aus welchem Jahr ist die Sendung?
Macht er nur einmal pro Saison,
wie wir wissen. Wie jetzt kürzlich, als wir seinen Offensiv-Rebound gegen Dresden gelobt hatten.
Das ja, da war hier, das Wolf oder so? Nee, oder, ich meine, da ist ja auch was dran, das ist ja auch richtig. Er hält ja auch wirklich gut die Bälle und wie gesagt, die Gefährlichkeit kommt dann vielleicht nochmal wieder. Da bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig. Aber insgesamt sehe ich, dass der Mann natürlich viele Qualitäten hat. Und deswegen
ging
mein Kopf, vielleicht hätte man ihn ja auch früher bringen können. War aber ja unwürdig und dumm, wie ich jetzt weiß. Wir haben dieses Spiel
ja
ungefährdet gewonnen. Was beim blödes Rumgedenke dann soll, mag ja dann vergessen werden.
Sprechen wir vielleicht nochmal ganz kurz das Gegentor. Da gab es die Szene im Mittelfeld, wo Buadus von hinten
Kein Foul,
im Rücken getroffen wurde.
Ich weiß nicht, ob man es pfeifen muss. Kann man sicherlich pfeifen. Aber ich hätte auch das Spiel dann, wenn ich es nicht pfeife, hätte ich es nicht unterbrochen. So. Und 60 muss den Ball dann aus meiner Sicht auch nicht ins Ausspielen, weil A soll sowieso der Schiri entscheiden. Und B war das der direkte Ballgewinn und der Ball ging dann nach vorne. Also, dass sie den da ins Ausspielen oder dass der Schiedsrichter, beziehungsweise Frau Steinhaus in dem Fall, das unterbricht, das hätte ich auch nicht
gemacht. Ich wäre da auch wechselwirkt. Also, wenn das umgekehrt passiert wäre, ein 60er fällt so hin wie Buadus und unsere spielen den Ball ins Aus, wäre ich, glaube ich, auch eskalierend auf den Platz gerannt.
Ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann das pfeifen, aber man muss es nicht pfeifen.
Ich bin da ja auch großer Fan der inzwischen ja wohl Anweisung, dass das halt die Schiedsrichter entscheiden, ob unterbrochen wird oder nicht und nicht die Spieler. Und mich nervt es kolossal, wenn dann der Ball ins Ausgespielt wird. Ja. Es gibt Situationen, da kannst du es machen, aber der war ja offensichtlich nicht schwer verletzt oder so, sondern halt ein bisschen doof hingefallen.
Also, dass man sich da dann aufricht an der Seite, kann ich auch nachvollziehen. Das muss man auch machen, um so ein bisschen Druck auszuüben. Aber ich kann das nachvollziehen, dass es da nicht geschah. Umgekehrte Situation, der Handelfmeter, wo sich dann ja auch die 60er im Nachhinein teilweise noch beschwert haben, inklusive Herrn Ismaik, der im Nachhinein forderte, Frau Steinhaus möge sich doch bitte bei ihm persönlich schriftlich und mit Blumen oder wie auch immer er sich das vorstellte, entschuldigen. Für mich klarer Elfmeter, der schießt, also ich glaube, wenn sie den nicht pfeift, können wir uns auch nicht wirklich beschweren, weil es war, glaube ich, auch schwer zu sehen. Aber dass sie den gepfiffen hat, war richtig. Die Hand wird quasi weggeschossen. Die war sicherlich in der Nähe des Körpers, aber aus meiner Sicht mindestens Vergrößerung der Körperfläche und dadurch war es auch ein klarer Elfer.
Eindeutig. Wer bin ich, dass ich dem Schiedsrichter in der Runde widerspreche?
Siehst du, das wollte ich hören. Vielen Dank. Mhm.
Das war jetzt nicht so ausgestreckt wie beim Händeschütteln so quasi, aber war doch schon eindeutig genug, dass da was Begünstigendes in dem Fall war.
Ja. Und das 2:1 natürlich, da habe ich mir auch, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben nur irgendwie 5 Flanken in dem Spiel geschlagen, aber eine davon führte dann halt in dem Fall durch Kopfball Assis Buadus zum 2:1. Insgesamt war das von der Statistik her auch ein deutlicheres Spiel. Also Zweikämpfe haben wir mit 60-40 für uns entschieden. Torschüsse waren allerdings 14:6 für 60.
Ich bin ja, ach, egal.
Ja, wann ist das eigentlich ein Torschuss? Das ist ja immer latent die Frage.
Genau, hast du die on target da drin?
Wirklich alle? Oft nach Spielen die Frage, ob Dinge, die da als Torschuss gezählt werden, auch von mir als Torschuss wahrgenommen wurden. Man müsste es vielleicht wirklich mal selber machen, dass man Striche macht. Ich glaube, ich hätte weniger. Wie siehst du das, Schulle? So nicken reicht auch?
Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel, wenn man einen Gegner foult, dass einem das als negativer Zweikampf, als verlorener Zweikampf auch ausgelegt wird. Wobei ich als Trainer, ich meine, für mich als Spieler früher war das statistisch gesehen ein Desaster, aber ich als Trainer bin mit einigen Fouls durchaus einverstanden. Also jetzt nicht mit den brutalen Fouls, aber mal ein gutes taktisches Foul oder mal eben an der richtigen Stelle vielleicht mal einen Gegner festzuhalten, das gehört einfach dazu.
Dafür gibt es dann aber auch eigentlich kein sinnvolles Wertungsfeld, wenn es nur verlorenen Zweikampf und gewonnenen Zweikampf gibt.
Eben, deswegen.
Ist ja quasi ein beendeter Zweikampf.
Wie ihr gesagt habt, also die gefühlten Torschüsse ist immer was anderes. Du hast on target genannt, also die aufs Tor gehen, das sind dann für mich auch die Torschüsse. Wenn ich mir aus 30 Metern da aufs Tor knollst und der Ball huppelt fünfmal auf, bevor Herwagen den mit dem Fuß stopft, da ist es kein Torschuss. Aber für mich, um die ganze 1860-Geschichte vielleicht abzurunden, ich habe immer ein extrem schlechtes Gefühl bei 1860 München. Ich bin zweimal vor der Halbzeit ausgewechselt worden von Stani. mit dem fulminanten Abschluss dieser Auswärtsreise, dass unser damaliger Teammanager Sigi Duus immer für den Flug immer nach Alphabet gebucht hat. Und ich dann auf dem Rückflug neben war dann Schulz, Stanislavski Schulte. Das war ein grandioser Rückflug.
Hat man dann miteinander gesprochen?
Ja, Stani hat mich dann irgendwann angestupst. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu Stani. Irgendwann angestupst, hat so die Augenbrauen hochgezogen. Dann war ich auch 5:1 verloren oder so. Und da konnte man auch drüber lachen. Aber im ersten Moment... Mir haben auch diverse Mitspieler angeboten, den Platz zu tauschen. Ich hab gesagt, nee, Jungs, das Wochenende mache ich rund. Das ziehe ich durch bis zum bitteren Ende.
Ja, sehr schön. Worüber wir natürlich noch reden müssen, ist der Herr Ismaik. Der
Warum haben wir eigentlich keinen Popcorn heute?
Duftet
jetzt angemessen.
Ja, unfassbar. Also es gab den Vorfall oder wir haben es ja auch thematisiert hier, jubelnde Gästefans im Heimbereich etc. wurde ja ausführlich beleuchtet und nun begab es sich eben dort in der ja nicht sehr eng besetzten Arena, dass direkt vor seiner Nase drei unserer Aufsichtsräte
saßen, inklusive ja Sandra, die vor kurzem hier war. Und die müssen nun wohl bei den Toren gejubelt haben.
Warum nur?
Und da muss man ganz klar sagen, jeder Verein gibt die Gästekarten für die Funktionäre selber heraus. Und wenn man dann so bescheuert ist als Heimverein, vor seinen offensichtlich emotional beteiligten Präsidenten drei Gästevertreter zu setzen, ja, dann muss man halt die Heimspiele gewinnen. Und wenn man das nicht tut, dann muss man sich nicht wundern. Und was dann danach passierte, war halt wieder mal sehr unwürdig, alles in allem. Ich glaube, Sandra hat das alles sehr mit Humor genommen, mit Gerrit und dem Kollegen Deiner Nostas habe ich nicht gesprochen, aber naja, der Verein spricht halt momentan sehr für sich selbst und demaskiert sich da immens. Und was Andreas Rettig dann im Nachhinein ja auch öffentlich gesagt hat, denke ich, spricht auch für sich, können wir gerne nochmal verlinken. Ansonsten sollte man die vielleicht auch einfach mit Nichtachtung strafen.
Ja, sie schmeißen die Presse doch eh raus.
Oh, heute, der TSV 1860 lädt ein, alle Pressevertreter zu einem Gespräch in, ich weiß nicht mehr, friedvoller Atmosphäre oder angenehmer Atmosphäre, irgend sowas.
So laden andere Vereine ihre Ultras ein, nachdem die das Stadion abgefackelt haben.
Ist das dann so ein US-Pressesprechermäßiges Gespräch? So einer steht da und schimpft und
das war jetzt erstmal nur die Einladung. Also die konkrete Umsetzung bleibt dann ja abzuwarten.
Das fände ich fast enttäuschend, wenn die sich wieder vertragen. Ich mag das gerade. Es ist irgendwie lustig zum Zugucken von draußen.
War es nicht sogar so, dass der Kicker öffentlich bekannt gab, er werde nun also erst einmal Pressetermine von 1860 München boykottieren? Wie geil ist das denn, vom Kicker boykottiert zu werden? Der Kicker als Speerspitze der Pressefreiheit. Ich meine, dass die mal so richtig eine Revolution starten. Also dafür bin ich ihm ja fast schon wieder dankbar. Ich glaube, so Rock'n'Roll haben sie sich noch nie gefühlt.
Aber die kriegen ja auch mächtig Pfeffer von ihrem Hauptsponsor, was man so liest, ne? Irgendwie neulich war irgendwie diese Nummer, wo die im Stadion eine Veranstaltung hatten, wo dann die Presseleute nicht rein durften.
Ich muss mal ganz blöd fragen, weil ich es wirklich vergessen habe. Ist das immer noch dieser Automobilhersteller oder ist das
eine Versicherung?
Aber das vielleicht ist wirklich ganz, ganz toll nachzuhören in den Vor- und Nachspielgesprächen. Da hat Yannick mit Ronaldo, nein, wie heißt der? Filippo, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie unangenehm, schönen Gruß. mit einem Journalisten auf jeden Fall, der eigentlich früher 1860-Fan war und sich inzwischen aufgrund der ganzen Vorfälle dann doch so ein bisschen innerlich abgewandt hat, das sehr, sehr ausführlich behandelt und da eben auch sehr schön dargestellt. Müllermar haben wir, glaube ich, im Flur, gucken wir gleich.
Was Sie hier im Hintergrund hören, ist das gesunde Steak.
Ja, die Schule hat noch irgendwie so ein bisschen was übrig, ein paar Quadratmeter, und die werden jetzt also mal kurz wieder in den Kühlbereich gebracht. Was bei 1860 ja auch manchem durch den Kopf geht, ist, dass es ja irgendwie immer, das ist ja so eine quasi so ein Y, ne? Also die Wege waren jetzt mal ganz theoretisch, kann man ja gewisse Ähnlichkeiten sehen von Stadtteilvereinen und so weiter, die sich auch mal sogar mal ganz gerne mochten, und dann hat sich das so radikal verändert. Das ist ja eigentlich, 1860 ist quasi die Antimaterie zum FC St. Pauli. Ja, gewissermaßen. Also wenn man Leuten erklären will, was hier besonders ist, habe ich das Gefühl, hilft 1860 München immer ganz gut. Also wenn du jetzt wirklich jemanden hast, der sich gar nicht mit Fußball befasst, und du erklärst dem das, was hier anders ist, dann hilft mir diese Folie. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation auch manchmal habt.
Ich spreche das Folie? Ganz gut, ohne auf
Ja, 1860, Größenwahnsinn, Stadion mit anderen Verein gebaut, MeToo-Strategie gefahren, so sein wollen wie. Hätten wir auch alles versuchen können, haben wir zeitweise auch versucht, so wollen wir wie der HSV, Spiele ins Volksparkstadion verlegen, den ganzen Quatsch haben wir auch gemacht, aber dann hat sich das halt gegabelt. Und der FC St. Pauli hat seine eigene Strategie gefahren, was, muss man ja sagen, eben extrem stark aus der Fanszene getrieben war, wenn es da nicht diese vehementen Proteste von Anfang an ging. Wir wollen auch in den Volkspark, wir denken, da kommen mehr Zuschauer, wir wollen das so ähnlich machen, wie er gekommen wäre, wer weiß.
Also ja, wobei 60 ja Champions League gespielt hat zu dem Zeitpunkt, wo das losging mit den völlig absurden Entscheidungen.
Die Strategie war zeitweilig erfolgreich, was aber tatsächlich dann langfristig zu Misserfolg geführt hat.
Ja, ich meine nur, dass die hatten eine andere sportliche Ausgangsposition als wir, aber...
So, Filippo Cataldo ist übrigens der Kollege, der da die Vor- und nach dem Spielgespräche gemacht hat.
Siehst du, so läuft das hier. Ich labere einfach irgendwie was aus der Geschichte und du hast Zeit nachzudenken.
Ist es fantastisch.
Zeit, man sieht das auch.
Gut, ansonsten müssen wir, glaube ich, über die nicht mehr viel sprechen. Die meisten Personen hier in diesem Raum würden sich sehr freuen, wenn die nächstes Jahr mal wieder eine neue Liga kennenlernen.
In der Tat, ich glaube, das wäre sehr erfrischend für diesen Verein. Und
aber wahrscheinlich werden die sich wieder unglücklich
in der dritter Liga kann man in der Position von den Ismaik auch einfach sagen, ich kaufe die ganzen anderen Vereine auf und dann hat man endlich Ruhe im Karton. Also rein finanziell kommt es hin. Ich glaube, in der zweiten Bundesliga ist es vermutlich nur sogar für Herrn Ismaik noch zu teuer. Und ich glaube, wenn es ein Verein wäre, dort auch definitiv nicht zu kaufen.
Aber wer will schon Münster kaufen?
Na ja, Ismaik vielleicht, dann kann er da ja irgendwie mit lustigen Adlerparks anfangen und irgendwie sowas.
Zu Drittliga muss ich ja dann noch was erzählen. Ich war neulich auf einer Geburtstagsparty und mir gegenüber saß ein ungefähr so alt wie ich wirkender Kölner Herr. Und wir unterhielten uns ganz gut über Fußball und Gott und die Welt und er war offensichtlich FC-Fan, die ich ja nicht so mag, egal. Und irgendwie kamen wir dann auf ältere Spiele und wir sprachen so über Köln gegen Fortuna im Pokalfinale und dann rutschte mir die Frage raus, ob es Fortuna denn noch gäbe. Und der Gute guckte mich an, sprang auf, sagte, komm Schatz, wir gehen. Scherzhaft zum Glück. Stellte sich heraus, das war der Vizepräsident von Fortuna Köln. Und wir merken, ich gucke nicht so oft in die dritte Liga.
Offensichtlich.
Solange wir nicht abgestiegen sind.
Die haben noch dieses, also ich als Freund der Relegation. Fortuna Köln hat dieses wunderbar magische Spiel gegen die Bayern Amateure gemacht.
Wir sprachen dann auch darüber. Ich kenne die Geschichte jetzt quasi aus Innensicht. Okay. Großartig. In der, 94. Minute noch das 1-2 geschossen.
Ja, aber wie? Da war ja dieser Bayern-Torwart, der das Megatalent war und der Next Manuel Neuer. Und der hat einen langen Ball so dermaßen dilettantisch nicht geklärt, dass daraus das Tor fiel. Ich glaube, er ist irgendwie unter dem aufprallenden Ball durchgesprungen oder sowas. Und daraufhin musste der ja, ich will nicht sagen, um sein Leben fürchten, aber hat dann in dem Interview direkt nach Abpfiff gesagt, naja, das passiert halt mal. Während die kurz davor waren, vor Enttäuschung die Grünwalder Straße abzureißen. Und da, seitdem ist der auch tatsächlich in der Versenkung verschwunden, habe ich gerade letztens nochmal mit jemandem
gesprochen. Vom Statement vielleicht auch, was die signalisierte Einstellung angeht.
Ja, das war ein bisschen an unglücklich, der Stelle. Das mag sein.
Jedenfalls für die Kölner wohl auch ein sehr glückliches Ereignis, weil die unklar waren, ob oder wie es dann sponsorenmäßig weiterginge und dann halt doch in der dritten Liga. Alles schön, aber ja, falls Sie mal jemanden suchen, der mal mit dem Fuß bis zum Knie im Pferd einmal stand, ich neu.
Ja, Mensch, gut. Dann wollen wir uns widmen dem Spiel vom vergangenen Wochenende gegen Union Berlin. Und auch da hören wir uns einmal kurz die Tore nochmal an. Ich glaube, in dem Fall von Wolf und Live geschildert. Viel Spaß.
Schnell ausgeführter Ball. Schuss aus dem Rückraum. Flankenball an den 5-Meter-Raum. Polter, Schuss, Tor. Nein, das ist eine Panne von Marc Hornschuh, der eine Sekunde lang nicht weiß, wo der Ball ist. Hornschuh tritt nochmal in den Rasen rein, weil er eigentlich den Ball sicher hat, Kopfballduell gewinnt, aber der Ball geht nicht weg und Polter weiß, wo der Ball ist, der fällt runter und Polter stochert ihn aus nächster Nähe mit dem linken Fuß am linken Pfosten vorbei ins Tor. Ja, das ist bitter, weil Marc Hornschuh und der gute Sebastian Polter waren das einzige Pärchen, was vor dem 16er frei war und ich weiß nicht, womit er den Ball nimmt. Also Hornschuh kriegt er den Ball ein bisschen in den Rücken, rutscht er ihn vom Kopf auf die Schulter, fällt hin, er dreht sich einmal um. In dem Moment, wo Hornschuh noch den Ball sucht, hat Polter ihn schon unten flach auf dem Fuß und piekt ihn einfach rein. Mit dem Knie. Mit dem Knie piekt er ihn sogar rein. Gibt gerade hier Danke von Knut, der ist rübergelaufen zum Sky-Monitor und hat sich das mal kurz angeguckt.
In der eigenen Hälfte spielt, so ich den Ball auf die rechte Seite zu Sahin, der ablegt für Duziak und Duziak mit ganz, ganz viel Tempo die rechte Seite lang. Linie weitergespielt zu Dali. Dali bricht erstmal kurz ab, spielt zurück zu Sahin. Wieder die Linie lang. In die Mitte gespielt, an den Strafraum ran Richtung Boadus und er lässt durch für Duziak und er scheitert auf spitzem Winkel an Duziak, an Mesenhüller. Was eine Chance. Richtig gut durchgelassen von Boadus. Verlagert das Spiel auf die rechte Seite. Christopher Trimmel hat viel Platz, legt den Ball an Sobotta vorbei. Sobotta gut da. Trimmel im Strafraum, Sobotta immer noch bei ihm, jetzt an der Grundlinie, Flanke, kommt rein, 2-0, Damir Kreiler, der Ball geht wie gerade hoch, parallel zum Tor, senkt sich dann ganz fies, Herwang taumelt zurück und Kreiler steht genau am zweiten Pfosten und muss ihn nur noch über die Linie drücken.
Im 1-1, Sobotta zwar ganz eng am Mann an Trimmel, aber Trimmel mit mehr Körper, mehr Bruttoregistertonnen, kann sich da im Zweikampf durchsetzen, geht ungefähr Höhe 16er Linie bis zur Grundlinie, flankt den rechten Fuß, parallel zur Torauslinie auf den zweiten Pfosten, Ball senkt sich, Kreiler springt mit aller Gewalt, mit allem Körper da rein, 0-2, Parallele zur Halbzeit 1, St. Pauli versiebt die Chance, Union im Gegenzug mit dem 0-2. Spiel geht weiter, St. Pauli öffnet über die linke Seite.
Die Union-Fans haben in ihrem Block ihre Schals rausgeholt, feiern den Spielstand und die gute Leistung ihrer Mannschaft. St. Pauli hat den Ball in der eigenen Hälfte. Buballa geht mit Tempo über die Mittellinie auf der linken Seite. Seitenverlagerung hoch auf die rechte Seite, aber Parensen gewinnt das Kopfballduell dort gegen Lennart T. und Gegenzug über Redondo. Ne, weil T. gut nachsetzt. Kann den Ball festmachen. Nierich auf der halbrechten Seite im Stand. Wieder rechts rausgelegt. Zu Miyagi. Miyagi, Flanke Richtung Burdus. Leisten ist bei ihm. Nachschuss Nierich. Misslingt ihm, wird geblockt. Auf der linken Seite kriegt aber Sobotta den nächsten Ball. Zieht parallel zu Grund. Zum Treibung kann er rein. Und Tor! Lennart T. was, glaube ich. Nee, Burdus mit dem 2-1. 8 Minuten vor dem Ende. Und jetzt ist hier nochmal Feuer drin. Anschlussding. Ah, süß, Buadouf, der marokkanische Nationalspieler mit seinem 10. Saisontreffer. Da ist das Anschlusstor. Schön reingebracht das Ding von Sobotta, die 300. Flanke findet endlich mal einen Abnehmer. Und da ist das Ding drin. 1-2 nur noch.
Ja, das war es. 1-2 nur noch. Leider kam dann danach nichts mehr, außer einem Schuss von Lennart T., der leider sein Ziel nicht traf, sondern in den Hamburger Abendhimmel oder Mittagshimmel ging. Erst nochmal herzlich willkommen, Timo Schulz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne.
Hat's geschmeckt?
Ja, hat geschmeckt.
War sehr gut.
Lecker.
Wie verfolgst du denn Heimspiele, wenn du es ins Stadion schaffst? Oder anteilig, wie viele Heimspiele kannst du dir pro Saison angucken?
Ja, also wenn ich Zeit habe, bin ich natürlich immer im Stadion. Interessiert mich ja auch und ich komme auch gerne ins Stadion. Ist auch mal so als halb Unbeteiligter relativ entspannt, das zu gucken. Wenn ich schaue, schaue ich meistens auf der Süd oder manchmal auch auf der Haupt.
Okay. Und weil wir das vorhin gerade hatten, hast du beim Spiel, warst du gegen Karlsruhe da bei dem 5-0?
Ja, war ich auch da.
Konntest du sehen, dass das Tor nicht von Sahin war, sondern von Mats Mölledali? Hast du das sofort erkannt? Das 1-0?
Ja.
Weil wir saßen alle auf der Gegengrade, wir haben alle gesagt, das war doch Sahin,
nee,
das erzählt der Wolf.
Nee, das konnte ich relativ gut sehen. Da saß ich aber auch auf der Haupt relativ weit in der Mitte. Das war ja vor der Nord, ne? Das
Tor. Ja, genau.
Ja. Nee, das konnte ich gut sehen.
Sehr schön. Ja, wann oder hast du nach dem 1-2 nochmal ganz kurz Hoffnung für uns gehabt oder war das Spiel für dich da auch schon durch?
Also vorher war es für mich eigentlich durch, weil ich, und das meine ich ernst, ich fand Union richtig, richtig gut. Also es war seit Red Bull letztes Jahr, wo wir 2-1 gewonnen haben, die aber, glaube ich, 24-2 Torschüsse hatten. Mhm. Und zwar richtige Torschüsse, nicht nur gefühlte. war das in meinen Augen die stärkste Mannschaft. Ich fand sie körperlich wahnsinnig präsent. Ich fand, sie haben als Mannschaft richtig, richtig gut zusammengespielt. Und sie haben auch 3-4 richtig, richtig gute Fußballer drin. Und dementsprechend war das von unserer Mannschaft ein tolles Spiel. Wenn ich das vergleiche mit allen Spielen in der Hinrunde, war das echt richtig gut anzusehen. Und die Berliner aber auch. Also ich habe die Berliner deutlich stärker gesehen als Stuttgart zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich jetzt die Hannoveraner-Spiele gesehen habe, die kommen ja am Wochenende, aber schätze ich sie da eigentlich auch wesentlich kompakter und homogener ein.
Ja. Gerade die Körperlichkeit fand ich auch extrem, auch für zweite Liga, weil die halt alle irgendwie gefühlt so Brocken waren. Also auch irgendwie jetzt auch so der Polter ist ja auch so ein richtiger Klotz. Aber gleichzeitig einigermaßen gut, bis ziemlich gut fußballerisch unterwegs und halt auch schnell, ne? Also das war schon.
Den Polter wollten wir, glaube ich, 3 oder 4 Mal holen. Ja, wollten wir holen, als er bei Wolfsburg war, bei den Amateuren. Den wollten wir holen, als er, glaube ich, nach Mainz gegangen. Haben wir immer auf dem Zettel gehabt, vor allem auch Rashid. Aber hat sich leider nie ergeben. Ist auch aus Friese, also muss ein guter Mann sein.
Oh, da kommen wir nachher noch drauf. Ja, trotzdem brauchen die halt 2 so Kacktore.
Also, ja, das erste Tor habe ich
das erste Tor war ein extremes Kacktor. Das zweite Tor war ja nur so ein Ding, das sah, wie soll man sagen, der Ball kam etwas geschmeidiger da rein, als ich es mir gewünscht hätte. Eine Situation, die man gefühlt so schon öfter mal gesehen hat, ne? Dieses Hochrein.
Und aber das war halt auch super gespielt, ne? Da dann den Ball so.
Ja, das war schon sehr gut. Also ich meine, ich würde halt sagen, aus allem, was Schulle gesagt hat, ist auch ein großes Kompliment an unsere Mannschaft lesen, weil ich nämlich nicht fand, dass die gegen diese wirklich starken Gegner nun deutlich schlechter waren und unentschieden wäre für mich auch okay gewesen.
Also ich habe die Torschussstatistik, glaube ich, noch im Kopf. Es war 19 zu 18 für uns.
Okay.
Und ich fand wirklich, dass unsere ein ganz tolles Spiel gemacht haben. Und wenn Jerry Duziak Anfang der zweiten Halbzeit das Ding zum 1-1 reinhaut, dann, dann glaube ich, gewinnen wir das Ding. Aber ja, selbst aus so einem Spiel, ich weiß, als Fan fällt einem das meistens schwer, aus so einem Spiel kann man auch Stärke und Selbstvertrauen ziehen als Mannschaft. Gerade wenn man sieht, wo wir herkommen und wo wir momentan stehen, fand ich, war das von vorne bis hinten echt ein richtig, richtig guter Auftritt.
Aber bei dem 1-0 muss man da als Torwart nicht einfach den Gegner mal kurz in die Fresse hauen, bevor der Ball ins Tor geht?
Na, ich glaube, also um rauszukommen, war es tatsächlich noch ein bisschen zu weit vom Tor weg.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Dann hätte das.
Und als der Ball dann da runterfällt, dann da kann er gar nichts mehr machen. Vor allem dann ja noch
diesen Slapstick. Das Ding ist ja auch komplett. Den hat Polter ja auch nicht absichtlich ins Tor gebracht. Also der ist gegen sein Bein gefallen und dann rollt er.
Ja, hat ein Riesenglück gehabt. Er wusste zeitweilig sichtlich, wenn man sich das später anguckt, auch nicht so genau, wo das Ding
jetzt. Nee, er will mit links schießen.
War denn jetzt irgendwie? Genau. Der Ball wusste selber nicht, wo er war.
Ich musste an dieses eine Tor denken, als Ziereis über den Ball, an den Ball vorbeitritt. Letzte Saison.
Und ein Eigentor macht.
Nee, wo er den Ball einfach nicht mehr trifft, wo er irgendwie hinter dem Ball aufs Tor zu herläuft.
Wegsammeln
will und sich dann irgendwie selber das Bein stellt, hinfällt und dabei rollt ins Tor. Das war von der.
Ja.
Beknacktheit des Tors, so ähnlich fand ich, weil Bubala sieht ja auch komplett unglücklich aus, wobei er da nichts für kann, weil er halt den Ball sucht, aber so diese Pirouette mit, wo ist denn jetzt, ups, sieht halt scheiße aus.
Ja. Also Bubala hatte echt an dem Tag die Seuche, der hat 2-3 ganz unglückliche Situationen gehabt, war trotzdem der mit den meisten Ballkontakten.
Hat aber auch einen übel starken Gegenspieler gehabt.
Ja, genau. Also ich glaube, der hat kein so schlechtes Spiel gemacht, aber er hatte so ein, zwei Situationen, die dann auch sehr öffentlichkeitswirksam in Anführungsstrichen waren, die dann so einen schlechten Eindruck da hinterlassen haben. Was gerade nachdem er sich jetzt aus meiner Sicht wieder rangekämpft hatte und zwischendurch einmal in so einem Loch war, eigentlich sehr schade ist. Also ich hoffe, dass das ihm nicht zu viel zu denken gibt und er das am Wochenende dann einfach wieder repariert.
Was war mit dem Rasen los?
Mit diesem Sand da drauf, ne?
Ich habe es nicht verstanden. Neuer Rasen sah ja gegen Karlsruhe auch irgendwie ganz schicki aus so. Und dann war der nass und sandig und keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Rasenpflege. Ich habe einen braunen Daumen und keinen grünen, aber es war so ein bisschen total stumpf. Und
wie Granulat. Und
ja.
Werden wir am Wochenende sehen. Ja, aber so viel? Weiß ich nicht.
War viel Hilfe, ne?
Also ich reg mich da jedes Jahr im Frühjahr drüber auf. Das ist ein ewiges Streitthema zwischen Fußballern und Greenkeepern. Die besanden den Platz und erifizieren ihn. Das heißt, die machen da ganz, ganz viele Löcher rein, damit eben dieser Sand in die Löcher geht und der Rasen schön luftig bleibt. Das heißt, wenn es regnet, versickert das Wasser auch schneller und kommt besser an die Wurzeln. Das sieht natürlich total scheiße aus, macht auch keinen Spaß, darauf zu spielen. Aber es ist anscheinend notwendig. Wie gesagt, jedes Jahr im Frühjahr drüber geärgert, vor allem auf den Trainingsplätzen. Ich habe mich aber auch gewundert, ob das jetzt unbedingt zu dem Zeitpunkt sein muss, aber mein Daumen hat die ähnliche Farbe wie deiner, von daher habe ich da auch nie reingeredet.
Ja. Identifiziert. Toll, wieder was gelernt.
Wie ist denn der Platz in Schnelsen momentan? Habt ihr da jetzt schon gespielt oder war das? Nee, Wochenende war auch da.
Jetzt am Wochenende das erste Mal. Top. Also wirklich, das ist natürlich auch in Anführungsstrichen eine Bezirkssportanlage. Da sind keine Tribünen und gar nichts. Da wird auch den ganzen Winter drauf nichts gemacht. Weder Jugend noch Herren oder sonst was. Super dicht, super eben. Paar Linien drauf, los geht's. Ist U17, ne? Müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ist jetzt kein Teppich und nichts, womit man irgendjemand in England erschrecken könnte. Aber zum Fußballspielen für eine B-Jugend-Bundesliga absolut in Ordnung.
Okay. Wollen wir zum Sportlichen noch was bei Union loswerden oder wünschen wir denen alles Gute für den Aufstieg und gehen zum Drumherum?
Union ist zum alles Gute wünschen immer sehr ambivalent. Also ich meine, sie waren halt noch nie in der ersten Bundesliga. Eigentlich finde ich es interessant, auch für die erste Bundesliga. Aber es ist ja immer dieses alte, ne? Also du weißt nie, ob sie dir ein Bier ausgeben oder sie die Fresse hauen. Deswegen und weil mir dieses auch so ein bisschen modische manchmal auf den Wecker geht, was dem FC St. Pauli gern unterstellt wird, aber in Blättern wie der Elf Freunde jetzt dem FC Union zuteil wird, nervt mich Union Berlin.
Bist du neidisch?
möglicherweise bin ich auf die Art neidisch, wie andere Vereine das oft auf den FC St. Pauli sind, weil ich lese dann natürlich in eben zum Beispiel, naja, in der Zeitschrift für Elf Freunde oder in irgendwelchen Fußball-Feuilleton-Dingern in Süddeutsche oder FAZ, dann eben diese Texte, wo drin steht, ja, da der echte Fußball, aber eigentlich in der Union ist ja schon was. Und habe dann natürlich so Sachen im Kopf, die da nicht so wahnsinnig gut dazu passen, jedenfalls zu der Vorstellung, was ich das ja, für mich jetzt ein absoluter Traumverein wäre, aber es ist ja auch okay, mein Traumverein ist nun mal hier und für andere träumen von denen. Die machen schon ein paar Sachen, die eigen sind und die gut sind. Die Fans haben am Stadion selber mitgebaut, so direkt, also mit Stein und so weiter, war das hier ja nicht. Dafür ist unseres wesentlich toller angemalt und sonst was und mit geplant von Fanseiten. Also was Fanbeteiligung angeht, kann man da nicht sagen, dass die jetzt da mehr machen oder so. Aber das ist dieses irgendwie so ein bisschen, ach, St. Pauli ist total langweilig und Union ist hip. Ja, vielleicht geht's mir auch deswegen auf den Wecker, weil man dann so ein bisschen merkt, du willst manchmal Themen wie Fußball und Liebe oder so in der Presse platzieren. Das ist dann ja auch so ein bisschen mein ehrenamtlicher Job für 1910 e.V. Und merkst dann, dass Kanäle, die früher offen waren, so aus lauter Gewöhnung, ach, St. Pauli, machen die schon wieder was Besonderes. Ja, Festival mit 5000 Leuten, ach komm, scheiß drauf. Das war nicht möglich. Das war nicht möglich, denen klar zu machen, dass das was Einmaliges ist, was hier im Millerntor passiert. Und das hat auch einiges damit zu tun, dass die nicht braun-weiß fühlende Fußball-Feuilleton Haute-Volée so ein bisschen St. Pauli müde zu sein scheint. Und deswegen geht mir das manchmal ein bisschen auf den Nerv. Langer Exkurs, aber weiß nicht, ob man das verstehen kann.
Ja, wobei, ernsthaft, ich heule auch nicht, wenn Berlin jetzt die Party-Pauli-Fraktion oder so abkriegt und irgendwie Leute, die...
Nee, das stimmt. Mhm. Es ist tatsächlich aber so, dass hier so viel, vielleicht ist das auch ein generelleres Problem, das hat gar nichts mit Union zu tun, wahrscheinlich ist es das, dass hier wirklich so viel Interessantes passiert, dass es manchmal schwieriger ist, FC St. Pauli-Themen zu verkaufen. Das ist mir in den letzten Jahren von Jubiläumsbuch bis jetzt verstärkt aufgefallen. Und
also machen wir uns selber Konkurrenz quasi mit verschiedensten...
Ja, eben, permanent. Da gibt es so viele verschiedene Organisationen und Leute, die die Sachen machen, die für sich selber ein Aufmacher wert wären. Guck dir zum Beispiel St. Depri als Initiative an, wo natürlich eine überregionale Presse jetzt direkt noch nicht so wichtig ist, wie das die Ansprache hier da ist. Keine Frage, aber ich glaube, das ist halt für mich das Vorbildcharakter. Habe ich noch nie so viel Interesse für gelesen. Und ich glaube, wenn der SV Sandhausen das gemacht hätte, dann hätte das tatsächlich leichter einen Weg in die Fresse gefunden. Genauso wie eben Fußball und Liebe, wo es mir wirklich tierisch auf die Nerven gegangen ist, dass das eine unfassbare Veranstaltung war, über die auch viel gemacht wurde, muss man ja sagen. Es war im Fernsehen, wie gesagt, 5000 Leute waren da, großartig. Aber Kicker und Elf Freunde haben darüber nichts gemacht. Und da ich der Dödel war, der versucht habe, die dafür zu interessieren, stehe ich immer noch fassungslos davor, dass du dich als Fußballfan verstehst, ein Blatt rausbringst wie Elf Freunde, was sich ja schön irgendwie als hier nennt, wir wollen Fußball von den Fans und so weiter, was die immer noch propagieren, und dann interessiert es dich ein Scheißdreck, wenn Fans sowas auf die Beine stellen. Also das verstehe ich nicht. In Darmstadt wurde später sowas Ähnliches gemacht, inspiriert von uns, die hätten übrigens auch mehr Presse verdient.
Nun gut, da kann Union tatsächlich recht wenig für. An der Stelle schöne Grüße ans Textilvergehen und die zwei Vor- und Nachspielgespräche, die Michael geführt hat mit Tim Pritloff und Daniel von den Eisernen Ketten, sind beide sehr empfehlenswert. Und in dem ersten Gespräch insbesondere kriegt man vielleicht nochmal einen anderen Blick auf Union, Christoph, falls du deinen Blickwinkel da nochmal
und die Textilvergehen-Folge zum Spiel bei uns ist im Übrigen auch sehr hörenswert.
Das stimmt. Gut, ansonsten drumherum, Choreo vorm Spiel, beziehungsweise Pyro-Show. Als Vereinsangestellter musst du wahrscheinlich sagen, Pyro ist ganz furchtbar, Schulde, oder guckst du dir das gerne an?
Muss ich das?
Nee, weiß ich nicht. Musst du bestimmt nicht, nein. Also, hast du als Spieler sowas wahrgenommen?
Wie viele Leute hören das?
3000.
Je nachdem, was du sagst, es können bis zu 15 Millionen werden,
wenn
du
jetzt ein Statement raushaust. Dürfte ich sagen, dass ich Pyro total geil finde.
Natürlich.
Weder zum Gucken. Ich finde es total cool. Ich fand es auch als Spieler total cool. Aber, ich meine, ich saß jetzt gerade auf der Süd Ich fand, das war relativ kontrolliert abgefackelt, genau. Auf dem Zaun, von sich weghaltend und mit Abstand vorne. Und vorne dann in die Eimer rein oder was weiß ich. Ja. Das finde ich total geil. Ich verstehe aber natürlich auch zu 100% die Leute, die sagen, wenn da irgendwie, wie in Rostock, die Leute mit Raketen in den anderen Block reinschießen und es sind nun mal viele Kinder, auch bei uns und Frauen und Familien da, da irgendwie einen Mittelweg zu finden, weiß ich auch nicht. Ich lese dann auch ab und zu in der Presse mal, dass irgendwie Pyro erfunden wurde, die ungefährlich ist. Oder die Frankfurter haben mal irgendwie so eine Lichtershow gemacht oder so. Ja, das fand ich dann aber auch nur noch mäßig gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich find's cool. Ich find's richtig geil. Ich fand's auch als Spieler cool. Aber ich kann alle verstehen und ich kann dann wahrscheinlich auch den DFB verstehen, wenn die sagen, uns geht die Sicherheit vor. Ne?
Ja, da sind sie offensichtlich momentan 5.000 Euro Wochen. Mal gucken, was wir da an Strafe erwarten. Ich fand auch, dass es sehr geil aussah. Und genau das, was du sagst, die Leute sitzen vorne auf dem Zaun, sie lassen das nach vorne dann auf die Steinstufen fallen, nachdem es ausgebrannt ist, da kann da auch nichts mehr passieren. So sollte das doch dann eigentlich für alle möglich sein. Wenn Leute das unkontrolliert in der Masse und dann womöglich auch noch schmeißen oder gar mit Raketen schießen, da braucht man nicht drüber reden, anderes Thema. Gästefans, es wurde dann, wie ja schon gegen Dresden gesagt, keine Gästefans im Heimbereich. Gegen Dresden war es alles außer Nord. Diesmal war es jetzt nur noch die Süd, wo Gästefarben verboten waren. Das wird gegen Hannover auch wieder so sein. Neben mir saß jemand, der Union-Fan war.
Hast du zugeschlagen oder ging's?
Im Gegenteil, ich fand das total entspannt. Wir haben uns nett unterhalten und der hat bei den beiden Toren halt so ein Ja und eine vor sich leicht direkte Faust, genauso wie es sein soll. Er sprang nicht auf, er machte nicht Pimmelpropeller und wedelte mit Körperteilen oder Schals, sondern hat sich halt ein bisschen gefreut. Das darf er dann meinetwegen auch gerne, solange das nicht überhand nimmt. Und wir haben uns dann nach dem Spiel nett verabschiedet und ihm alles Gute gewünscht und er uns auch. Und so soll das dann auch sein. Wir haben uns über Stadionausbau an der alten Försterei unterhalten und so. Also das ist alles wunderbar gelaufen. Vielleicht jetzt auch nochmal als Nachklapp, weil wir es in der letzten Sendung ja ausführlicher hatten. Ich habe aber auch bei beiden Toren wenig Leute außerhalb des Gästebereichs wirklich aufspringen und jubeln sehen. Außer jetzt direkt in der Nord- und an der Haupttribüne dran am Gästeblock.
Ja, aber das sind ja so die normal. Bereiche, da finde ich auch, müssen wir damit irgendwie leben. Ne?
Da machen wir es so, ja umgekehrt genauso.
Eben,
ja,
das ich denke ja jetzt so. Gerade so an Hannover, wo gefühlt auch so 5.000 Leute um den Gästeblock rumsaßen, was willst du machen?
Ja, aber gegen gerade Süd habe ich kaum irgendwie Unioner jubeln sehen, wenn überhaupt.
Ich finde das aber ehrlich gesagt grundsätzlich schade, wenn wir beim FC St. Pauli jetzt schon so weit sind, dass wir Leuten verbieten müssen, ihre Trikots oder so anzuziehen. Also ich habe das jetzt nicht wirklich mitbekommen, was da beim Stuttgart-Spiel los war. Das geht natürlich nicht, dass du hast es Pimmelpropeller genannt, dass ich da wild hüpfend rumspringe und die Leute irgendwie provoziere. Aber ich meine, wir sind ein Verein, wir stehen für Toleranz und wir stehen irgendwie auch für so ein gewisses Multikulti. Und da muss ich auch mal akzeptieren, finde ich zumindest, wenn da einer im Union-Trikot neben mir sitzt. Und dann kann ich mich auch mal schön mit dem unterhalten. Und da sind meistens die größten Freundschaften entstanden. Also wenn früher auf der Gegengeraden, das stand auch nicht bunt gemischt, aber das war alles in Ordnung. Das Problem ist, glaube ich, gewesen, dass wir früher 80% der Heimspiele gewonnen haben und alle gute Laune hatten. Und wenn du natürlich jetzt von 10 Heimspielen 8 nicht gewinnst und alle eh schon gereizt sind und wir kurz überm oder unterm Strich sind, dann ist die Stimmungslage eine andere. Ne? Aber das mit dem Pimmelpropeller finde ich ganz gut. Das ist natürlich etwas, da muss ich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und ja, da muss ich vielleicht in Kauf nehmen, auch dass es mal eine Bierdusche gibt oder eben eine entsprechende Reaktion folgt. Ne? Aber dass wir jetzt Trikotfarben verbieten oder so, finde ich eigentlich schade. Also
es ist natürlich diese besondere Konstellation auf der Süd, dass du da Business Seats hast, direkt über den Ultras. Dass du da Leute hast, die dann vielleicht auch schon 3 Stunden Druckbetankung, weil Alkohol ist umsonst. Und denen dann halt in der 85. Minute beim Torjubel da die Hose aufgeht. Und die Leute umgekehrt halt auf unserer Seite in der 85. Minute, wenn du da ein Tor kriegst, wie gegen Stuttgart, was quasi den Abstieg bedeutet, übertrieben formuliert, dass die das halt dann nicht so ganz nonchalant über sich ergehen lassen, wenn denn da auch noch einer jubelt und die Mittelfinger reckt. So. Und das ja, müsste man halt baulich irgendwie ändern. Es gab auch da eine sehr ausführliche Diskussion beim Textilvergehen, die uns vorschlagen wollten, wie wir das machen.
Das fand ich übrigens sehr spannend. nicht
ja, aber die haben
nachzuvollziehen, aber...
Ja, sie haben so ein bisschen am Thema vorbeigeredet, ja. Weil sie haben sich ja nur darüber echauffiert oder haben halt nur gesagt, das ist ja doof, dass da Sitzplätze sind und dass die nicht mitmachen. Ja,
dass die Sitzplätze vor allem hinter den Stehplätzen sind, dann kam ja sogar der Vorschlag irgendwie die Stehplätze quasi bis ganz nach oben, aber nur in der Mitte und links und rechts.
Genau, also ich bleib ja dabei, die Sitzplätze dürfen da gerne bleiben, aber es dürften halt keine Business Seats mehr sein, sondern du machst daraus ganz normale Sitzplätze, verkaufst die dann mit Dauerkarten und dann hast du da A, ein 1A Support, weil auch die Leute auf den Sitzplätzen da mitmachen werden und du hast halt nicht mehr Leute da, die da von extern, von der Firma bezahlt da reingehen, nicht wissen, wo sie sind. Und wenn dann sich einer über eBay oder sonst wie mit einem Gästeschal und Trikot in den Block verirrt, dann wird der sich anders verhalten, als es die Stuttgarter an dem Tag getan haben. Ja, schon aus Respekt seinen Umsitzenden
gegenüber. Das glaube ich nämlich auch. Und so Business Seat, wenn ich da als Businesskunde oder so hingehe oder bestenfalls noch auf Einladung von irgendwie einem guten Kunden oder Dienstleister von mir oder keine Ahnung was, hast du halt auch ein anderes Selbstverständnis als ich bin ja jetzt hier Premium-Gast. Zumindest einige Leute verhalten sich ja so. Was ich jetzt noch zum Thema Pimmelpropeller fragen wollte, darf Junior eigentlich den Millanton hören?
Ja.
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Von dem kommt der Ausdruck wahrscheinlich.
Wieder ein neues Wort gelernt. Bis hierhin hat das funktioniert mit der Erziehung. Jetzt ist vorbei. Haben die auch gesagt, wo die Businesspätze, also sollen dann in der Gegengrade noch?
Nein, oder? Da haben sie
haben. Weil ich meine, klar, das wirtschaftlich interessiert dann in dem Moment nicht. Ich glaube, der Ansatz ist wirklich gar nicht mal schlecht. Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das einiges zur Entspannung beitragen kann, wenn das nicht ausgerechnet Business Seats sind. Aber rein fanmäßig fände ich natürlich ein Stadion, wo alle Sitzplätze gleich sind, auch gut. Aber hatten wir ja damals lange und breit. Jetzt sind halt einfach ziemlich viele Business Seats in die Kalkulation eingerechnet.
Lass uns doch einfach mehr Heimspiele gewinnen. Ich glaube, dann haben wir die ganzen Probleme nicht.
Das war ja das
Gute. Ja, dann haben sie wieder, dann stell dir vor, wir steigen auf und dann wären die weg und man müsste schon wieder nicht, blöd. Ich will jetzt hier nicht ein Plädoyer pro Business Seats halten. Das ist total bescheuert. Ich finde die Lösung nur so interessant, dass ich dachte, wie macht man die denn wirklich? Also das sollte jetzt kein, ist total schwierig, kannst du nicht machen, Ding, sondern wirklich, warum eigentlich nicht? Und dann, wie macht man das?
Wobei der Vorschlag von oder die Diskussion im Textilvergehen ging ja eher darum, dass sie fanden, dass die Ultras ein bisschen leise wirken, weil halt von hinten kein akustischer Support kommt, weil da eben diese Business oder die Sitze überhaupt sind. Da ging es auch
nicht
um
Business. Diese ganze, welche Kurve wann leise ist, Diskussion hängt ja auch ganz schlicht und einfach an naturwissenschaftlichen Gegebenheiten. Ich meine, wie oft habt wahrscheinlich jeder hier nach dem Spiel irgendwie aus der der Kurve, man hat euch überhaupt gar nicht gehört, was da bei euch los. Man selber hat sich die ganze Zeit die Kehle aus dem Leib geschrien.
Nein,
Christoph. Ich habe selber wo ich dachte, jetzt hier der gegnerische Support war aber laut, weil ich ihn zufälligerweise dann
das da ist aber saß. In dem konkreten Fall
und die anderen sagen, die hat man doch gar nicht gehört und so weiter und so fort.
Nein, also A, saß von denen ja einer auf der Süd und B ist es ja, ich habe einmal mir da ein Spiel aus einem Separé heraus anschauen dürfen. Du hast in dem Business-Seat-Bereich natürlich Leute, die auch mit anfeuern, aber das ist so ein verschwindend geringer Teil, dass die meisten da wirklich sitzen wie die Leute im Zoo, die sich die Tiere angucken und sagen, ach mal, guck da unten, die Ultras, wie süß, und die machen so viel Theater und das ist so amüsant.
Das ist mir schon klar. Das war jetzt losgelöst davon, Statement zu Akustikdiskussionen in Stadien und ich glaube nicht, dass unsere Süd leise ist.
Also aber sie wäre deutlich lauter, wenn du da normale Sitzplätze hättest. Da bin ich mir total sicher.
Sie wäre lauter, deutlich,
wenn ich noch
bin nicht ganz sicher.
Aber ich erinnere mich düster an dieses Freundschaftsspiel gegen Dortmund, das ich im Separé erleben durfte und wir jubelten über das Tor und wir wurden angeguckt wie die Tiere im Zoo, weil man auch so denkt, okay.
Ja, die Konstellation ist wirklich merkwürdig und genauso dicht, glaube ich, auch ein ziemliches Unikum hier, ne?
Hast du in keinem Erst- und Zweitligastadion wahrscheinlich darunter erst recht nicht.
Wobei in der zweiten Liga Business Seats und Logen auf zwei Tribünen, glaube ich, sowieso ein bisschen sehr untypisch ist.
Wobei eigentlich, glaube ich, also auch in anderen Bereichen hast du das Zootier-Gefühl manchmal, ne? Auch gegengerade, wenn dann gegengerade Touristen ein paar Karten erworben haben. Die gucken da mal, wie du denn das Spiel so genießt.
Die nehme ich eher als Zootiere. Nein, nicht, aber als guck mal, passiert, ich geh weg, bitte, jetzt weit. egal.
Nee, das war halt mal, wo mir dann zum Beispiel mal militanter Torjubel vorgeworfen wurde. Das, da war ich dann tatsächlich jetzt Zootier und die haben sich aber nicht gefreut, guck mal, der Affe macht was, sondern die waren eher entsetzt. So, guck mal, der Affe jubelt, weil das war damals gegen Werder und wir hatten noch eine winzige Chance, die Klasse zu halten in der ersten Bundesliga.
Ja, aber da hast du immer vereinzelte Personen, die sich die Masse drumherum angucken. Und auf der Süd ist es halt umgekehrt, du hast die Masse an Business-Seed-Leuten. Ja. Wovon halt viele leider dann sich nicht am Support beteiligen.
Richtig, das ist.
Weil ich hier gerade mit Experten zusammensitze und zu deinem Beispiel gerade mit dem militanten Jubel mir noch was einfällt. Gegen Karlsruhe, bevor unser erstes Tor fiel, schrie ich sinngemäß sowas wie, tritt ihn um. Als Forderung an irgendeinen unserer Spieler in irgendeiner Situation gegen Karlsruhe. Und dann wurde von vor mir sich umgedreht, ich angeguckt und gesagt, das ist aber unfair. Ernst gemeint, ja auch, als Diskussionsvorschlag. Möchte mir da jemand irgendwas zu sagen?
Also ich würde vielleicht eine Formulierung wie hau ihn um schon etwas weniger, bei tritt ihn hast du quasi schon die Stolle in der Wade. Bei ich hau ihn um hast du ein breites Spektrum an zärtlicher Rempler, bisschen von der Seite. Nein,
zärtliche Rempler kommen nicht ins Programm. Ich habe ja auch schon sowas wie auf die Kniescheibe gebrüllt, also.
Ich war mal in Osnabrück auf dem anderen Ende von sowas. Also es kommt drauf an, wie du es sagst und wie oft du es sagst. Also das war, das war halt damals dritte Liga, glaube ich, genau. St. Pauli gegen Osnabrück. Wir saßen damals auf der Pressetribüne, meine damalige Freundin und ich, und da waren viele normale Osnabrücker Sitzplätze und da war ein Herr, der also wirklich erstens die Aufsicht der Ansicht war, St. Paulianer, auch die Spieler, sind alle obdachlos und waschen sich in der Tat nie. Also diese ganzen Sprüche hat der ernst genommen. Man glaubt es nicht, er hat sie wirklich ernst genommen. Und dann, was ihn ja noch viel unsympathischer machte, war jetzt nicht, dass er sagt, oh, sie sind alle obdachlos, ich gehe jetzt mal Brötchen holen und schmier denen welche oder ich stricke Mützen oder was er immer auch alles machen könnte, sondern nein, die ganze Zeit ging es so, alle fertig machen, hau sie um, mach sie fertig. Bis dann von uns eben kam, so, das ist unsportlich und der Herr daraufhin nicht mehr in Richtung Rasen, also Schulle und Co., ich glaube, du warst damals auch schon bei uns, anpöbelte, sondern dann sich so wie so ein Leuchtturm, der seinen Lichtstrahl ändert, dann ging der Schimpfstrahl in unsere Richtung.
Kurz die Frage.
Also falls du so gepöbelt hast, dann hätte ich mich vielleicht irgendwann tatsächlich auch umgedreht und gesagt, hör mal, willst du mal was zum Spiel so Konstruktives sagen? Ich kann es mir eigentlich nicht ganz vorstellen.
Konstruktiv.
Eintritt ihn um in einer Situation, kann ich komplett verstehen, finde es ein bisschen albern, da in einem Stadion Diskussionen drüber zu führen. 20 finde ich irgendwann dann tatsächlich. Also es hat dann kein Support mehr aus meiner Sicht, wenn du nur den Gegner plattmach Kommentare von dir gäbst.
Ich habe eure Diskussion irgendwann nicht mehr inhaltlich folgen können.
Das egal, mir leid. Reden wir über was Schönes.
Ja. Du wolltest etwas, Entschuldigung, wir haben Wilko heute nicht da, was er sehr bedauert, weil Wilko ist auch aus Friese und hat quasi heute die Chance verpasst, seinem Jugendidol gegenüber zu sitzen.
Ich kenne Wilko nicht, aber er steht für Qualität.
Auf jeden Fall, das wissen Hörer dieser Sendung sowieso schon. Und weil Wilko normalerweise liefert, Wilko liest aus alten Übersteigern und wir das aufgrund von Krankheit auch nicht da haben, springt Christoph ein und liest vor aus der allerersten Viva-Ausgabe. Warum tust du das?
Also zum einen, weil man natürlich ein paar alte Narben mit sich herumträgt und ich freue mich immer noch an der Erinnerung, wie der Übersteiger damals über das peinliche Flugblatt schrieb, dass der Verein, der nicht in der Lage ist, eine vernünftige Stadionzeitung auf die Beine zu stellen, rausgegeben hat.
Echt? So viel Weisheit?
du hast es ja vorhin erwähnt, hast du schon was von der aktuellen Viva-Ausgabe gelesen oder meinen Kommentar auch noch nicht?
Ich habe es noch nicht gelesen, aber die würde ich tatsächlich in dem Zusammenhang, wo du es gerade siehst, genau, gut, dass du es ansprichst, Schulle, ist, also die Viva wird 250, es ist jetzt die 250. Ausgabe. Und man mag es glauben oder nicht, ich habe es nochmal nachgeguckt, die Viva St. Pauli ist die dienstälteste unter dem gleichen Namen erscheinende Stadionzeitung der Vereinsgeschichte inzwischen. Es gab alles Mögliche, es gab Pauli ohne St. heute vollkommen unvorstellbar, die hat sich auch ziemlich lange gehalten, ich glaube 7 Jahre. Es gab FC St. Pauli aktuell, das gab es relativ lange, die hieß aber zwischendurch dann eben auch mal nur FC St. Pauli. Und die Viva St. Pauli inzwischen im 13. Jahrgang ist eben die Zeitung, die am längsten am Stück unter diesem Namen und mit zumindest zum Teil, also mit viel Personalkontinuität dann erscheint. Es sind natürlich nicht mehr die gleichen Leute, bis auf den Menschen, der hier gerade sammelt und ein bisschen vom Krieg, aus dem Krieg erzählt quasi. Aber naja, irgendwie freut man sich da ja doch ein bisschen, dass es das Ding noch gibt und denkt an damals. Und man blättert natürlich auch in alten Ausgaben. Und wenn man die allererste Viva St. Pauli sieht, merkt man gleichzeitig, ganz schön lange her. Und aber auch irgendwie dann wieder ziemlich dicht dran. Also wenn man zum Beispiel denkt, wer denn damals so auf dem Rasen stand. Ich ganz kurz aus einem Interview, das war halt damals das zweite Spiel der Saison, 2004-05, als sie erschienen. Das erste Spiel war ein Auswärtsspiel gegen Wuppertal, was gewonnen wurde. Das zweite Spiel war dann also gegen Holstein Kiel, dann große Premiere. Und die Viva wurde damals so rausgegeben, wie sie rausgegeben wurde, als Zeitung, wo man zum einen der Thomas Wegmann, der damals verantwortlich war und dieses Format dann also entwickelt hat, fand, dass eine Zeitung im Sinne wirklich Zeitung, Zeitungspapier, kein Hochglanz und so weiter gut zum FC St. Pauli passt und außerdem vielleicht auch einigermaßen günstig herzustellen wäre, was damals ein verdammt wichtiges Thema war. Denn die und so haben wir es also gemacht und so kam dann also das peinliche Flugblatt dabei raus. Aber der Übersteiger hat später viel mehr und auch sehr nette Sachen über die Viva gesagt, muss man auch sagen, über die sind dann ja auch viel wichtiger und es waren damals ja auch noch 4 Seiten. Das war halt gemacht, was ging, ne? Ja gut, und was liest man dann darin? Unter anderem Interview Andreas Bergmann und André Trulsen, das Trainerduo damals, erzählen hier über ihre Neuverpflichtung ganz stolz. Das ist dann auch so ein bisschen, ach ja, Moment, nur 2 Absätze. Erzählt Bergmann zum Beispiel, für die Defensive haben wir mit Florian Lechner und Benjamin Adrian gleich 2 Akteure vom VfB Stuttgart geholt, die beide auch schon mit Fabio Morena zusammengekickt haben, was sicher von Vorteil ist. Beide sind 23 Jahre alt, für Abwehrspieler technisch gut und sehr einsatzwillig. Das steht da wirklich so. Mit Marcel Eger haben wir auch noch einen sehr jungen Spieler verpflichtet, der in der Regionalliga Süd beim 1. SC Feucht bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat. Marcel ist im Zweikampf und beim Kopfball sehr stark, dazu enorm ehrgeizig. Ja, schön, dass da so die ersten Vorstellungen von so Leuten, die einem später auch sehr am Herzen, ans Herz gewachsen sind, zu lesen. Schulle, du kamst, glaube ich, ein Jahr später dazu, richtig? Genau, deswegen habe ich da so in der ersten Viva leider noch nichts über Timo Schulz. Wir hatten damals, das will ich einmal kurz vorlesen, also als Ersatz für Wilkos Lesestündchen, eine Serie, die hieß Mein Stadion. Wir ahnten, dass es eines Tages vielleicht nicht mehr das schöne alte Millerntor, wie wir es damals empfunden, sein würden. Aber es war so, dass ein konkreter Stadionneubau noch nicht vorstellbar war. Es fehlte ja noch die ganze Pokalkohle, die damals sehr geholfen hat, die Südtribüne neu zu bauen. Wir sind aber zur Sicherheit trotzdem mal ringsum gegangen und haben alles Mögliche beschrieben. Und die erste Folge in der Serie Mein Stadion hieß Die Trainerbank. Die gebe ich einmal kurz zum Besten und danach wird wieder fröhlich debattiert und ich halte für einen Moment meinen Sabbel. Sportjournalisten schreiben gerne, die Trainerbank sei ein Schleudersitz. Das ist Blödsinn, jedenfalls am Millerntor. Erstens würden sich die Damen und Herren im Kuchenblock sicher bedanken, wenn vom Spielfeldrand gegenüber Trainerstab und Ersatzspielern ihre Schwarzwälder Kirsch katapultiert würden. Zweitens hat der Verein für solche Hightech-Spielereien kein Geld. Und drittens war ich vor Ort und habe mir alles ganz genau angesehen. Keine Hydraulik, keine Elektronik, keine Pressluftkonstruktion. Stattdessen nur das Wesentliche. Hinter und über der Sitzbank eine vor Wind, Wetter und Bierbechern schützende Dachkonstruktion aus gebogenem Blech. Ein Schaumstoffwulst um die Dachvorderkante verhindert unfreiwillige Knockouts. Vor der Bank eine hölzerne Barriere gegen plötzliche Abgänge übermotivierter Ersatzspieler. Die Sitzbank selbst, eine stabile Konstruktion aus Holz und Stahl, komplett mit Rückenlehne und bequemen Schaumstoffpolstern. Moment, Polster? Ist das nicht Luxus? Ja, die haben wir vor 3 Jahren angebracht in der ersten Liga, erinnert sich Heiko von der UNO Werbegestaltung GmbH. Hätte nie gedacht, dass das bis heute hält. Ich denke ernsthaft darüber nach, ob der wahre Grund für die letzten 2 Abstiege nicht direkt unter meinem probesitzenden Hintern liegt. Alles passt zusammen. Geldregen, Größenwahn, Dekadenz, Sitzpolster. Dass das nicht ohne Folgen für Kampfgeist und Durchsetzungskraft bleibt, liegt doch auf der Hand, oder? Zum Glück konnten wir trotz Polstern die Regionalliga halten. Dabei ist der Komfort sogar noch gewachsen. Vor einem Jahr wurde ein schwerer Holzbalken in den Boden vor der Bank eingelassen. Bei Regen bewahrt er die Spielerfüße vor Pfützen. Ein echter Fortschritt findet Vizeplatzwart Thomas. Früher waren da so Europaletten. Ich habe die immer wieder zusammengepflegt. Heiko läuft's heute noch kalt den Rücken herunter. Dass da nie einer eingebrochen ist. bleibt nur noch eins zu klären, wie alt ist die Trainerbank wirklich? Niemand weiß Genaues. Nicht Heiko, nicht Thomas, nicht Dieter der Platzwart. Ziemlich einig sind sich alle, dass sie mindestens seit 88 da steht. Da musst du Bubu fragen, der ist am längsten hier. Zum Glück kommt Zeugwart Bubu gerade um die Ecke. Die Trainerbank, erklärt er mit allem gebotenen Nachdruck. Von Anfang an ist sie da! Donnerwetter. Das macht 29 Trainer seit Millantor-Einweihung 1963. Den Platzwart wundert's nicht. Joa, sind eine ganze Menge Sachen geblieben, meint Dieter trocken. Nur die Bäume sind gewachsen. Ja, Bäume, aufregend über Schaumstoffpolster, selbst geklebt auf der zusammengeschraddelten Trainerbank und eine Holzbalken als Superluxus in unserem komplett sitzheizungsfreien Stadion. Da ist halt eine ganze Menge Nostalgie drin und das war halt, fand ich ganz schön aus der allerersten Viva St. Pauli. Mal gucken, wie viele immer alle 50 Ausgaben, ist ja großes Jubiläum, wie viele Ausgaben es da noch gibt. Besonders schön ist halt, dass wir halt zu diesem Jubiläum als Redaktion jemanden gewinnen konnten, als Blattkritiker, der also von der Viva mehr versteht als irgendjemand sonst, weil er nämlich auch häufiger auf dem Cover war als irgendjemand sonst. Es handelt sich um Timo Schulz, der in der Viva Nummer 250, die es also dann gegen Hannover überall im Stadion gibt oder auch zum Runterladen auf fcst.pauli.com, kann man sagen, schonungslos auspackt, ungeschminkt, also die ganze Wahrheit, jetzt rede ich, Schulle, ja. Was
so wie Gerd,
ich weiß nicht, was
so wie du da... Gerd von der Gegend geraten. Jetzt rede ich. Dieser ominöse Gerd, wo niemand weiß, wer das ist.
Ja, vielleicht ist es Schulle, man weiß es nicht. Die beste Gegengeraden-Gerd-Lesung, und das, denke ich, ist ein ganz starkes Indiz, war ja seinerzeit mal beim Kesselbraun Weißes von Timo Gerd Schulz. Also, ich kann nur sagen, Gerd schreibt, wie Schulle spielt. Also, ungeschnörkelt, ziemlich direkt, immer mit...
Mit Liebe, obwohl es nicht so aussieht, wolltest du sagen.
Ja, das ist halt, wenn du dir vorstellst, wenn man eine Schreibmaschine mit einem Holzhammer bedient, dann ist das halt Gegengeraden, Gerd. Und dieses... diese Grob-Feinmotorik, die haben ja nicht viele. Ja, also ich bin selber gespannt. Ich habe das nämlich noch nicht gelesen, dieses sagenhafte Interview. Aber mein Kollege Lennart von der Viva-Redaktion sagte, ich soll erstens Schulle schön grüßen und ihn zweitens beruhigen. Wir haben ganz wenig rausgenommen. Also darf man mal wirklich gespannt sein, was da passiert, wenn man so richtig vom Leder zieht. Hast du so ein bisschen Angst? Weißt du noch, was du gesagt hast, Schulle?
Ja.
Nicht mehr so ein roter Nebel?
Nein, bei vollem Bewusstsein. Lennart hat auch, um mich zu provozieren, noch mal ein paar Ausgaben mitgebracht. Hey, alles gut. Mit dem Augenzwinkern habe ich zurückgeschlagen. Ich fand die Viva ja auch immer geil. Ich bin dann auch häufiger zur Spielbeobachtung oder auch wenn du als Spieler oder als Co-Trainer in den anderen Stadien gewesen bist, bin ich häufig auch über die Zeitung gestolpert und das waren meistens irgendwelche Hochglanzprospekte, die eigentlich aus 80% Werbung war es eigentlich. Dann auch irgendwie ein blödes Tippspiel und ein Vizepräsidenten-Interview und dann war es das. Ne? Und da hast du dich dann teilweise, ja meistens war es dann auf der Toilette gefragt, was das eigentlich soll, also für den Mehrwert dieses Magazins drin liegt. Dann werde ich wieder lieber ehrlich letzter in jedem Ranking und habe aber gesagt, komm, wir haben es mit Liebe gemacht, ist vielleicht scheiße, aber wir haben es mit Liebe gemacht und wir stehen dazu und es passt zu uns und da ist genau das drin, was wir da drin haben wollen, nicht mehr und nicht weniger und gut ist. Ne? Also ich glaube, jeder, der hierher kommt und der die Viva kennt und liest, der findet sie auch gut.
Oh, jetzt kommt Christoph. Sebastian.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich lese die ja zugegeben nie, ne?
Was? Echt?
Nee, das ist so ein... Hast du die mal in der Hand gehabt, das Format?
Ich lese immer schon den Tag vorher das PDF und fast vollständig.
Das PDF geht halt auch gar nicht. Da bin ich ja beim Übersteiger auch immer so ein bisschen am überlegen, ob ich den nicht mal moderne E-Book-Formate... Ach, egal. Kann ich nicht auf meinem Handy lesen. Und die Viva ist halt auch so dieses Zeitungsformat geht ja so, das ist so, ich meine, das geht zurück auf, damals musste man noch pro Seite Steuern zahlen, deswegen sind die so riesig, kann man das nicht in so Groschenromangröße, dass ich es auch in einer Hand tragen kann, damit ich in der zweiten Hand noch was anderes mache? Na, egal. Ich bin nicht Zielgruppe.
Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Es gibt halt Leute, die ich weiß nicht, wie rituell ich die Viva selber im Stadion lesen würde. Ich weiß, dass damals, als ich noch nicht für die Stadionzeitung geschrieben habe, ich mir wirklich immer unbedingt eine mitgenommen habe und die dann halt zu Hause in Ruhe gelesen habe. Weil damals, das war ja die Pauli ohne Sand. Gut gemacht aus meiner Sicht, waren auch, wie das immer so ist, es gibt immer ein paar Sachen, die sind da nicht so dolle, aber eigentlich in jeder Ausgabe irgendwas, was dann gut und besonders ist. Und das, glaube ich, klappt bei der Viva auch immer noch. Bei, denke ich, etwas vorteilhafteren Finanzen gegenüber früheren Ausgaben, weil die einfach...
Zur 300. Ausgabe machen wir mal eine Viva-Folge.
Stimmt, ich habe den Eindruck, dass es der Redaktion ein wenig, Chefredaktion ein wenig zu lang wird, aber es gibt halt ein paar Wahrheiten, die ausgesprochen werden müssen.
Nee, gar nicht, aber...
Ja, aber irgendwas wollte ich tatsächlich sagen. Achso, stimmt, richtig, Schulle, Viva. Habe ich mich schon gefreut, dass die Sache, das ist jetzt schon eine Weile lang nicht mehr so, aber wir haben halt ein kleines Spielchen uns eine Zeit lang draus gemacht, eben zu überlegen, wie kriegen wir denn mal wieder Schulle auf Didel. Und so hatte er die unterschiedlichsten Rollen vom Weihnachtsmann bis zum Schulzilla, den ich ganz besonders super fand.
Ich fand den Highlander am besten.
Der war auch super,
ja, richtig.
Ich habe mich
gefragt, wie ihr an mein Foto gekommen seid.
Aber im Kilt.
Ja, das war geil.
Das war wahrscheinlich, Tattoos, das war nicht gefotoshoppt, ne? Das so, hast du schon.
Ja klar, ja. So ein T-Service, glaube ich, irgendwie unten im Beckenbereich. Dann,
die CIA kann jetzt erst iPhones hacken, wir konnten das damals.
Aus Schwiestern auf dem Unterarm, also war schon, ja. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn euch gar nichts eingefallen ist, komm, dann nehmen wir Schule.
Genau, und das Lustige war, ich lief eines Tages, ich weiß das noch, genau, das war eine Ausgabe. Wir hatten eine Ausgabe mit dem wirklich guten und gerade in der Zeit und auch immer noch wichtigen Titel Refugees Welcome. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es war. Ich glaube, es war das Testspiel gegen Dortmund. Kann das sein? Also der Titel komplett richtig und gut und war ich dann auch stolz drauf, dass der so gemacht wurde. Ich lief dann aber vom Fanshop lang und das war irgendwie einen Tag vorher oder so vor dem Spiel und zwei Leute unterhielten sich also offenbar über die Viva und einer meinte dann so zum anderen, boah, normalerweise nehmen sie doch immer Schulle vorne drauf, wenn ihnen nichts einfällt. Ne, wenn will man einmal richtig Geschichte schreiben und Zeichen setzen und dann, naja.
Danke, aber das ist eine
schöne Geschichte. Ja, aber schön, dass Schulle noch da ist, sodass wir so im Zweifelsfall können wir ja mal wieder.
Champions League 2030, ne? Genau. Gut, womit wir dann übergeleitet hätten zu Teil 2 und unserem heutigen Gast. Vielleicht für die vielen tausend nicht so ganz St. Pauli-affinen Zuhörer, die in der Vita deinerseits nicht so bewandert sind, nochmal ganz kurz abgerissen. Du hast deine Jugend fußballerisch beim TuS Esens verbracht.
Richtig.
Wer kennt ihn nicht? Bist dann über Werder und Lübeck irgendwann und noch ein bisschen andere Stationen, Holstein Kiel unter anderem, 2005 zu uns gekommen. Und seitdem bist du da.
Ja.
2005. Fühlst du dich auch gerade alt, Mike?
Naja, meine Dauerkarte hatte ich das erste Mal, als Schulle 1995 bei TuS Esens aufgehört hat. Aber
ja, meine ist aber ein bisschen älter.
Trotzdem
aber
alt, ist so. Ja. Hast dann 6 Jahre in der Erstmannschaft gespielt, hast dir da schon einen gewissen Kultstatus, glaube ich, erarbeitet, hast dann noch ein Jahr bei der zweiten rangehängt und das gleichzeitig dann auch schon quasi als spielender Co-Trainer gemacht und bist dann als, war das unter Schubert, Co-Trainer auch der Erstmannschaft gewesen, bis Ewald kam und bis dann in das Nachwuchsleistungszentrum in verschiedenen Funktionen gewandert und seit 3 Jahren jetzt inzwischen als Nachfolger von Bargfrede bist du U17-Trainer.
Richtig.
Sehr schön. Ich habe mir verschiedene Zitate deinerseits rausgesucht aus Interviews, unter anderem St. Pauli ist mein Leben, meine zweite Familie, sowas hört man natürlich gerne. Der Wechsel zu St. Pauli war die beste Entscheidung meines Lebens. Das kommt beides aus DFB-Interviews, wo ich natürlich nicht weiß, wie der DFB so Interviews überhaupt grundsätzlich führt. Aber grundsätzlich, wenn man so inzwischen 12 Jahre bei einem Verein ist, bist du auch Fan?
Ja, das Witzige war, dass ich im letzten Jahr, bevor ich hergekommen bin, da war ich ja noch bei Holstein Kiel, dass ich da, glaube ich, schon 80% der Heimspiele gesehen habe, weil damals mein ehemaliger Mitspieler Sebastian Wojcik hier gespielt hat und ich ein anderer Mitspieler von mir in der Kanzlei von Paulik eingestiegen war und ich dann so immer an die Karten kam. Dementsprechend war ich dann, es waren damals ja auch dritte Liga, die meisten Spiele freitags abends war ich dann häufig hier und dann drüben im im Kuchenblock oder irgendwo auf der Gegengeraden und habe mir dann schön einen reingezwittert und habe dann immer gedacht, Mensch, hier mal zu kicken, das wäre auch nicht verkehrt. Und dass das dann ein Jahr später hier klappt, also, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ne? Und ja, so dieses nach dem Tor aufs Logo klopfen und küssen und so, da ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Aber ja, also das Zitat mit, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Natürlich neben der Heirat meiner Frau und den drei Kindern, aber fußballerisch gesehen war es definitiv die beste Entscheidung, eine Entscheidung, über die ich heute unendlich glücklich bin.
Die Karriere, die fußballerische, drohte ja schon fast so ein bisschen zu verlaufen. Du bist bei Werder in den Jahren halt immer an der Erstmannschaft dran gewesen, aber eben da nicht ganz reingekommen. Hast dann den Wechsel gemacht zum VfB Lübeck und die sind dann aufgestiegen in die zweite Liga und da wurde, obwohl du da Stammspieler warst, dein Vertrag nicht verlängert. Mhm. Bist dann nach Harburg gewechselt. Ich glaube, das war eher dann so ein privates Kicken mehr oder weniger, weil du hier studiert hast, oder?
Genau. Das war, ja, erstmal in Bremen war ich nicht wirklich nah dran. Also das war damals eine Mannschaft, die permanent um die deutsche Meisterschaft mitgespielt hat. Da war ich zwar im erweiterten Profikader, aber da war ich ganz weit weg davon, da überhaupt Fuß zu fassen. Also da waren noch richtige Größen internationaler Fußball. Wahnsinnige Erfahrungen sammeln dürfen mit Spielern wie Herzog, Pizarro und wirklich tollen Fußballern. Aber da habe ich gar keine Chance gehabt. Also da war ich wahnsinnig weit weg. Habe in der U23 unter Thomas Schaaf gespielt. Das war auch alles gut. Habe das dann auch erkannt und habe für mich als nächsten Karriereschritt eben gesagt, ich gehe mal zwei Schritte zurück. Das war damals der VfB Lübeck. Das war auch eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit, auch mit, ich glaube, 28, 29 Einsätzen in der Aufstiegssaison. Da hatte damals dann unser Trainer Dieter Hecking einfach eine andere Vorstellung. Und irgendwo sind die Mittel von Lübeck dann auch begrenzt, sodass man sich da irgendwo Kaderplatz schaffen muss. Und da bin ich halt zum Opfer gefallen, das ist so. Dann hat meine Mutter gesagt, so Mignon, jetzt lernst du mal was Vernünftiges, ne? Und dann habe ich mich an der Uni eingeschrieben. Und deswegen ist dann die Station Harburger TB dazwischen gekommen. Und habe dann an der Uni in Hamburg studiert, Sport und Geschichte, auf Lehramt. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass da noch so viel Freizeit ist, dass ich nebenher, ja, das war nicht wie heute Bachelor und Master, sondern das war ein normales Studium. Ja. Da konntest du entweder nicht hingehen oder du bist hingegangen. Es hat nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht. Ne? War richtig schönes Studentenleben und da konnte ich parallel noch bei Holstein Kiel Fußball spielen. Das ging gut.
Das war die Zeit, wo du dann hier im Kuchenblock gesessen hast.
Genau.
Wie kam dann der Schritt wieder hierher? Wahrscheinlich ja nicht aus dem Kuchenblock heraus, sondern aufgrund der Leistungen bei Kiel.
Ja, ich habe ja dann in Kiel auch Truller kennengelernt, der zu der Zeit auch da war. Stimmt. Und der ist dann zurückgegangen zu St. Pauli und ich habe dann auch eine relativ gute Saison gespielt in Kiel. Und so kam dann der Kontakt über Truller und Bergmann und Stani zustande, sodass dann ich eigentlich für die zweite Mannschaft eingeplant war. Das aber ein paar Tage vorm Trainingsstart der Profis, ich meine, Yusuf Akbil war das damals. Mhm. Yusuf Akbil für 25.000 Mark in die Türkei verkauft wurde und ein Kaderplatz frei war. Rief Stani mich an und sagte, du pass auf, Schulle, haben Kaderplatz frei und du hast ja ganz gut gemacht und komm mal zum Training der ersten Mannschaft. Das haut schon hin. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ja, war dann, glaube ich, hab die Vorbereitung mitgespielt. Bergmann war von Anfang an begeistert und war dann die ersten beiden Spiele, glaube ich, eingewechselt worden in Emden und ich glaube, das war sogar nur das erste Spiel. Beim zweiten Spiel gegen Lübeck zu Hause habe ich sogar direkt von Anfang an gespielt und seitdem habe ich eigentlich immer gespielt.
Ja, daraus wurden dann 6 Jahre und für jemanden, der dann schon beim Harburger TB war, tatsächlich später sogar nochmal zumindest einige Kurzeinsätze in der ersten Liga.
Ja, die waren geschenkt, ne? Da muss man mal ganz klar sagen. Rein sportlich gesehen war es schon das zweite oder das dritte Jahr zweite Liga für mich das Limit.
Wobei Christoph gesagt hat, dass 8:1 gegen Bayern, wenn man dich eingewechselt hätte, dann hätten wir das noch gedreht.
Das hätte so locker noch gedreht, auf jeden Fall.
Das Witzige ist, dass ich wahrscheinlich sogar das Spiel gespielt hätte, wenn ich nicht mich da verletzt hätte, irgendwie ein paar Tage vorher.
Ach, du konntest also wirklich nicht?
Nee.
Ich war damals etwas sauer auf Stani, weil ich halt fand, letztes Spiel am Millertor, auch für dich. Nein. Und ich dachte nun mal allen Ernstes, bei dem Spielverlauf muss man ja nun nicht groß darüber nachdenken. Da kann man ja auch mal nach Verdienst einwechseln. Und von daher habe ich vehement von der Gegend gerade, Scholler, Schulek! Gefördert und hat aber offenbar die Verletzten standen nicht so ganz. Warst du so verletzt im Sinne von Notfalls, hättest du gekonnt oder hatte ich tatsächlich ein Informationsdefizit und du sagst nicht
Nein,
mal?
Nein, ging gar nichts. Also komplett, weiß ich noch, war verletzt.
Ist das nur ein großer Irrtum oder verwechsel ich das Bayern-Spiel mit einem anderen Spiel?
Vielleicht warst du auch einfach nur betrunken und hast dann...
Ich glaube, da erinnern wir uns alle nicht mehr so gerne.
Also es hatte auch was mit Bier zu tun, das gebe ich wohl zu. Also, aber das war für die Leidenschaft gut. Also eigentlich musst du es gehört haben, wo immer du gesessen hast. Ich habe jedenfalls alles reingelegt. Und man hätte dich auch verletzt auf den Platz schieben können. Das hätte
keinen Unterschied
auch
gemacht.
Ja, vielleicht hättest du das 2:8 irgendwie mit dem Rollirad da reingedingst oder so.
Alles gut. Also das war alles so, wie es gelaufen ist, war es aus meiner Sicht optimal, dass ich nochmal, ich glaube, 4 Einsätze in der ersten Liga habe.
Ja.
Das hätte ich mir auch niemals zu träumen gedacht. Also ist alles top, alles gut.
Und dabei hast du nur eine gelbe Karte in der ersten Liga geholt. Aber ich glaube, die Spielminuten haben nicht für sehr viel mehr gereicht wahrscheinlich.
War eine sensationsgelbe Karte, an die kann ich mich noch erinnern. Und werde ich gegen Mainz zur Halbzeit eingewechselt, glaube ich, liegen 2-0, 3-0 hinten. Mainz damals noch mit Schürrle und dieser Holpi und der ganzen Gang.
Die Boyband.
Und wir spielen 2,5 auch auf einmal richtig gut und schießen, glaube ich, muss lügen, das 1-3. Ich hole den Ball aus dem Netz, lauf zurück zum Anstoßpunkt, lauf an Schürrle vorbei und schmeiß ihm den Ball aus 2 Metern voll in die Fresse.
Der guckt mich nur mit großen Augen an. Ich meine, der Schiri rennt auf mich zu, guckt mich an. Ich denke mir so, was ist mit dem los? Gib mir direkt die gelbe Karte. Ich glaube, die haben 2 Minuten später das 4. Tor geschossen. Da lief der nur an mir vorbei, lacht mich an. Ich denke mir so, ja, ihr seid zu gut, egal. Aber ich habe es probiert.
Du hast mal zu Protokoll gegeben, du würdest ja eher bei Spielern hart einsteigen, wo du hinterher, jetzt ich sag mal sinngemäß, ich habe das genaue Zitat nicht mehr, der Ansicht, also relativ sicher sein könntest, dass sie nicht irgendwie dein Haus abbrennen und das Auto anzünden, so ungefähr. Woher wusstest du, dass Schürrle so darüber würde lachen können?
Ja, jetzt so, ich weiß auch nicht, was mich dazu getrieben hat. Also meine Frau hat manchmal auch nach dem Spiel zu mir gesagt, was hast du denn dabei schon wieder gedacht? Also es ist schon so, dass ich weiß nicht, sagt euch der Name Joe Enox was? Mhm. Er hat ja auch mal hier gespielt, dass ich mich lieber mit solchen Spielern bekabbelt und bekriegt habe auf dem Platz, wo ich wusste, dass es offenes Visier, als wie ein Jan Schiemack zum Beispiel. Das war einfach nur eine Drecksau. Den hast du 5-mal getreten und irgendwann hat er dir in die Eier gekniffen. Mhm. Und da hast du ihn versucht nochmal zu treten, er ist auch hochgesprungen und hat sich auf den Boden gewälzt und da hat keinen Spaß gemacht. Also dann lieber offenes Visier und dann kriegst halt auch mal einen ab. Das gehört dann auch dazu. Das muss dann auch sein, als sowas Linkes. Das konnte ich immer nicht leiden. Da bin ich dann immer sauer geworden.
Man verbindet dich ja insbesondere in der St. Pauli-Zeit durchaus mit gelben Karten. Wir haben vorher nach Fragen gefragt und unter anderem gab es die Frage, ob du jemals auf die Anzahl der gelben Karten pro Saison vorher gewettet hast, intern, oder ob du dir selbst ein Ziel gesetzt hast, wie viele gelbe Karten du denn haben möchtest.
Nee, und da muss ich auch mal zu sagen, ich glaube, dass dieser Mythos oder was auch immer, gelbe Karten, der ist, glaube ich, in der ersten Saison entstanden, wo ich weiß gar nicht, 14, 15, 16, 17 oder was, gelbe Karten hatte. Also so viel waren das dann eigentlich auch gar nicht. Das lag auch wirklich an der Qualität der Schiedsrichter. Später in der zweiten Liga gab es dann gar nicht mehr so viele gelbe Karten. Und dann war es auch häufig so, wir haben nun wirklich keinen guten Fußball gespielt. Das jeder von euch, der dann vielleicht auch mal nüchtern war beim Spiel, kann das euch bestätigen. da braucht man wahnsinnig viel getrunken. Alkohol, um sich das schön zu trinken. Und es waren halt auch ganz oft Spiele dabei, die auf der Kippe standen. Und es gibt ja nun mal nichts Leichteres, als am Millerntor Stimmung in die Bude zu kriegen, wenn du lamentierst, wenn du protestierst oder wenn du mal einen richtig schönen, damals gab es ja noch diese Aschenbahn drumherum so halb, da mal richtig schön einen draufschickst. Und das ist natürlich auch ein Mittel gewesen zum Zweck. Also ich konnte niemals 4 Leute ausspielen, den Ball aus 20 Metern in den Knick hauen. Das konnte ich nicht, dafür hatten wir andere Leute. Aber wenn es 0-0 stand, 70. Minute, man hatte das Gefühl, es kippt oder es war gerade nicht genug Leben auf dem Platz, dann gab es eben zumindest noch dieses Mittel, so etwas Stimmung reinzukriegen, auch die eigenen Mitspieler mal aufzuwecken. Auch mal, ja, so ein blöder Spruch, auch mal ein Zeichen zu setzen. Ne?
Ja.
Und Ja, dafür war ich halt zuständig. Also das war klar geregelt bei uns in der Mannschaft. Das hat Maggie gemacht, das habe ich gemacht. Lelle war für einen langen Einwurf zuständig und Egi für die Kopfballduelle. Fabio hat hinten drin den Libero gespielt und so hatte jeder seine Aufgabe. Ne? Und dann war das eigentlich mehr oder weniger so ein Gruselkabinett, aber das ist ja wie im Matheunterricht. Ne? Minus mal Minus ergibt Plus. Und das war irgendwie, ja, es hat funktioniert. Kein Mensch weiß warum, aber es hat funktioniert.
Also quasi als Aggressive Leader, wie man dann Fußball-Neudeutsch sagen könnte?
Ja, also ich persönlich mag den Ausdruck nicht so gerne, weil das in meinen Augen auch so dieses Asoziale widerspiegelt. Und ich habe mich eigentlich immer sehr als Teamplayer gesehen, weil ich auch genau wusste, dass ich niemals als Einzelspieler glänzen kann. Also wir alle konnten eigentlich nicht als Einzelspieler glänzen. Da waren die wenigsten von uns, die wirklich eine individuelle Qualität hatten, die uns dazu befähigt hätte, mal in der zweiten oder in der ersten Liga zu spielen. Wir wussten aber, wenn wir als Kollektiv zusammenhalten und wenn wir wirklich zusammenstehen und nicht nur miteinander spielen, sondern auch füreinander spielen, dann kann uns eigentlich auch keiner schlagen. So, und deswegen, das mit dem Aggressive Leader, ja, das mag vielleicht manchmal von außen so ausgesehen haben, aber das war einfach meine Rolle in der Mannschaft. Das war meine Aufgabe. So, und ich konnte auch noch einen geraden Ball spielen. Ich habe auch ab und zu nochmal ein Tor geschossen. Aber wie gesagt, das sah bestimmt nicht toll aus. Da bin ich mir auch bewusst gewesen.
Ich habe mir die Transfermarkt.de Statistiken deiner Laufbahn mal genauer angeschaut. Und bei Pi mal Daumen 400 Spielen kommst du auf Pi mal Daumen 100 gelbe Karten. Und dann fallen dabei eben auch 3 gelb-rote Karten, eine rote Karte runter. Und als ich denn die gelb-roten Karten gesucht habe, dann waren das doch sehr besondere. Die erste davon gab es am 2. Januar 99 mit Werder U23 gegen den HSV. Da erzielst du in der zweiten Minute ein Elfmeter-Tor und fliegst in der 18. mit gelb-rot runter. Kannst du dich daran noch erinnern? Oder Transfermarkt.de lügt, das kann natürlich auch sein.
Wann soll das gewesen sein?
99. Du hast mit unter anderem Rasundara Chikuzu zusammengespielt, weil ich ja auch in der Vergangenheit habe, kenne ich den auch noch. Der ist übrigens inzwischen 37 und immer noch Profi in Namibia.
Der hat sich damals in der Vorstellung, in der Kabine in Bremen am Platz 11, hat gesagt, Rasundara Chikuzu. Da hat Uwe Hartgen nur gesagt, Gesundheit. Werde ich nie vergessen, Gesundheit. Rashi, den haben wir haben damals mit Werder A-Jugend haben wir einen Ausflug gemacht nach Afrika. Nach Namibia und Südafrika und haben in Namibia unter anderem gegen seine Mannschaft gespielt und da haben wir den eingepackt. Da haben wir den mitgenommen nach Deutschland und der ist dann durch die Decke gegangen. Ja. Also da kann ich mich mal gar nicht dran erinnern. Den Elfmeter habe ich bestimmt geschossen und reingehauen, aber an die gelb-rote Karte kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an eine gelb-rote Karte bei Rot-Weiß Essen erinnern. Da haben wir 5-2 gewonnen mit VfB Lübeck. Und dann kriege ich Mitte zweiter Halbzeit eine gelb-rote Karte bei Jimmy Winkler. Der war so unfassbar schnell. In Essen im Stadion vor dieser damals imposanten Gegengerade umgehauen habe. Vom Allerfeinsten. Das sah geil aus. Und dann hatte ich, nachdem ich 2 Tore geschossen hatte und diese gelb-rote Karte bekommen habe, musste ich dann noch 70, 80 Meter vom Platz. Und das ganze Stadion hat gepfiffen und alles war super. Das war richtig super. Das war fast so geil wie meine rote Karte. Und meine rote Karte war wirklich, da war ich 18, glaube ich. Auch mit Werder Amateure.
In Osnabrück,
88. Minute. Nachdem mich Joe Enochs, ich glaube, 15 Mal umgetreten hat, habe ich ihn ganz am Ende auf dem Platz verprügelt. meine Frau im Stadion. Und das war ganz auf der anderen Seite der Tribüne. Früher ist man in Osnabrück ja noch an der die Gäste standen ja auch da hinterm Tor. Und da musste man da immer noch rein und raus gehen. Das waren bestimmt auch eine Minute oder so. Und das war dann Punkt 10:30. Und hinter der Tribüne ging Feuerwerk hoch. Also ich musste runtergehen. Das ganze Stadion hat gepfiffen und gebuht. Wir lagen 2-1 hinten. Und es ging Feuerwerk hoch und das ganze Stadion hat gesungen und dann die Hände zum Himmel. Super, super. Und seitdem habe ich mich original jedes Spiel mit Joe Enochs, also aufs Übelste, mit dem Ende der Geschichte, dass ich der einzige externe Spieler gewesen bin, mit dem er niemals zusammengespielt hat, der zu seinem Abschiedsspiel eingeladen war.
Wo du ihn dann wieder oder
war ich konnte nicht. Wir hatten mit St. Pauli selber irgendwas. Ach, und ich durfte ihm dann aber eine Botschaft auf der Videoleinwand überbringen. Ja, also, ja. Und jetzt kommt aber die Preisfrage. Du hast ja die Statistik vor dir liegen an die anderen beiden Experten. Wie viele gelb-rote Karten habe ich denn für St. Pauli bekommen?
Ich glaube keine.
Ja, gut, ist jetzt nicht schwer.
Wir haben vorhin drüber gesprochen. Und ich war gesagt, aber überrascht, weil ich mir fast sicher war, es wäre dann doch schon eine gewesen, aber die muss ich mir eingebildet haben.
Keine gelb-rote, keine rot.
Ich fand aber auch die Quote von irgendwie 100 gelben auf 400 Spiele jetzt nicht so krass. Also so mein der gefühlte Hollerbach ist irgendwie bei, ich sag mal, 3 von 4 Spielen. Der hat dann so 300 gekriegt von 400.
Ja. Hast du die nochmal nach Saison aufgeschlüsselt? Weil Schulle ja sagte, das Ding war vermutlich seiner frühen Spielzeiten, die ihn halt besonderen Eindruck hinterlassen hat.
Also das mit in der zweiten Liga wurde es weniger, ist zumindest laut Transfermarkt hier nicht richtig, weil da hast du in 69 Spielen 22 gekriegt. Also das ist anteilig sogar fast
jede Dritte. Ein Drittel.
Aber gut, das lassen wir mal dahingestellt. Was mir noch auffiel, neben dieser 18. Minute Gelb-Rot, was ich durchaus ja schon beachtlich finde, wenn es denn stimmt, wie gesagt, mal dahingestellt, habe ich noch eine im August 2001 mit Lübeck dann bei Werder, also dann ja deinem Ex-Verein. Da kommst du in der 70. rein und gehst in der 90. runter. Kann das stimmen? Weißt du das noch?
Vielleicht ist Transfermarkt.de auch kaputt.
Ich habe gar keine Ahnung.
Aber das war Trainer Hacking, also der hätte dir bestimmt danach was erzählt.
Es kommt von den Zeiten, kommt das alles hin.
Ich weiß es nicht. Habe ich wirklich da gelb-rot bekommen? 5-3 gewonnen? Hm. Immerhin haben wir die Spiele alle gewonnen.
Nach 20 Minuten ist gut.
Ja. Aber wie gesagt, vielleicht hat Transfermarkt.de in diesen Vor-Internet-Zeiten fast um 2000 rum ja auch noch die ein oder andere Schwäche.
Aber wenn wir gelb-rote Karten schon durch haben, was für Tore hast du denn besonders präsent oder an welche erinnerst du dich am liebsten?
Du hast also, eins im DFB-Pokal.
Ja, gut.
Nee, zwei.
Ja, gegen Werder und gegen Bayern.
Ja.
Nee, das zudem kann man sagen, dass meine Spieler, da ist ja alles nur noch Handy und Apps und was weiß ich nicht alles. Die gucken dann natürlich auch, was hat der alte Herr früher gemacht. Also wenn die bei YouTube meinen Namen eingeben, dann erscheint immer das Bayern-Tor. Das ist natürlich schon mal extrem geil. Ne? Also, ich selber erinnere mich am liebsten ich habe ein Tor in Gladbach geschossen, wo wir, glaube ich, noch in der dritten Liga auf dem gefühlt 12. Platz standen, kurz nach dem Winter. Das war unser Nachholspiel in Gladbach im Stadion, was wir 5-1 gewonnen haben.
Am neuen Borussia-Park.
Genau, ja. Genau. Das war fantastisch, weil das irgendwie so für uns der Startschuss war damals zu dieser tollen Woche und zu den tollen, ich glaube, 7 oder 8 Spielen, die wir miteinander alle zu 0 gewonnen haben oder zumindest gewonnen haben. Und direkt, das müsste Mittwoch gewesen sein, direkt Samstag schieße ich wieder ein Tor in Bremen im Weserstadion. Das 1-0 nach einem langen Einwurf von Lechner, wo gefühlt 12.000 von unseren Leuten da waren, im alten Weserstadion, die ganze alte Kurve da hinten noch gebrannt hat und wir nach dem Spiel Spitzenreiter waren, also innerhalb von einer Woche und 3 Siegen, glaube ich, vom gefühlt 12. Platz auf dem ersten und danach das ja auch nicht mehr abgegeben haben. Und da kriege ich jetzt zum Beispiel auch wieder Gänsehaut, weil das einfach so, das waren die emotionalsten Momente, die wir hatten als Mannschaft. Mhm. Damals im Weserstadion, wo wir das erste Mal kapiert haben, scheiße, wir schaffen das, wir können das echt schaffen, uns kann keiner aufhalten. Und wie sie alle da waren, Lechner, Braun, und wir standen da und haben uns einfach mega gefreut über die ganzen Fans und mega gefreut über unseren Erfolg und über unseren Weg. Und irgendwie war das so damals für uns der Startschuss. Und da war uns das allen klar, dass wir das schaffen können.
Ich glaube, dieses Spiel in Bremen, wer da war, der kriegt auch Gänsehaut. Das war tatsächlich total magisch.
Diese ganze Kurve mit dem weiten Dach, es war ja damals bei uns am Millerntor, verpuffte ja mehr oder weniger alles nach oben. Und da war es einfach. Wir sind ja auch mit dem Bus selber hingefahren zum Spiel. Es gab ja nicht irgendwie einen Tag vorher übernachten und so Quatsch, da haben wir alles nicht gemacht. Wir sind ja in diesem riesigen Autokorso damit hingefahren. Da waren wir zu früh dran. Da sagte Stani irgendwann, Bussi, fahr ran. 20 Minuten Pause. Und dann standen wir da auf der Autobahnraststätte und Toiletten waren alle verstopft und 100 Fans auf einmal um uns herum und dann weiter ins Stadion und kommen auch da mal warm. Und es war gigantisch. War echt geil.
Ja, sehr schön. Dann bist du ins zweite Glied quasi getreten, beziehungsweise zur zweiten Mannschaft dann ja auch 2011 offiziell gewechselt, aber schon mit der Prämisse, da auch gleichzeitig Co-Trainer zu sein. Wann hast du für dich entschieden, mit dem Fußball mache ich weiter, ich mache meinen Sport und Geschichte auf Lehramtsstudium? Das geht ja zumindest schon mal in die Richtung Trainer auch, aber man hätte damit ja auch was anderes machen können.
Ja, das habe ich aber schon weit vorher entschieden, weil es dann bei mir einfach so war, dass ich, wir haben damals unser erstes Kind bekommen und wir sind von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen und Studium. Und dann sah das Studium wirklich so aus, dass es vielleicht noch 2 Scheine pro Semester waren. Und da musste ich dann ständig entweder vor und nach dem Training und das hat alles nicht mehr hingehauen. Habe ich dann mit meiner Frau zusammen entschieden, dass wir dann halt mal Fußball machen. Wenn ich es dann schon mal geschafft habe, in die zweite Liga, in den Profibereich zu kommen, dann wollte ich das auch genießen und da 100% Energie reinstecken. Und ich wollte natürlich auch bei meiner Familie sein. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schieben wir das hinten ran. Das war damals ja alles kein Problem. dass das dann so eine gute Entwicklung nimmt mit zweiter Liga, erste Liga, plus einer Perspektive, die mir damals Helmut Schulte noch aufgezeigt hat, der schon zu meiner aktiven Zeit, als ich noch meinen Vertrag auch als aktiver Fußballer verlängert habe, immer gesagt hat, pass auf, Schulte, du wirst mal richtig guter Trainer, bin ich mir sicher, nimm das mal für dich mit und schau mal, wenn es mal irgendwie zu Ende geht, dass du vielleicht nicht mehr nochmal den Verein verlässt für ein, zwei Jahre, sondern dass du dann hier nochmal U23 machst, dass du hier deine Trainerscheine machst und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das hat er damals schon so gesehen und ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich war nie der filigrane Fußballer, ich war nie derjenige, der auf sich aufmerksam machen konnte durch tolle Aktionen, aber ich habe immer für mich in Anspruch nehmen können, dass ich das Spiel verstanden habe. Viele zweite Bälle bekommen. Ich habe verstanden, wenn irgendwo was nicht so läuft, wie es laufen sollte, wie man das vielleicht ändern kann, ohne dass ein Trainer von außen eingreifen musste. Und von daher, ja, war das für mich dann auch naheliegend.
Dann warst du Co-Trainer bei wem bei der Zweitmannschaft?
Wer war das? Jörn Großkopf war damals Trainer.
Okay. Wie schnell hast du für dich dann, oder wie viel Zeit hast du dir gegeben? Ich gucke mir das jetzt erstmal an, bis dann die Entscheidung war, okay, das will ich jetzt auch weitermachen. Und du hast dann ja angefangen, die Scheine zu sammeln. Mhm. Bist du jetzt schon A-Lizenz, hast du auch schon?
Ja, ja, es ist so, dass zu der Zeit damals ich vom Verein die Option bekommen habe, ein Jahr lang machst du den Co-Trainer und Spieler bei der U23. Das wollte ich auch. Als Profi sollte man auch abtrainieren, so ein Jahr oder zwei, nicht von voller Belastung auf komplett gar nichts, dann streikt der Körper gerne auch mal. Und die andere halbe Stelle, die ich hatte, war Teammanagement bei den Profis. Weil das für mich auch ein Bereich war, der mich interessiert hat, wo ich mich auch selbst drin gesehen habe. Da habe ich allerdings relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Mhm. Dieses rein organisatorische, dieses, ja, Christian Böhnig hat immer gesagt, Mädchen für alles, allem immer alles hinterherräumen, Schuhe bestellen, tausende von E-Mails beantworten, ständig telefonieren und so. Ich wollte auf den Platz. Ich wollte mit den Jungs auf den Platz und das hat mir viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann sofort meinen B-Schein gemacht. Direkt im Jahr drauf auch meinen A-Schein. Und ja, habe dann, als mein drittes Kind geboren wurde, habe ich dann mich nicht zum Fußballlehrer angemeldet, habe mich jetzt dieses Jahr zum Fußballlehrer angemeldet. Und da ist Anfang April sind dann die Aufnahmeprüfungen. Bewerben sich, ich glaube, 160 Leute haben sich dieses Jahr beworben auf 22 oder 24 Plätze. Mhm. Und ja, hoffe ich, dass ich genommen werde und dann habe ich meinen Fußballlehrer.
Kriegst du da als ehemaliger Profi und jetzt bei einem Lizenzverein stehen da irgendwie eine Vorzugsbehandlung oder weiß man nicht?
Ja, nicht wirklich. Es sind, wie gesagt, über 160, die sie beworben haben. Nicht alle erfüllen diese Zulassungskriterien. Aber es sind natürlich viele Ex-Profis dabei. Es sind natürlich viele, die im Nachwuchsleistungszentrum arbeiten, dabei. Einige, die beim Verband arbeiten, dabei. Dieser Schlüssel, wonach nachher diese Plätze verteilt werden, ist so mega kompliziert und ist auch gar nicht öffentlich. Man muss da eine Lehrprobe ablegen, man muss da eine Klausur schreiben, dann gibt's noch eine mündliche Prüfung. So, wenn man das alles halbwegs gut da abstattet, dann bleiben da wahrscheinlich 30, 40 Leute über und von denen müssen sie dann entscheiden, wen nehmen sie rein in diesen Lehrgang. So, und da gibt's da Leute, die bewerben sich schon zum dritten Mal, die werden dann vielleicht eher genommen als jemand, der sich zum ersten Mal bewirbt. Dann gibt's Leute, die kennen, keine Ahnung, Hansi Flick gut, der nächste kennt Horst Rubesch gut, der dritte arbeitet gerade beim baden-württembergischen Fußballverband und der vierte ist dann gerade Trainer bei einer Mannschaft, die in der vierten Liga auf dem Aufstiegsplatz steht und der braucht die Lizenz, weil er nächstes Jahr vielleicht in der dritten Liga spielt. Da kommen so viele Faktoren zusammen, das ist sehr schwer vorher zu einzuschätzen, ob man da genommen wird oder nicht.
Das heißt, Regionalliga könntest du noch mit der A-Lizenz machen und Fußballlehrer brauchst du dann für
die ersten drei Ligen. Okay. Aber ich will's, also klar ist das auch mein Ziel, aber ich habe eben bei Stani das hautnah miterleben dürfen, wie sehr einen das nochmal weiterbringt, wie sehr ein Trainer daraus noch Mehrwert ziehen kann in der Struktur, in der Arbeit mit der Mannschaft, in so Abläufen auch, die dann einfach da ein Jahr lang wahrscheinlich auch in dich reingeprügelt werden. Das hat schon einen wahnsinnigen Mehrwert. Also es ist schon wirklich eine Ausbildung, die auch Sinn macht.
Das ist dann in Köln, ne?
Oder? Genau.
Und das würdest du, also hast du ja bei Stani auch mitbekommen, aber würdest du auch dann weitermachen neben der U17 und neben Familie? Ich meine, das ist ja auch zeitlich alles sehr aufwendig.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen abgespeckt worden. Mittlerweile ist das nur noch, ich glaube, es sind insgesamt 48 Wochen, wovon 28 nur Präsenz sind. Ich meine, das ist auch schon wahnsinnig viel.
aber die Präsenz hat sich mittlerweile verringert von Montag bis Mittwoch.
Okay.
Früher war es die ganze Woche, dann war es immer von Montag bis Donnerstag, dann haben alle gesagt, pass auf, jeder Trainer, der in Lohn und Brot steht, das funktioniert nicht, nur noch freitags bei der Mannschaft zu sein. Und wenn man dann tatsächlich noch eine Familie hinterher hat, das geht nicht. Ja, und von daher ist es jetzt von Montags bis Mittwochs. Das ist schon etwas, ja, da muss ich durch. Mhm.
Ja, sind wir mal gespannt. Thema U17. Du bist, das hast du eben, wie gesagt, übernommen von Hansi Bargfrede zu einer Zeit, als es da auch eher gegen den Abstieg ging. Da habt ihr den Klassenerhalt dann auch geschafft. Das machst du jetzt dann demnächst ja auch schon 3 Jahre. Wie lange siehst du dich da in der Position noch? Und ist das überhaupt etwas, wo du sagst, das könnte ich mir auch noch länger vorstellen? Das hast du gerade gesagt, Ziel ist natürlich, da auch irgendwann weiterzukommen.
Also erstmal muss ich sagen, dass ich jetzt in diesen 2,5 Jahren, wo ich selber Chef bin, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine U17 bin, mehr gelernt habe, viel mehr gelernt habe und viel weiter vorwärts gekommen bin als in den 4 Jahren, wo ich Co-Trainer unter verschiedenen Trainern war. Weil es einfach ein brutaler Unterschied ist, ob du einfach nur mitläufst, einfach nur deinen Beitrag leistest und einfach nur zuarbeitest oder selber Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Und das merke ich selber auch an mir, wie sehr ich mich als Trainer verändert habe. Das ist gut. Ja, mir macht das jetzt sehr viel Spaß in der U17. Ich habe dieses Jahr auch eine sehr gute Mannschaft. War letztes Jahr schon eine gute Mannschaft. Sind wir 6. geworden. Das ist für St. Pauli-Verhältnisse hinter Wolfsburg, Hertha, Red Bull, HSV und Werder. So bist du sozusagen das Beste vom Rest. Das war letztes Jahr schon sehr gut. Dieses Jahr traue ich der Mannschaft sogar zu, dass wir noch besser werden. Wir haben ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt am Anfang der Saison. Aber jetzt waren wir zuletzt 5-mal ungeschlagen, beziehungsweise hatten sogar 5 Siege in Folge. Wochenende haben wir unglücklich das Derby verloren. Okay, das gehört auch dazu. Aber es ist eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr, wo ich auch sage, dass da ein paar Spieler drin sind, die tatsächlich dann hier mal am Millerntor auflaufen können.
Wie viel hat Jugendfußball heute in dem Bereich noch mit dem zu tun, wie du es damals, ja immerhin auch schon bei Werder, damit ja auch schon einer damals sehr, sehr guten Jugendarbeit selber erlebt hast?
Gar nichts. Null. Also ich habe Begriffe in meinem Sprachvokabular den Spielern gegenüber, wo ich früher den Trainer nur angeguckt hätte mit großen Augen und gesagt hätte, ich will einfach kicken.
Zum Beispiel?
Gib mich die Pille. Vororientierung.
Aha. Das kenne ich ja nicht mal. Was heißt das?
Vororientierung ist vor allem für einen zentralen Mittelfeldspieler extrem wichtig, sich zu orientieren, bevor er den Ball bekommt. Dementsprechend eine offene Spielstellung haben, eine optimale Stellung, um eine Folgeaktion zu haben. Und dementsprechend auch dann die Trainingsinhalte, die Trainingsform, die Spielform auf zum Beispiel solche Spieler auszulegen und das dann zu trainieren und zu coachen. Das ist Wahnsinn.
Also im Prinzip, dass ich weiß, wo alle stehen, bevor ich den Ball habe, genau, damit ich dann möglichst schnell den Pass spielen kann.
Und das alles unter maximalem Gegnerdruck, mit maximalem Zeitdruck und wenn es geht, noch in einer perfekten Technik beidfüßig.
Wie trainiert man sowas?
Das sind dann sehr komplexe Spielformen auf sehr engen Räumen. Das geht, aber wie gesagt, ich habe das selbst im Profibereich, als ich hier Co-Trainer war, habe ich das noch nie gesehen, habe mir das jetzt angeeignet und das ist cool, das macht Spaß. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die kannst du dann eben mit 14, 15, 16-Jährigen machen, die für sowas auch noch offen sind. Wenn ich da irgendwie so ein mega komplexes Rondo mit den Profis machen würde, die würden mich wahrscheinlich auch nur angucken und fragen, was soll das denn jetzt?
Aber das heißt, ist das die nicht Jugend da? Kapiert mehr als die Erwachsenen. Das ist ja so ein bisschen gegenläufig zu üblichen Erzählungen über Jugendliche.
Ja, Jugendliche sind grundsätzlich offener, bereiter, lernbereiter als ein Profi. Ein Profi ist sehr in seiner Welt gefangen, ist sehr in seinen Abläufen, ist sehr in dem, was er seit Jahren gewohnt ist, gefangen. Während du diese Krusten bei 15, 16, 17-Jährigen, die auch jeden Tag kommen und brennen und Bock haben, ganz einfach aufbrechen kannst. Das macht auch überhaupt nichts aus, wenn du mal einen Tag total ödes Training hinlegst. Wo du als Trainer dich danach hinsetzt in die Trainerkabine und denkst, was hast du denn heute trainiert? Das hat vorne und hinten nicht hingehauen. Weder von der Organisation noch vom Inhalt. Die kommen am nächsten Tag, gucken dich an und was machen wir heute? Während ein Profi dann denken würde am nächsten Tag, na, jetzt gucken wir mal, ob er sich heute zusammenreißt, ob das heute hinhaut.
Nicht, dass es der gleiche Rotz wird wie gestern. Ja, und,
ist das so krass? Thomas Tuchel hat mal gesagt, er sieht sich als Dienstleister an der Mannschaft. Irgendwie, das klingt bei dem, wie du es jetzt sagst, zumindest für die Profis ja so ähnlich raus. Irgendwie so eine Erwartungshaltung.
Ja, also du musst eine Profimannschaft musst du entertainen. Ich glaube, als Profitrainer ist es häufig gar nicht mehr so wichtig, wie deine Inhalte aussehen, wie du die Spieler vorwärts bringen willst, sondern als Profitrainer ist es in erster Linie wichtig, die Mannschaft zu kennen, die Stärken der Mannschaft zu kennen, die Stärken der Mannschaft auch zu trainieren, klar, aber du musst sie vor allem unterhalten und bei Laune halten. Also wenn du jetzt anfangen musst, einen 28-Jährigen noch mit einem schwachen Fuß zu trainieren, das geht nicht, das funktioniert nicht. Die Zeit hast du gar nicht. Also wenn der mit links keinen Flugball kann, dann wird das mit 30 auch nicht mehr können. Das ist so. Während du halt beim 16-, 17-Jährigen offene Türen einrennst und der du sämtliche Muster noch aufbrechen kannst und mit dem wirklich noch trainieren kannst und der auch trainieren will und der auch die Notwendigkeit sieht und dem du auch noch einen Weg aufzeigen kannst, das machen wir ein halbes Jahr. Im Jahr stehst du hier, in 2 Jahren stehst du da, in 3 Jahren hoffen wir mal, dass du vielleicht irgendwie am Millerntor auflaufen kannst. Das macht Spaß, so zu arbeiten. Auf der anderen Seite, und das ist so, wo ich auch ehrlich bin, wo ich gerade ein bisschen dran zu knabbern habe, du kriegst halt jedes Jahr wieder eine komplett neue Mannschaft. Du musst jedes Jahr in vielen Bereichen wieder nicht bei Null anfangen, aber sie zumindest wieder auf deine Linie bringen. Wir haben auch einen tollen U15, einen ganz tollen U16-Trainer, die aber natürlich alle eine andere Ansprache haben, anders arbeiten. Und wir haben im NLZ schon sehr viel auf eine Linie gebracht. Wir haben jetzt einen neuen sportlichen Leiter mit Roger Stilz, dass das noch mehr roten Faden gibt. Aber trotzdem ist es halt immer wieder eine komplett neue Mannschaft. Ne? Und das ist sicherlich etwas, was ich auch gerne mal hätte, mit einer Mannschaft 2 oder 3 Jahre zu arbeiten. Sie zu entwickeln, zu gucken, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wie kann ich mit jedem Einzelnen arbeiten, auch vielleicht im mentalen Bereich und wo kann ich vielleicht auch mal den Kader noch optimieren. So das, ja, so was viele am Computer gerne dann machen, das würde ich gerne mal Natura machen.
Wie viel Zeit wendest du denn momentan für diese Tätigkeit auf? Kann man das pro Woche irgendwie schätzen?
70 bis 80 Stunden.
Ihr trainiert 4-mal oder 5-mal?
4 bis 5-mal, ja. Aber ich bin jeden Tag da, plus, also wenn wir Auswärtsfahrten haben in Dresden oder so mit Übernachtung. Also es ist ein absoluter Fulltime-Job.
Wie viel ist dann in der Woche außerhalb des Trainingsplatzes? Also ihr nehmt ja auch jedes Spiel auf. Ich weiß nicht, nehmt ihr Trainings auch auf?
Alles, ja, komplett. Und das individual, es geht so weit, dass du mit dem Handy auf dem Platz stehst, wenn du Kopfballtraining machst und die Kopfballtechnik filmst, das dann in den Computer reinmachst, dann irgendwie einen Kopfball von Hummels daneben setzt und ihm zeigst, pass mal auf, guck mal hier, Absprung, Timing, Bogenspannung, Treffpunkt des Balles, all solche Sachen. Dann gehst du weiter, suchst dir entsprechende Übungen raus, bestellst den Spieler einen Tag später eine Stunde eher ein, gehst mit ihm erst ans Kopfballpendel, machst mit ihm dann 2 andere Übungen, ja. Sehr viel individuelle Förderung.
Wie groß ist denn euer Team momentan? Also das Trainerteam?
Ja, ich habe das Glück, dass ich einen sehr guten, sehr motivierten Co-Trainer habe. Sportstudent. Habe momentan sogar noch einen zweiten Co-Trainer. Habe einen Torwarttrainer und einen Athletiktrainer. Mein Athletiktrainer ist Marvin Braun. So schließt sich der Kreis dann auch wieder. Also ist mittlerweile sehr professionell geworden, unser NLZ.
Du hast es ja eben schon gesagt, es ist sicherlich schwierig, jedes Jahr eine neue Truppe dann wieder zu haben. Jetzt gibt's ja im Endeffekt ab der U10 beim FC St. Pauli jedes Jahr eine Jahrgangsmannschaft. Das geht bis hin zur U16, also der jüngere B-Jugendjahrgang. Dann gibt's euch mit der U17. Die U18 fehlt, dann gibt's die U19. Die U18 fehlt, weil man halt den Leuten dann sagt, du musst es jetzt dann direkt in der A-Jugend schaffen. Wäre es denn auch mal eine Überlegung zu sagen, okay, diese U15, 16, 17, 19, die statten wir dann auch quasi mitwachsend mit Trainern aus? Oder ist das so, wie ihr es jetzt macht, dass jeder seinen Jahrgang hat, schon sinnvoller?
Da gibt es wirklich Pro- und Kontralisten. Der DFB macht es zum Beispiel so, die lassen ihre Trainer mitlaufen. Genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Du kennst irgendwann die Mannschaftsstruktur. Jetzt für mich zum Beispiel als Trainer, ich müsste nur in 1 oder 2 Jahrgängen scouten. Also wenn ich jetzt eine neue Mannschaft haben möchte nächstes Jahr, muss ich mich schon wieder in den 2001er und 2002er Jahrgang rein scouten. Das Jahr drauf wieder ein neuer Jahrgang. So könntest du eigentlich immer diesen Jahrgang mit scouten. Du kennst die Mannschaft, du kennst die Abläufe, du kennst die Stärken, du kennst die Schwächen. Das hat schon seine Vorteile, wenn du die Mannschaft begleitest. Dann kommt aber der Nächste um die Ecke und sagt, ja, aber Jugendspieler, die sollen, wenn es geht, auch möglichst viele Trainer haben. vielleicht auch mal unterschiedliche Spielsysteme oder unterschiedliche Pressingarten oder was auch immer, weil sie eben im Herrenbereich auch alle möglichen Trainer kriegen können. Also da gibt es Pro und Contra. Ich als Trainer würde sagen, dass es auf jeden Fall sinniger ist, eine Mannschaft zu begleiten. Ich kann aber auch zu 100% die andere Seite verstehen, die eben das andere behaupten. Also 50-50.
Du wolltest gerade was sagen, Christoph, oder?
Ja, ich war bei den spezialisierten Training und bei deinen Beispielen dachte ich daran, dass das ja auch doch eine sehr hohe Konzentrationsfähigkeit fordert. Wenn so generell der öffentliche Diskurs dahin geht, dass aufgrund von diversen Ablenkungen, Alerts und sonst was, also dass generell die Konzentrationsfähigkeit nicht nur bei jungen Menschen, sondern insgesamt abnimmt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber merkt man das schon? Muss man irgendwie, also ihr braucht auf der einen Seite viel mehr Konzentration, aber alles, was so an Technik auf und an Ablenkungen an deine Spieler auf die einstürzt, das geht ja in Richtung weniger Konzentration und ganz viel gleichzeitig und so weiter. Macht man da auch mal Übungen oder musstest du, oder ist das dann eher so rustikal, dass man so komm, jetzt ein Tag kein Handy, du hörst jetzt mal zu und lernst mir wieder, dich zu konzentrieren, oder?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass, also meine Spieler, die haben natürlich eine Jugend, die ist mit unserer nicht mehr vergleichbar. Wir sind ja alle ungefähr gleich alt, sage ich jetzt einfach mal so.
Na, du bist 60, wir sind 20. Ja, gut, ein bisschen verständlich.
Ich hatte bis ich glaube, 13.05 Uhr hatte ich Schule und da hatte ich frei. Da hatte ich zweimal die Woche abends Training. Meine Spieler gehen teilweise bis 4 oder 5 zur Schule und sollen dann von 6 bis 8 auch noch bei mir Leistung bringen, werden von mir auch noch zugedröhnt und kommen teilweise aus Lüneburg. Also fahren auch noch eine Stunde zum Training hin und dann noch wieder eine Stunde zurück. Das ist brutal. Also was die abreißen, ist Wahnsinn. Da habe ich auch allergrößten Respekt vor. Aber, und das sage ich den Jungs auch immer, A, sind sie freiwillig da und B, haben sie alle ein Ziel. Und das ist das Coole und deswegen macht es auch so einen Spaß. Die Jungs wollen halt unbedingt, ne? Die haben einen Traum, die wollen Fußballprofi werden und dementsprechend sind sie aufnahmefähig. Ja, ich gebe dir recht, diese ganze Facebook, ich bin jetzt ja auch neuerdings bei Twitter, diese ganze, ja.
Du hast in 5 Jahren so viel Tweets gemacht wie Donald Trump in 30 Sekunden.
Ja, immerhin. Ich bin ja gerade auf dem Weg, Ralle hat mir das mal beigebracht, wie das funktioniert. Ich bin ausgebildeter Live-Kinetic-Trainer. Und dementsprechend habe ich auch da so meine Methoden entwickelt, wie man die Jungs dann vielleicht mal aus ihrem Zyklus da ein bisschen rausziehen kann, wie man sie vielleicht auch ein bisschen cashen kann für andere Sachen. Ich schenke meinen Spielern zum Beispiel auch gerne mal ein Buch. Wenn ich
und dann wischen sie dann drauf rum und sind total irritiert, dass das irgendwie, so ungefähr, dass die App nicht aufgeht.
Aber bei Frontzeck immer, der ist mal auf dem Bildschirm vom Laptop mit seinen Fingern raufgegangen und wollte größer ziehen und gesagt, das ist kaputt oder was? Nee, man unterschätzt die Jungs aber. Also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Mannschaft. Ich nenne sie immer liebevoll meine Strebermannschaft. Die sind plitsch, die sind echt clever und die sind dann auch mit 16, 17 irgendwann in einem Alter, wo sie das alles auch schon zumindest teilweise reflektieren können und wo sie eben noch nicht so komplett verstrahlt sind, wo sie auch noch nicht so, ja, ich sag mal so, also ich mag Kevin Großkreuz, mag ich gerne, ich finde das geil, wenn jemand ein Typ ist, aber warum muss ich alles in die Welt rausblasen, warum muss ich ständig jedem überall erzählen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, wen ich toll finde und wen ich nicht toll finde. Warum? Ich sehe da keinen Mehrwert. Sehe ich überhaupt nicht. Und das können die Jungs auch ganz gut einschätzen. Und darüber hinaus haben sie auch noch nichts erreicht. Also es interessiert auch keinen. Und dementsprechend, die geben Gas und die wollen und die machen und die tun. Und der eine ist ein bisschen mehr talentiert und der andere ein bisschen weniger. Und ja, die weniger talentiert müssen halt mehr arbeiten. Und das läuft. Das ist gut.
Wir hatten ja Christoph Pieper auch schon mal hier. Er sagt ja auch, dass Medienarbeit im Endeffekt im Verein schon ab der C-Jugend, ab der U15 irgendwie dann auch dazugehört. Wie oft macht ihr so Themen drumrum? Also jetzt, keine Ahnung, muss man den Leuten beibringen, so wie letztes Mal vor 1-2 Jahren Halstenberg halt auf die Nase fiel, weil er sich da beim Berlin-Gedenkstätte falsch hat fotografieren lassen. Macht ihr das einmal zu Saisonbeginn, so eine Medienschulung, oder regelmäßiger?
Also es gibt Schulungen in ganz vielen verschiedenen Richtungen. Also es geht los mit Doping zum Beispiel, Schiedsrichter. Und dann aber jetzt auch, nicht neuerdings, aber jetzt seit 1-2 Jahren, glaube ich, erst. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht so lange im NLZ. Ganz bewusst auch eben Umgang mit Medien. Das ist, sind dann für 15, 16, 17-Jährige natürlich eher Themen wie Twitter, Instagram und was veröffentliche, was nicht und wie behält man auch noch ein Stück weit Privatsphäre, was kann einem vielleicht später mal irgendwo nachgetragen werden, wenn man dann tatsächlich Profi wird, na, weil das ist ja dann eine Historie auf deinem Facebook-Profil, das kann jeder nachvollziehen, wenn ich dann 25 mal irgendwelche Fotos mit irgendwelchen Mist da drauf habe, dann ja, dann ist da drin. Ist drin, ist es drin. Ja. Aber die Jungs kennen sich da deutlich besser aus als ich und viele können das auch ganz gut einschätzen. Ja, dass du auch mal welche drin hast, die dann übers Ziel hinausschießen. Also ich kann mich auch noch an eine selten dämliche Aktion von Morike Saku erinnern, weswegen wir dann alle später nochmal ins KZ Neuengamme durften. Ja.
Passiert sind ja halt. Auch
also Jugendliche, das ja, muss man meine ja Güte. Also sagen. 15, 16, 17, wir haben halt irgendwo auf dem Dorf unseren Mist gemacht und die machen es jetzt im Handy. Ne?
Ja.
Muss halt nur jeder mit der Konsequenz leben.
Ja.
Leider.
Du hast dein Licht ja fast so ein bisschen unter den Scheffel gestellt, was die aktuelle Mannschaft anbelangt. Also ich habe mal geguckt, wir sind seit 2011 permanent mit der U17 in der Bundesliga, sind da 7., 10., 10., 11., 9. geworden und oftmals halt recht knapp dem Abstieg dann von der Schippe gesprungen. Jetzt bist du letztes Jahr schon 6. geworden mit dem Team und dies Jahr seid ihr jetzt halt auch schon 5. Also das sind beides mal die besten Platzierungen, die der Verein in dem Altersbereich da erreicht hat. Wie stark ist das denn auch von dem Nachwuchsleistungszentrum abhängig? Oder andersrum gefragt, wir sind da inzwischen mit 3 Sternen sehr gut aufgestellt. Ist da irgendwann noch so Luft nach oben, dass man sagt, keine Ahnung, mit der A-Jugend, wir können auch mal um die ersten 3 Plätze mitspielen? Oder ist da dann durch die anderen Bundesligisten auch eine natürliche Grenze irgendwann eingezogen?
Also erstmal, ich kann das jetzt seit 4 oder 5 Jahren, ich war ja dann, als ich Co-Trainer bei den Profis war, war ich ja auch Top-Talente-Trainer. Seit 4, 5 Jahren kann ich das beurteilen, wie die Qualität der einzelnen Mannschaften ist. Und da muss ich sagen, dass stetig die Qualität der einzelnen Jahrgänge gestiegen ist. Und wir jetzt wirklich richtig, richtig gute Mannschaften haben. Wir haben jetzt durch die Installation vom neuen sportlichen Leiter von Roger Stilz nochmal wieder einen Riesenschritt gemacht und wir haben jahrelang das Problem gehabt, dass uns die Top-Spieler einfach weggenommen wurden. Auch frühzeitig schon. Teilweise mit 13, aber in der Regel mit 15, weil sie auch erst dann Verträge unterschreiben durften. Jetzt bin ich eigentlich ganz frohen Mutes, dass wir alle unsere Top-Spieler halten können. Und ich sehe einfach die Qualität, die meine letzte Mannschaft hatte. Da sind wir 6. geworden. Wie gesagt, ich sag mal so schön, best of the rest. Ich sehe meine Mannschaft, die ich dieses Jahr habe, die wirklich top ist. Eine Top-Mannschaft. Obwohl sie uns da auch 4 Nationalspieler rausgezogen haben. Kompletten Offensivbereich. Zwei spielen bei Red Bull Leipzig. Mhm. Einer in Wolfsburg, einer in Dortmund. Die alle jetzt auch aktuelle Nationalspieler sind. Und trotzdem habe ich immer noch, gerade in der Breite, so eine tolle Mannschaft. Die Mannschaft letztes Jahr war schon richtig gut. Das sind Spieler, die ich, ja, wenn ich ehrlich bin, in den Jahrgängen davor so nicht gesehen habe. Und das ist auch meine berechtigte Hoffnung, dass von den Spielern wirklich einige in 2 oder 3, spätestens 2 oder 3 Jahren hier am Müllertor spielen können. Weil die einfach ganz anders ausgebildet werden. Wir haben durch die neue Koller, die ja vor jetzt 3 Jahren, glaube ich, da entstanden ist, haben wir für die Jugendmannschaften Kraftraum. Gab es vorher nicht. Mhm. Wir haben 2 Athletiktrainer beim Training. Gab es vorher nicht. Wir haben festangestellte Trainer, die auch wirklich von morgens bis abends da sind, die sich individuell mit den Leuten kümmern, um die Spieler kümmern. Das ist einfach, ich sag mal, Trainerqualität ist das höchste Gut, was ein NLZ haben kann. Wirklich Leute, die sich um die Spieler kümmern, die sich dann auch darum kümmern, dass sie hier bleiben, die sich darum kümmern, dass sie sich individuell verbessern, weil ich war mal in England zur Hospitation bei Chelsea, bei Tottenham und die haben immer, auch beim Scouting haben die eine Rubrik gehabt, Something Special hieß es. Also natürlich Schnelligkeit, Spielverständnis, bla bla bla, findest du an jeder Ecke alles. Aber die Something Special. Also wenn Ewald Lien bei mir bei der U17 am Platz steht, Da muss der nicht sagen, oh Mensch, der kann das aber ganz gut und hier guck mal, du hast so eine tolle Mannschaft, die sind ja alle recht schnell und schön groß oder so. Der muss da stehen, so ist es dann auch. Wer ist denn der Kleine da mit dem linken Fuß? Der kann ja, also das ist ja Wahnsinn. So, also du musst eine Waffe haben. Du musst, als Trainer musst du einem Spieler so ausbilden, dass der Cheftrainer am Rand steht und sagt, boah, deswegen muss er bei mir spielen. Der muss eine Waffe haben. Das bringt ihm nichts, wenn er alles ein bisschen kann. Das bringt ihm nichts. Er muss eine Waffe haben. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, dass wir wirklich unsere Spieler spezialisieren und das über Jahre hinweg und sie dann wirklich hoffentlich übernächstes Jahr da oben ankommen und nicht erstmal ein wahnsinniges athletisches Defizit aufholen müssen, sich dann nochmal an Spieltempo gewöhnen und man sich dann irgendwann Gedanken darum macht, ja, welche Position können sie eigentlich spielen? Sondern dass es von vornherein klar ist, ältere Jahrgang A-Jugend, ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, Luis Cordes, offensive Außenbahn, brutales offensives 1 gegen 1, sackschnell, ab dafür. Brauchen wir keinen mehr von 1860 holen oder sonst wo, sondern für den geht die Reise hier weiter. Der spielt 70. Dann spielt er mal von Anfang an. Also das sind so die Träume, die wir im NLZ haben und in meinen Augen sind das auch keine Träume mehr, sondern das ist mittlerweile jetzt Realität.
Die braun-weiße Brille mal weggepackt, gibt es noch Gründe, warum man in den Vereinen, die alle 3 Sterne haben, die dementsprechend ja wahrscheinlich alle irgendwie ein Level haben, zu RB Leipzig, zum BVB, sonst wohin wechseln sollte?
Ja, da müssen wir jetzt auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Geld ist jetzt in der Jugend. Also natürlich spielen auch Berater schon viel eine Rolle. Und natürlich, wenn du einen Spieler hast aus einem sozial schwachen Umfeld und der kann da auf einmal aus der Zwei-Zimmer-Wohnung, wo sie zu sechst wohnen, in Harburg, raus nach Wolfsburg ins Internat und kriegt sogar noch, keine Ahnung, 400 Euro, dann kann ich dem auch schlecht sagen, bleib hier. Also das funktioniert nicht. Aber es ist auch so, wenn du als 13-, 14-Jähriger nach Wolfsburg aufs Gelände fährst und da ist alles schön und da sind 2 beheizbare Kunstrasenplätze und du hast ein eigenes Zimmer und einen Kraftraum und einen Wellnessbereich und alles ist Chico und dann bist du bei uns auf dem Trainingsgelände und du musst dir jedes Mal zu zweit oder zu dritten Platz teilen. Nicht jedes Mal, aber häufig. Oder ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Brummerskamp war, dann im Winter auf dem Brummerskamp spielen. Ja, dann nehme ich vielleicht den leichteren Weg. Ich sag meinen Jungs das aber auch immer. Was soll für die noch kommen? Bei uns, die Kabinen, das ist kein Luxus. Aber brauchst du mit 15 Luxus? Brauchst du nicht. Wenn die bei Red Bull da in den Bullenstall reingehen und da stehen überall die schönen Bullen und noch eine Startuhr und noch ein toller Raum und mach nochmal hier einen Spiroergometrie-Test und oben gehst du schön in 1 von 3 Restaurants oder so. Was soll für den Spieler mit 18 noch kommen? Der geht da mit 15 hin, der ist mit 18, steht der da wie ein Ochs vorm Berg, hat 3 Jahre lang jeden Tag das Gleiche trainiert und soll dann irgendwo in Sandhausen ausgeliehen glücklich werden. Das kann nicht funktionieren. Also die sind satt. Davon abgesehen, dass du es bei Red Bull sowieso nicht schaffst. Die kaufen nächstes Jahr 3 Spieler für 100 Millionen. Also ich finde diesen Weg, den wir bei St. Pauli bieten können, finde ich passend. Finde ich einfach gut für einen Jugendspieler. Der kann sich hier durchsetzen. Er kriegt eine optimale Betreuung. Alle NLZs bilden gut aus. Die einen vielleicht einen Tick besser, die anderen einen Tick weniger. Ich nehme einfach für uns in Anspruch, dass wir das sehr gut machen. Und ich glaube, dass du hier auch die Durchlässigkeit hast, dass du, wenn du dich vernünftig anstellst, bei uns mit 17, 18, 19 am Millerntor auflaufen kannst, vor 30.000 Leuten. Was willst du denn mehr? Also, wenn ich Jugendspieler wäre, und das sage ich jetzt bestimmt auch, weil ich selber U17-Trainer bin bei St. Pauli, aber auch voller Überzeugung, ich würde zu uns gehen. Bevor ich zu irgendeinem, in Dortmund, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du es in Dortmund schaffst? Also, nee, sehe ich nicht. Da bist du dann Spieler Nummer 7, 8, 9, und bei uns bist du in den Top 2 im Jahrgang. Also, ja. Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Und es gibt bestimmt auch immer Gründe, die kannst du immer finden gegen uns. Aber bis jetzt hat es noch kein Spieler geschafft, der von uns weggegangen ist. Ganz einfach. In meinen Augen ist es falsch, weil die Jungs meinen, sie können eine Abkürzung nehmen. Und Abkürzung gibt es im Fußball nicht. Gibt es nicht.
Ja, also ich finde zum Beispiel Sam Schreck so, der sitzt jetzt halt bei Leverkusen nicht mal auf der Bank. Und ich hoffe, er schafft das noch demnächst, aber es sieht halt momentan auch nicht zwingend danach aus. Und davon gibt es halt ein paar mehr Beispiele.
Ja, Sam ist ein Wahnsinnsfußballer.
Ja.
Wo ich sage, dass der unserer Mannschaft, unserer Profimannschaft vor dem Winter extrem gut getan hätte, weil man jetzt sieht, welchen Mehrwert die ganze Mannschaft vom Spielertypen wie Müller Dali hat. Und Sam ist 1:1 der Spieler. Ja, und deswegen ärgert mich das, weil ich hätte hier gerne mal 30.000 sehen wollen, wie so ein kleiner 17-Jähriger bei uns aus dem NLZ über den Platz rennt, wie so ein Irrwisch, voller Spielwut, die Hütte hätte gebrannt. Und die Mannschaft hätte noch mehr Wert davon gehabt. Aber er hat sich halt für einen anderen Weg entschieden. Ich hoffe für ihn, dass er das schafft. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken, weil die keine U23 mehr haben. Jetzt werden sie nächstes Jahr wahrscheinlich nicht die Champions League Qualifikation schaffen, aber sie haben zumindest den Anspruch, in der Champions League zu spielen. Und dann geht für so einen Spieler der Weg wahrscheinlich über eine Ausleihe, um irgendwie an Spielzeiten zu kommen. Und dann weißt du selber, wie das läuft. Dann wirst du in die zweite Liga ausgeliehen zu 1860 München und die feuern dann schon am dritten Spieltag den Trainer, der dich haben wollte, und dann steht da auf einmal Benno Mühlmann. Und der sagt dann auch nur, ja, du, wir stehen auf dem vorletzten Platz und du wiegst 72 Kilo, ja, trainieren wir erstmal. Und wenn du Pech hast, ist die nächste Station, dann komme ich wieder mit Sandhausen um die Ecke, aber dann ist es Sandhausen und dann bist du mit 22 da und hast genau das, was ich beschrieben habe. Hast in Leverkusen Schlaraffenland gehabt, hast mal richtig Patter verdient und sollst dann auf einmal irgendwo in der zweiten Liga anfangen, dich durchzubeißen. Ich finde, das ist vom Kopf her wahnsinnig schwer.
Wie ist denn aus deiner Sicht momentan die Ligenstruktur im Bereich U17, U19 in Deutschland? Also wir haben ja in beiden Jahrgängen drei Bundesligen deutschlandweit. Ist das so sinnvoll? Könnte man da jetzt mal 5 Jahre weitergeblickt irgendwas ändern oder sollte man das so lassen?
Kannst dich immer drüber streiten. Ne? Also so Fahrten nach Dresden sind natürlich brutal. Auf der anderen Seite, das sind halt junge Profis und sie wollen Profis werden. Dann müssen sie vielleicht auch mal die Abläufe kennenlernen. Wir wollen uns immer auf dem Wettkampfniveau bewegen, was uns weiterbringt. Und das sind nun mal Spiele gegen Red Bull, gegen Hertha, gegen Wolfsburg, gegen Magdeburg. So, wenn ich die Hälfte der Spiele irgendwo gegen Mannschaft machen muss, wo ich weiß, schon im Vorfeld, ich gewinne 6, 7, 8, 0, bringt mich das nicht weiter. Von daher halte ich die Ligenstruktur so, wie sie ist, für akzeptabel. Da sind natürlich Mannschaften im Westen, die eine maximale Auswärtsfahrt haben von 2, 2,5 Stunden, deutlich im Vorteil uns gegenüber. Aber ja, in den sauren Apfel beiße ich dann in dem Fall gerne, einfach auch für eine gute Ausbildung der Jungs.
Wie regelmäßig fahrt ihr dann den Tag vorher schon hin?
Ja, also das sind Leipzig, Dresden. Jetzt steigen nächstes Jahr wahrscheinlich Chemnitz und Cottbus auf. Die Berliner machen wir mal so, mal so. Magdeburg auch, ist immer so ein Twitter-Ding. Es hält sich in Grenzen. Die meisten fahren wir an einem Tag. Jetzt gewinnst und verlierst du auch kein Spiel, nur weil du mal 3,5 oder 4 Stunden im Bus gesessen hast. So, dann legst du das Spiel auf den Sonntag, dann weißt du, da ist kein Verkehr. Und dann geht das los. Ja.
Ihr habt, ich komme nochmal zurück auf das, dieses Jahr läuft es ja doch sehr gut. Ihr habt bei Werder sehr unglücklich 1-0 verloren.
Ja, bin ich bis heute sauer.
Und man muss sagen, Werder reißt ja dieses Jahr alles weg. Die haben 20 Spiele, 60 Punkte.
Ist relativ gut, ne?
Was unfassbar ist, vor allem, wenn man das... Wenn man das in Relation setzt zu deren U19, die bis zum Winter echt aussah wie der sichere Absteiger und sich jetzt langsam fängt und scheinbar doch noch den Klassenerhalt dann sichert. Bremen ist aber so eine Entfernung, da würdet ihr ja noch tagsüber anreisen und nicht.
Ja, wir reisen, 80% reisen auf tagsüber an. Und Bremen, also nur mal so, die haben ihre besten Spieler aus der A-Jugend, haben die schon zu U23 geschickt. Deswegen, die hat noch ein bisschen Verletzungspech, die haben eigentlich auch eine gute U19, womit sie unter den Top 5 stehen müssten. Also von daher, das ist auch immer alles mit Vorsicht zu genießen im Jugendbereich.
Okay. Ich habe geschaut, und das geht jetzt wieder so ein bisschen zurück in die Ligenstruktur. Es gibt ja im A-Jugendbereich dann auch den DFB-Pokal, was ja nochmal so ein kleiner Anreiz ist, dann sich da auch deutschlandweit messen zu können. Das gibt es für die B-Jugend so nicht. Ihr nehmt aber zumindest am Hamburger Pokal teil, der HSV nicht. Weißt du warum?
Du bist echt gut informiert. Das ist ja Wahnsinn. Der HSV hat letztes Jahr noch teilgenommen. Das Blöde, und das ist wirklich blöd an dem Pokal, ist, dass die Saison ist Ende Mai zu Ende und der Pokal geht bis Mitte Juni. Okay. Du musst aber eigentlich Anfang Juli schon wieder anfangen, damit du dich auf die neue Saison vorbereiten kannst. Das ist alles so ein bisschen, weil der Hamburger Fußballverband sich mehr oder weniger an den Ferien orientiert, auch den Spielern in den Ferien freigibt, während der deutsche Fußballverband, also die DFL, DFB, sich bei den überregionalen Staffeln, in denen wir uns befinden, daran nicht orientiert. Das heißt, meine Spieler haben Ende Juli Ferien, ich habe aber Anfang August schon wieder mein erstes Spiel. Das heißt, die haben haben nie Schul- und Fußball frei. Haben die nicht. Während der Hamburger Fußballverband das gerne so einrichtet. Und deswegen ist das alles durcheinander. Der HSV hat dann ein Jahr, haben sie mal dann die U16 und U17 Pokal mitspielen lassen. Diese haben sich dafür entschieden, gar nicht teilzunehmen.
Okay. Also, ja. Kann man nachvollziehen zumindest.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde auch, dass die Jungs mal Pokalspiele machen sollten, dass sie auch mal einen Rheinbeck spielen sollten, dass sie auch mal gegen Glashütter SV spielen sollten. Das gehört auch dazu. Ich finde auch, so ein Pokalsieg ist mal was Schönes. Kannst du den Briefbogen wieder ändern. Aber ich kann auch die andere Seite verstehen, wenn man einfach aus belastungstechnischen Gründen sagt, nee, wir sind da konsequent und wir wollen auch den Jungs mal gerecht werden und der Freizeit der Jungs und wir nehmen dann halt nicht teil. Okay. Kann sich auch für nichts qualifizieren.
Also 4. April geht los für euch, Achtelfinale seid ihr jetzt, glaube ich, oder Viertelfinale und dann...
Ja, gegen Rheinbeck.
Wollen wir mal schauen. Ja. Sehr schön. Wie seid ihr denn im Nachwuchsleistungszentrum oder anders erstmal vielleicht noch beim HSV bleiben, tauscht ihr euch da bei den Hamburger Vereinen auch gegenseitig aus? Ja. Also, wer ist denn der U17-Trainer beim HSV? Ich weiß gar nicht.
Titz heißt er.
Okay, haben wir nie gehört. Okay. Also da kein Kontakt?
Nee.
Okay. Du hast ja...
Die nehmen uns jedes Jahr die besten Spieler weg.
Die Schweine,
als würde ich mit denen Kontakt haben.
Völlig richtig.
Ja, und die stehen dann 2 Jahre später wieder auf der Matte, weil sie dann sagen, oh, ist doch nicht so toll.
Kommt Gillian Jocha zurück? Wahrscheinlich nicht.
Da gehe ich nicht von aus. Also, kann ich dir nicht sagen.
Nein, alles gut. Dein Sohn ist 2007 geboren oder 2008?
8.
Der ist genau derselbe Jahrgang wie meiner. Ich bin ja großer Fan vom Funinho beim FC St. Pauli. Spielt dein Sohn überhaupt Fußball im Verein?
Ja, bei Sperber.
Bei Sperber, okay. Meiner war Westeimsbüttel jetzt neuerdings.
Was ist Funinho?
Was ist Funinho? Können wir kurz vielleicht an der Stelle aufklären? Funinho ist im Gegensatz zum normalen Fußball in dem Jugendbereich, wo 7 gegen 7 gespielt wird, auf diese etwas größeren Handballtore, also 5-Meter-Tore, spielen beim Funinho 3 gegen 3. Das heißt, die Kinder sind permanent dann auch beschäftigt, während bei 7 gegen 7 halt entweder die Verteidigung sich langweilt oder der Sturm oder alle auf einem Haufen, wobei das inzwischen kaum noch passiert, selbst in dem Alter. Und du hast 2 Tore pro Mannschaft, und zwar diese Metatore. Das heißt, du hast die 3 Jungs permanent beschäftigt, weil sie immer irgendwie sich mit dem Ball beschäftigen müssen. Entweder im Angriff oder in der Verteidigung. Es kann sich auch keiner vorne oder hinten ausruhen, weil das geht nicht bei 3 Leuten. Und du förderst durch ein deutlich kleineres Spielfeld das periphere Sehen sehr gut, was einfach auf einem größeren Feld mit 7 Mitspielern in dem Altersbereich noch nicht möglich. Also die haben noch nicht so diesen Blick für links, rechts und so weiter. Und deswegen ist Funinho eine sehr schöne Art und St. Pauli hat das... eingeführt vor ein paar Jahren, inzwischen seit Bernd Peters beim HSV, das macht der HSV das, glaube ich, auch. Und es hatte dann halt dazu geführt, dass St. Pauli im G- und F-Jugendbereich sämtliche Mannschaften aus dem normalen Spielbetrieb im Hamburger Fußballverband abgemeldet hat und halt nur noch diese Funinho-Geschichte gemacht hat. Und das ist quasi jedes Wochenende ein Einladungsturnier und gefällt mir super. Und zeigt jetzt aus meiner Sicht halt auch, gerade wenn man jetzt so in den letzten Wochen mal geguckt hat, U10, U11, U12, wer da so Hamburger Hallenmeister wurde, da war auch fast immer St. Pauli und der HSV, glaube ich, ist in keinem Bereich Meister geworden. Hm. Aus meiner Sicht auch eine Frucht dessen, dass man in diesen jüngeren Jahrgängen eben verstärkt auf dieses deutlich spielerische Modell beim Fußball
setzt. Es geht ja dann auch krass in Richtung Spielformen eigentlich, ne? Also es ist ja viel mehr noch unter Druck, was du vorhin halt auch meintest, und irgendwie mehr Präsenz halt, das ganze Spiel ist ja die ganze Zeit präsent für den Spieler.
Aber es ist weniger Druck, es ist viel mehr Spaß.
Ja, nein, ich meine jetzt Druck im Sinne von, du musst dich die ganze Zeit, wenn du auf dem Platz bist, auch mit der Situation auseinandersetzen. Es ist halt nicht dieses Pause machen, der Ball ist vorne, die machen ein Tor oder der Ball kommt irgendwann wieder, sondern du bist halt die ganze Zeit beschäftigt.
Ja, aber die Kinder, also das Tolle ist ja, du sagst, du lässt die da halt in den 2 Stunden, haben die 5, 6 Spiele, immer a 10 Minuten. Und die Ergebnisse werden auch, zumindest wenn man das denn in der reinen Lehre betreibt, auch gar nicht mehr notiert, sondern die spielen einfach. Und am Ende stellen sich alle nochmal kurz auf und dann wird nicht gesagt, ihr seid Erster, ihr seid Zweiter, sondern es wird nur gefragt, und wer hat ein Tor geschossen? Und von 100 Kindern melden sich 95 oder sogar 100 im besten Fall. Und die anderen 5, die werden dann spätestens, und wer hat eins vorbereitet, spätestens dann melden die sich, weil du einfach viel mehr Action, viel mehr Tore, viel mehr Beteiligung jedes Einzelnen hast. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Wie findest du Funinho?
Also wir haben das damals übernommen, als eine Delegation von uns beim FC Barcelona war. Das Ganze geht zurück auf Horst Wein, der jetzt, glaube ich, erst vorletztes Jahr leider verstorben ist.
Genau.
Und das ist wirklich Wahnsinn, weil das ist eigentlich, das Ding ist schon alt und das ist ausgerichtet auf 6- bis 10-Jährige so ungefähr. Und eigentlich ist das genau die neueste Trainingslehre. Du gestaltest einfach dein Spielfeld so, dass die Spieler automatisch das machen, was du möchtest. Ich zum Beispiel spiele mit einer Raute und ich schneide ganz oft mein Spielfeld diagonal aus, weil ich gerne möchte, dass meine Spieler in der Raute immer diagonal angespielt werden. Ich habe zum Beispiel rechts Fuß links in der Raute und umgekehrt, damit sie immer eine offene Spielstellung haben. Thema Vororientierung, bla bla bla. Und das machst du mit diesen kleinen Kindern auch. Eben dadurch, dass sie 2 Tore abdecken müssen im Rücken, müssen sie sich automatisch orientieren. Einmal an ihrem Gegenspieler und sie müssen aber auch den Raum in ihrem eigenen Rücken müssen sie wahrnehmen. Und zwar nicht nur das eine Tor, wo auch noch ein Torwart drin steht, sondern sie wissen genau, ich muss 2 Tore abdecken. Ich muss den Raum in meinem Rücken haben, im Blick haben. Ich muss den Gegner, der den Ball hat, im Blick haben. Und ich muss aber auch diesen anderen Spieler im Blick haben. Das ist dann, ja, learning by doing. Du machst 3-mal den Fehler, dass du einfach den Gegenspieler anguckst, anläufst und in deinem Rücken läuft einer weg. Irgendwann merkst du das. Irgendwann merkst du, scheiße, ich kriege jedes Mal ein Tor rein durch meine Verhaltensweise. Ich muss meine Verhaltensweise ändern. Und bei Funinho ist ja auch noch so geil, dass teilweise die Trainer nicht mal coachen dürfen. Das heißt, sie dürfen nicht reinrufen. Würde ich mir von den meisten Eltern übrigens auch wünschen in dem Alter. Aber das ist Wahnsinn. Und wie du siehst, dass die Spieler von Spiel zu Spiel lernen. Während du das eben bei diesem klassischen 7-gegen-7 auf 2 Tore und draußen stehen, wie gesagt, noch 8 Eltern, die sowieso die ganze Zeit wie mit einem ferngesteuerten Auto spielen, so ungefähr. Das funktioniert nicht. Und das ist echt cool zu sehen, wie Spieler einfach durch die Anordnung eines Spiels sich verbessern. Und weil sie eben merken, wenn sie was richtig oder falsch machen. Auch Freilaufverhalten in die Offensive. Tiefe Laufwege. Mhm. So Sachen, die du einem 6-Jährigen ja nicht erklären kannst oder einem 8-Jährigen. Kannst du mir, gibt's eine super Geschichte von meinem Sohn, sagte der Trainer zu ihm, Ecke für seine Mannschaft und er sagte, Paul, wenn wir eine Ecke haben, täusch an, dass du nach vorne gehst und dann lässt du dich fallen und dann schießt du. Mein Sohn guckt nur raus, Paul heißt er, ne? Und dann so leicht mit dem Kopf und ich saß da nur sogar tief entspannt, ich bin echt ein entspannter Papa, ne? Und Trainer wieder, Paul, kurz antäuschen, dann fallen lassen und dann schießen. Und irgendwann guckt er halt den Trainer und sagt, aber folgt mal, wenn ich am Boden liege, wie soll ich denn dann schießen? Weißt du, und der Trainer stand dann da auch so und schüttelte nur im Kopf, lachte so in sich hinein und setzte sich hin, der ist Grundschullehrer, ist ein super Pädagoge, ne? Und dachte dann auch nur so, ja, wie doof bin ich eigentlich? Ja, du kannst halt, ich hab das Problem auch. Ich setze mich Tag und Nacht mit dem Spiel auseinander. Ich definiere für mich Spielsituationen, ich definiere für mich Begriffe, wie ich einzelne Situationen beschreibe. Es gibt jetzt zum Beispiel einen wahnsinnig neuen Begriff, da machen wir gleich mal einen Quiz draus, mal sehen, ob das jemand von euch weiß. Aber die Spieler wissen es nicht. Wenn ich was reinrufe, was für mich sonnenklar ist, die Spieler wissen es nicht. Die wissen nicht, was ich damit meine. Und das ist dann bei 8-Jährigen natürlich noch krasser als bei 16-Jährigen. Aber kommen wir jetzt zu dem Begriff Cutback-Zone.
Aha. Dahin, wo du bei Ballverlust zurücklaufen sollst?
Wo man sich einen dreht nach dem Training?
Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Cutback-Zone. Ich kannte den Begriff schon vorher und war jetzt beim Champions League Spiel auch wieder mit Paul, hab ihm zum Geburtstag geschenkt von Dortmund gegen Benfica. Und diesen Begriff hat Thomas Tuchel hat den verwendet. Der kommt, glaube ich, sogar aus dem American Football. Das ist die Zone. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Immer wenn Weigel im Ball ist oder auch teilweise auch Dembélé, die Außenverteidiger bei Tuchel stehen ganz hoch und die sprinten immer erst in die Mitte und dann Richtung Außenlinie des Gegners. So schießen die ganz viele Tore. Die chippen den Ball per Diagonalball oder per Lupfer über die Abwehr. Da geht einer im Vollsprint rein, ob es Schmelzer ist, Schürle, Piszczek oder wer auch immer, um den Ball dann quer auf Aubameyang zu legen. Das ist die Cutback-Zone. Das versuche ich jetzt mal Spieler zu erklären. Also das ist Wahnsinn. Und das dann mit 8-Jährigen. Deswegen ist es Funinho, um dann wieder dahin zurückzukommen. Ich finde es genial, ich finde es super. Und wie du schon sagst, letztendlich gibt einem der Erfolg auch recht. Und den Kindern macht Spaß. Also die Eltern sind ja meistens enttäuschter und wütender, wenn die Kinder verlieren, als die Kinder selbst. Die haben das 2 Minuten später abgehakt.
Klar. Also in den meisten Fällen zumindest.
Wie war das mit der Ecke? Hast du nicht neulich über irgendein Tor nach einer Ecke noch ein bisschen... Egal.
Ich habe meine E-Jugend mit, ich habe bei Werder gespielt.
Nee, ich war bei Junior und Gegentor, bei euch, als du noch Trainer warst, Co-Trainer, also Egal, ich habe es auch nicht mehr komplett präsent.
Aber. Okay, also ich weiß noch in der E-Jugend, ich habe einmal mit Werder gegen den Bremer SV eine Ecke direkt verwandelt. Das weiß ich heute noch.
Als aber auch Torwart?
Nur, nein, damals war ich noch Feldspieler. Und das war, weil ich wohnte halt in Bremen-Walle und der Bremer SV war der lokale Verein. Und alle meine Klassenkameraden gingen dahin. Aber ich spielte bei Werder und ich habe denen die direkte Ecke reingehauen. Also von daher, ich kann mich an ein Tor aus meiner Jugend noch tatsächlich sehr
gut. Direkte Ecke ist aber auch geil. Also so, da habe ich ja neulich bei uns irgendwie drauf gehofft, der ging dann an die Latte.
Das stimmt.
Ja, die haben geschossen damals.
So Botter.
Das stimmt, ja.
Ja, war richtig gut. Ja, hätte ich auch gern drin gesehen.
Natürlich. Markus Lotter, irgendwann in den 90ern.
Gegen direkte Ecke? Nee,
das war nur fast von der Grund. Also gut, das Tor an das, was ich der, das Lotter-Tor, an das ich denke, war
gegen Rot-Tor. Charles Tucky mit rechts von rechts, das geht eigentlich gar nicht. Stimmt. Aber frech hat ihn sich selber reingefaustet. Das war der Auftakt zu dieser Aufholjagd.
Das stimmt.
Das war nämlich das Spiel, das war nach dem Winter ausgefallen und dann wurde es nachgeholt. Muss ganz am Ende gewesen sein, 88. oder so. So typisches St. Pauli-Spiel.
Ja, du hast, als du reinkamst, einen kurzen Satz gemacht zu Fouls sind ja nicht immer schlecht, sondern manchmal finde ich die als Trainer auch gut. Ich habe mal geschaut, ihr seid in der Fairness-Tabelle auf dem letzten Platz in der Bundesliga. Ist das deine Prägung?
Meine Handschrift ist zu deine erkennen. Handschrift. Ja, sagen einige im NLZ. Jein. Also ich will das gar nicht ganz von mir weisen, weil es ist so, Jugendfußball ist Taubstummfußball, ganz oft. Passiert gar nichts. Und ich habe mir wirklich als Ziel gesetzt, dass ich in meine Truppe Leben reinkriege. Dass ich in meine Truppe Emotionen reinkriege und dass ich in meine Truppe auch den Willen reinkriege, dass sie ein Spiel gewinnen wollen. Weil viele im Nachwuchsleistungszentrum verstecken sich immer gern hinter der Aussage, ja, ich bin für die Entwicklung der Spieler zuständig und Tabellenplatz ist nicht so wichtig. Es ist auch eine Entwicklung, Spiele zu gewinnen. Das muss ich den Spielern auch beibringen. Und ganz ehrlich, also ich werde nie jemanden auffordern, zu faulen oder unfair zu sein. Aber wenn ich irgendwo bis an die Grenze gehen kann, um das Spiel zu gewinnen, dann will ich das auch. Und wenn ich dafür ab der, wir spielen ja nur 80 Minuten, ab der 70. Minute dreimal den Ball auf die Autobahn jage, dann ist es so. Dann ist es nicht mein Problem. Und dann bin ich bei dir. Es ist auch nicht mein Problem, wenn der Gegner, weil wir ihn auf den Fuß getreten haben, der Schiri pfeift nicht, am Boden liegt. Da spiele ich weiter. Wenn der natürlich leblos da liegt und irgendwie einen Kopftreffer hat, dann spiele ich den Ball ins Aus. Aber so oft wie heutzutage einer am Boden liegt und der Ball ins Aus gespielt wird, da kannst du ja gar nicht gegen nachspielen lassen. Und das ist etwas, das mit der, wir haben jetzt am Wochenende zum Beispiel eine rote Karte bekommen, die war nie im Leben eine. Also da pfeift er eine Notbremse, da waren noch drei Leute näher dran, der hat auch danach einen Anpfiff bekommen. Aber ja, also letzter müssen wir auch nicht gerade sein in der Fairness-Tabelle, aber erster will ich auch nicht sein. Okay. Also, ja, wenn wir uns darauf einigen können.
Unsere erste Mannschaft hat ja wohl die wenigsten Karten gekriegt, ligaweit.
Also zumindest seit Ewigkeiten keine rote und gelb-rote mehr, das stimmt.
Was ja auch gut ist. Also das muss ich ja auch mal sagen. Wie gesagt, ich habe auch keine gelbe und keine gelb-rote und keine rote bekommen. Damit schwächt man ja auch seine Mannschaft. Also das muss mal ganz klar gesagt sein. Aber mal einen anständigen Zweikampf führen und vielleicht auch mal drüber halten, wenn es sein muss. Ja, ist ja halt so.
Ja. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, die Frage nach dem, ob du schon mal auf deine gelben Karten gewettet hast, die kam von Tombo Jackson und wir haben von Kjell Preuß noch zwei Fragen bekommen, die hast du zwischendurch immer schon mal wieder angedeutet, nämlich wie ist noch dein Kontakt zu alten Kollegen, also Boll, Lechner, Ludwig etc.? Ihr trefft euch ja auch ab und an noch?
Wirklich regelmäßig. Und das Tolle an der damaligen Mannschaft ist, dass fast alle hier in Hamburg hängen geblieben sind. Also ganz viele wohnen hier in Hamburg, haben ihren Lebensmittelpunkt in Hamburg, haben auch wahnsinnige Persönlichkeiten dabei gehabt. Und ja, ich bin ja zum Beispiel auch Trauzeuge von Florian Lechner gewesen. Wir treffen uns alle regelmäßig noch. Und ja, zu dem einen hast du mehr Kontakt, zum anderen weniger, aber irgendwo kommen wir dann auf zu verschiedensten Anlässen oder Geburtstagen oder Veranstaltungen kommen wir alle noch wieder zusammen und ja, ist schön. War eine tolle Mannschaft mit ganz vielen tollen Persönlichkeiten, vor allem auch nicht irgendwie so 0815 Kisten, wie man das sonst bei vielen Mannschaften hatte, sondern ja, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, es war mehr oder weniger so eine Horde von komischen Fußballern, komischen Typen, die irgendwie gut zusammengepasst hat. Und das zeigt sich jetzt bei den meisten auch nach der Karriere, dass sie einfach alle ihren Weg gehen. und nicht irgendwo in der Versenkung verschwinden und man sich da irgendwo da Angst und Bange sein muss, dass die in den nächsten 5 Jahre noch anständig leben.
Könntest du dir auf Sicht mal vorstellen, ähnlich wie Ralle das jetzt momentan macht, in Richtung Medien zu gehen und als Experte irgendwo aufzutauchen?
Nein. Ralle macht das super. Das ist auch zu 110% Ralles Ding. Und ich finde das auch immer geil, wenn ich ihn irgendwo sehe oder höre. Und er ist ja hier, wie gesagt, er hat mir mal Twitter installiert und mal gezeigt, wie das geht. Und alles toll. Dafür ist er auch wie gemacht. Und ich bin mir auch sicher, dass er da seinen Weg gehen wird, dass das noch für ihn noch ganz, ganz weit gehen kann, so in dem Segment. Aber für mich wäre das gar nichts.
Hast du nicht Ralf zu Twitter gebracht,
Mike? Ja.
Das ist schlimm.
Wahnsinn, eine Kette.
Du bist schuld.
Ich bin schuld, ja. Hat er gerade letztens erst mal geschrieben. Aber dafür fährt er jetzt zu irgendwelchen Champions League Spielen und schreibt dann Berichte für die Steigerblogs. Das ist super. Wie ist denn euer Kontakt momentan? Also ich denke mal, du wirst dich sicherlich häufiger mit People austauschen für die U19.
Ja, Remy Ehlert ist U19
Trainer. Remy Ehlert, Entschuldigung. Aus deiner Mannschaft, das ist ja, eigentlich erschrecke ich mich ja selbst, ne? Du kannst jetzt bei Transfermarkt.de dir jeden Spieler der U17 ausdrucken mit Spiele im Kader, wie oft eingesetzt, wie viel Tore, Assist und so weiter. Wie viel sind aus dem Kader jetzt noch jüngere Jahrgang? Oder ist das alles ältere
Jahrgang? Nee, ist alles ältere Jahrgang. Ich habe letztes Jahr hatte ich 4 jüngere Jahrgang dabei, die auch noch in U16 hätten spielen können. Dieses Jahr, weil wir einen sehr, sehr guten 2000er Jahrgang haben, habe ich nur 2000er, die also alle hoch müssten in die U19.
Jetzt kann man sich das ja leicht ausrechnen, das werden nicht alle schaffen.
Das ist normal.
Wie früh redet ihr denn mit denen über sowas? Und wie viele Gespräche führst du denn pro Woche mit Eltern eigentlich?
Mit Eltern zum Glück gar nicht.
Ach, echt nicht?
Nee, da bewundern mich die anderen auch für, beziehungsweise fragen immer, wie ich das mache. Ich mache eigentlich am Anfang der Saison einmal eine klare Ansage, dass ich von 16- und 17-Jährigen erwarten muss, dass sie zu mir kommen. Ich nehme auch einfach für mich in Anspruch, dass ich ein sehr kommunikativer und ein sehr umgänglicher Mensch bin, und sage den Eltern dann auch, wenn es ihrerseits oder auch von Seiten des Jungs so ein Problem geben sollte, wo sie der Meinung sind, dass der Junge das nicht mit mir regeln kann, dann können sie gerne kommen, können auch jederzeit mir eine Nachricht schreiben, machen wir einen Termin an der Kollaustraße, dann setzen wir uns hin, solange wie es sein kann, soll, muss. Überhaupt kein Problem, dafür bin ich da, habe ich die Zeit, aber ich muss auch von den Jungs erwarten, dass sie gewisse Konflikte auch mit mir austragen. Das ist dann auch irgendwo persönlichkeitsbildend und von daher eigentlich mit Eltern gar nicht. Mit den Spielern sehr häufig, es gibt so sogenannte Quartalsgespräche, darüber hinaus natürlich die wöchentliche und tägliche Zusammenarbeit. Was die Übernahme in die U19 angeht, ist es so, dass ich jetzt im Winter zum Beispiel schon 2 Spielern gesagt habe, dass es für sie sehr schwer wird und dass ich da auch nichts gegen hätte, wenn sie im Winter schon den Verein verlassen. Das haben die dann auch gemacht. Wie gesagt, man muss da auch immer das gesamte Paket sehen. Einige kommen, fahren eine Stunde zum Training, spielen dann vielleicht 4-mal und die Einsatzzeiten für die Rückserie wären auch nicht höher gewesen. Da musst du dann auch mal irgendwo einen Schlussstrich ziehen vielleicht, ne? Und dann sag ich lieber mal einmal ganz klar, das wird nichts mit dem Profigeschäft und das wird auch nichts mit der U19. Such dir deinen Verein, deinen Heimatverein oder einen Verein in deiner Nähe und investier vielleicht mehr Zeit in die Schule oder in Freunde oder Freundin als in den Fußball. Das sehen die meisten dann auch ein, auch wenn es im ersten Moment hart ist. Klar. Die Übernahmegespräche für die U19, die stehen jetzt an. Einige Spieler haben auch schon Verträge unterschrieben bis Ende U19 oder darüber hinaus, von denen wir überzeugt sind als NLZ. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Wir sind jetzt eher dabei, Spieler schon früher und länger an uns zu binden, weil wir einfach von den Spielern überzeugt sind. Mhm. Und bei anderen Spielern, und das gibt so ein NLZ einfach auch mit sich, muss man die Entwicklung abwarten. Und da sind Entwicklungen teilweise wirklich innerhalb eines halben Jahres, die richtig gut oder manchmal auch richtig schlecht sind.
Ja. Was ich mich vorhin gefragt habe, du hast erzählt irgendwie, okay, Training ist abends von 6 bis 8 oder so. Und du hast erzählt, 70 bis 80 Stunden die Woche Arbeit.
Ja, das ist das Maximum, wenn du ein Auswärtsspiel hast in Dresden. Ne?
Also, na klar, aber so, was macht ein Jugendtrainer, ich sag mal, die 4 Stunden tagsüber oder 6 Stunden, wie auch immer?
Also, ja, also erstmal, du guckst dir das eigene Spiel an, du analysierst das eigene Spiel, du schneidest Szenen, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Was aber auch wirklich sinnvoll ist, du hast als Jugendtrainer, ich habe jetzt ja kein Staff in dem Sinne, sondern ich bin ja für meine Mannschaft alleine zuständig, auch sehr viel organisatorischen Kram zu tun. Das geht hin von der Busbestellung sozusagen, über sämtliche Freundschaftsspiele, sämtliche Abläufe, du musst dich auch um die einzelnen Belange der Spieler kümmern, ob es Schulbefreiungen sind oder was weiß ich, musst du alles im Blick haben, dass das läuft. Übernatürlich auch Austausch mit den Kollegen, U17, U16, U19, Kaderplanung etc. Also da fällt einiges an. Und der allergrößte Teil ist dann in der Tat Dokumentation. Dokumentation von Trainingseinheiten, Dokumentation von Trainingsinhalten, Quartalspläne, individuelle Trainingspläne in der Theorie und in der Umsetzung. Gerade, du hast es angesprochen mit den drei Sternen, es muss für die Zertifizierung alles verschriftlicht sein. Es muss alles irgendwo auf irgendeinem Server liegen, in irgendeinem System drin sein. Das ist schon Wahnsinn. Ständig irgendwelche PowerPoint-Präsentationen, irgendwelche Anwesenheitslisten, das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch.
Dokumentation, okay. Macht das Spaß?
Er nickt.
Dein Tonfall war schon sehr treffend. Nein, es gibt Sachen, wo ich einen gewissen Mehrwert für mich drin sehe, wo ich auch erkenne, dass ich anhand meiner Dokumentation dann sehen kann, was habe ich da gemacht? Hat das gut funktioniert? Hat es nicht gut funktioniert? Also es ist schon sinnig, aber es sind auch viele Sachen dabei, wo ich weiß, das mache ich einfach nur eben für die Zertifizierung. Es wird sich auch nie im Leben jemand angucken. Das macht auch keinen Sinn, außer dass wir dann dadurch die drei Sterne kriegen. Und deswegen mache ich es dann auch in dem Moment gerne. Ja, auch wenn es ist monoton, es ist stupide, es ist halt jedes Mal wieder die gleichen Haken an der gleichen Stelle setzen. Gut, es gehört dazu.
Du hast auch mal gesagt, das ist jetzt aber, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Grundsätzlich zieht es mich nicht in die weite Welt. Ich möchte beim FC St. Pauli gute Arbeit leisten. Was im Fußball jedoch in 5 Jahren ist, weiß keiner. Wenn du jetzt tippen müsstest, was wäre denn mit dir in 5 Jahren? Wo bist du denn dann? Noch beim Verein? Und wenn ja, bei welcher Mannschaft?
Ja gut. Also ich mache meinen Fußballlehrer ja auch nicht einfach nur so aus Jux und Dallerei. A, kostet das eine Heidenkohle und B, ist das ein Wahnsinnsaufwand. Also ich möchte schon auch als Trainer meinen Weg weitergehen. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich mir da irgendwo zeitlich Ziele setze. Also das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Das wird automatisch irgendwo immer vorwärts gehen. Und dann liegt es ja auch an einem selber. Wie macht man die Arbeit? Macht man die gut? Und klar, vielleicht ist es dann irgendwann soweit, dass man auch wieder an der Schwelle steht zum Profigeschäft. Und dann müsste ich in der Tat für mich entscheiden, will ich mir das nochmal antun? Will ich mir nochmal diesen ganzen Druck, diesen ganzen Stress antun? Will ich nochmal wieder in das Geschäft rein? Oder sage ich mir, nee, ich bleibe auf einem Posten, keine Ahnung, U17, U19, U23 oder was weiß ich auch immer, in 5 bis 7 Jahren hängen, der mir gefällt, mit dem ich leben kann, der mir Spaß macht. Und ich bin eben nicht in diesem maximalen Druck drin, bin nicht in diesem Geschäft drin, dass du jedes Wochenende liefern musst, dass du dich jedes Wochenende rechtfertigen musst, dass du jedes Wochenende Rede und Antwort stehen musst, dass du jedes Mal performen musst, dass du jedes Mal Druck hast, jedes Mal Nervenkitzel und auch eben mal gefeuert wirst. Das kann ich dir ehrlich gesagt heute noch nicht sagen, wie das ist, aber ich will mir eben durch den Fußballlehrer auf jeden Fall die Optionen offen halten, weil ja, es macht mir Spaß und ich traue es mir auch auf jeden Fall zu.
Wie viele Spiele von deinem Sohn siehst du momentan?
Ach, das kommt komischerweise immer ganz gut hin. Ich weiß gar nicht warum. Die spielen ja häufig auch morgens um 9 oder um 9:30. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das kriege ich fast immer hin. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Also.
Und da erlebst du dann auch entsprechende Szenen mit Eltern, dass man sich denkt, meine Güte. Habt ihr eure Karriere nicht ausleben dürfen?
Ja, also er spielt bei Sperber und ich muss sagen, dass unsere Elternschaft sehr entspannt ist. Aber wenn du da mal bei Hamburger Hallenmeisterschaften gewesen bist und dann geht's doch mal im letzten Spiel noch irgendwie darum, ob die Mannschaft sich qualifiziert oder eben nicht, dann erlebst du natürlich auch ganz andere Sachen. Ne? Und ist immer so leicht gesagt, ne? Aber ich meine, das sind 8-Jährige, 10-Jährige, also was willst du den Stress antun, ob die jetzt da nochmal ins Viertelfinale kommen oder nicht, ob die jetzt das Spiel gewinnen oder nicht. Also davon geht es den Kindern nicht besser oder schlechter. Das sind meistens natürlich die Trainer und die Eltern, die da für die das einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat.
Ja, also es ist tatsächlich so. Die Jungs, klar, die sind dann auch mal am Boden zerstört, wenn sie dann beim Turnier im Finale verlieren oder ähnliches. Aber ja, auch eigentlich interessiert es die dann am nächsten Tag schon nicht mehr.
Fährst in die Eisdiele danach und gut ist.
Ja. Sehr schön. Gut, Ich habe von Wilko noch die Frage, weil Wilko halt auch aus Ostfriesland kommt, nach deinem Lieblings-Ostfriesenwitz.
Ja, wie beschäftigt man dann Ostfriesen? Ja, ist auch eine blöde Frage. Schickt ihn in einen runden Raum und sagt, in der Ecke liegen 10 Euro. Das ist ja auch der einzige, den ich mir merken kann, weil ich echt kein guter Witzeerzähler bin und ich will auch echt beschissen Witze merken kann. Aber ich mag Ostfriesen-Witze gerne. Ich finde es auch, ich höre mir die auch gerne an. Also, ich finde Otto auch toll.
Wer nicht?
Und warst du der wahrscheinlich einzige Spieler, der Bundesligen oder wahrscheinlich sogar der ersten 3-10.000 Ligen, der auf seiner offiziellen Autogrammkarte stehen hatte, Nationalität Ostfriese.
Ja, ja.
Muss ich auch sehr schmunzeln.
Ja, war damals alles noch möglich, ne? Weiß nicht, ob es heutzutage noch durchgehen würde. Ich glaube, das hat Christian Bönig damals durchgewunken.
Und weil wir vorhin auch so schön zum Toreschießen waren, einen wollte ich gerne von den zahlreichen Zitaten im FC St. Pauli-Album von Timo Schulz zum Besten geben. Passt doch gut zur Jugendarbeit. Du hast zu deinem 1-0 gegen Bayern München, halt damals im DFB-Pokal, mal gesagt, früher in der F-Jugend gegen Fulcrum, da habe ich mal 17 Tore gemacht in einem Spiel. Ich glaube, das ist noch höher anzusiedeln.
Ja, da hatten wir auch Gegenspieler, das weiß ich sogar noch, die hatten Sandalen an. Die standen zu Spielbeginn noch am Spielfeldrand, da hat der Fulcrumer Trainer immer gesagt, komm, geh du mal mit rein, mir fehlt gerade einer, mach mal. Ja.
Das erlebt man im Hamburger F-Jugendbereich heute nicht mehr.
Mit dem Gegner Sandalen anziehen, die Taktik habt ihr ja quasi gegen Werder dann auch, so ähnlich war das ja.
Ja,
so,
das stimmt. Ja.
Wie ist denn, das wäre die letzte Frage, die ich noch so habe, deine Vision für Trainingsgelände beim FC St. Pauli? Also wir haben ja momentan die Kollaustraße, du hast doch schon gesagt, hat sich viel getan durch das neue Funktionsgebäude, Kraftraum etc. Es ist ja aber räumlich immer noch sehr weit vom Schuss, wenn man den Brummerskamp und den Bereich St. Pauli da mal gegensetzt. Brummerskamp gibt es den Kunstrasenplatz, wo ihr im Winter dann auch ausweicht, wenn ihr nicht in Schnellsen spielt. Schnellsen wäre vielleicht auch nochmal ein Thema. Will man da noch die nächsten Jahre verbringen mit den beiden Mannschaften? Oder, und das war ja so ein Projekt, was irgendwann mal Thomas Meggler angestoßen hat, zum Beispiel die Weidmannstraße auch wieder als Heimat auszubauen für U19, U17, U23, vielleicht erste Frauen. Sprich, wenn du jetzt 3 Jahresetats der AFM auf einmal bekämst, wie wäre denn deine Idealvorstellung für dieses ganze Konstrukt Brummerskamp, Kollau, wie auch immer?
Also das ist ja ein wahnsinnig schweres und wahnsinnig komplexes Thema, was ich auch ein paar Jahre so ein bisschen mitbegleitet habe sogar. Wir sind uns alle einig, dass eigentlich diese große Lösung mit der Kollau 2 perfekt gewesen wäre, die ja jetzt anscheinend nicht möglich ist. So,
wegen Überschwemmungsgebiet.
Überflutungsgebiet und jetzt deklarieren sie das Gebiet wieder anders und dann kriegt es doch jemand. Und also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann haben wir neben uns noch die Baseballanlage, wo ich auch eigentlich immer so ein halbes Auge drauf geworfen hatte, gesagt habe, Mensch, wenn wir die noch kriegen würden, das wäre doch toll. Und ja, dann fahre ich nach England und sehe halt, dass die ganzen Vereine sich irgendwo außerhalb einfach vom Bauer Hansen dann 2 Hektar Land genommen haben, da 4 Fußballplätze draufsetzen oder wie Chelsea 32 und dann da noch ein UFO in die Mitte setzt und sagt so, hier trainieren wir jetzt, würde ich für uns als Verein ehrlich gesagt unpassend finden. Deswegen fand ich die Lösung mit der Weidmannstraße perfekt, zurück zumindest halbwegs ins Viertel, eine Heimat zu haben, vor allem eine Spielstätte, die uns auch gerecht wird. Ich meine, jetzt bei Schnellsen, wer da schon mal war, die Kabinenhäuschen, die sind schwarz-weiß-blau. Ja. Wie gesagt, ähnelt eher einer Bezirkssportanlage als einem B-Jugend-Bundesliga-Fußballplatz, wobei er von der Qualität her echt in Ordnung ist. Ja, es gibt keine Idealvorstellung. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich würde gerne meine Spiele bei VfL 93 stattfinden lassen. Ich finde, es ist ein fantastisches Stadion mit einem ganz tollen Fußballplatz. Mhm. Ich finde die Lage auch persönlich toll, auch wenn sie eben nicht im Viertel ist. Aber es ist zumindest ein Fußballplatz. Ein reiner Fußballplatz, wo man auch, glaube ich, wir hatten jetzt gegen den HSV 300 Zuschauer beim Derby, wo, glaube ich, wenn du das bei VfL 93 gehabt hättest, wo schon ein bisschen Stimmung gewesen wäre. Und ich könnte mir vorstellen, unsere Heimspiele im Winter bei BU zum Beispiel zu machen. Die haben Kunstrasenplatz mit Stadion. Ist zwar auch HSV verseucht, glaube ich, eher BU, aber dann hast du zumindest 2 anständige Spielstätten. Der Idealfall ist natürlich, wenn du irgendwo eine Heimat hast. Weidmannstraße wäre gigantisch, wenn man das ein bisschen ausbaut. Ich glaube, da wäre zum Beispiel so ein Projekt auch mit den Fans Hand in Hand. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn man da mal hingeht, die Traversen mal vernünftig macht, vielleicht mal alles ein bisschen aufpeppt, vielleicht auch noch mit zwei, drei Containern oder einem kleinen neuen Funktionsgebäude oder so. Denke ich mal, da würdest du auch mit einem Etat der AFM hinkommen. Ich bin auch der Meinung, dass sich die Auflagen für die Regionalliga ein bisschen geändert haben. Also wenn ich das sehe, in was für Stadien unsere U23 manchmal spielt, da kannst du mir nicht mehr kommen mit meterhohen Zäunen und all solchen Sachen. Das ist auch alles ein bisschen anders. Da musst du vielleicht ein, zwei Sicherheitsspiele noch wieder bei Wiki machen oder was weiß ich, aber das würdest du auch hinbekommen. Es ist schwer, weil du auf der einen Seite was Tolles Eigenes haben möchtest und da auch wahrscheinlich dein Geld investieren könntest und würdest. Auf der anderen Seite auf fremden Geländen irgendwo sich einzukaufen, einzumieten, temporär wahrscheinlich auch nur irgendwo begrenzt und dann da Hunderttausende von Euros reinzustecken, das sind wir nicht, das haben wir auch nicht. Also das ist so eine ewige Zwickmühle, wo ich leider Gottes auch ein bisschen die Hoffnung verloren habe, dass sich das kurzfristig ändert.
Das heißt aber, das Projekt Weidmannstraße, wenn man es mal so nennen will, wird momentan auch nicht mehr mit der Konsequenz verfolgt.
Bin ich komplett raus aus der Thematik. Okay. Weiß ich überhaupt nicht alles, was ich dazu sagen würde. Du hast mich nach meinem Traum gefragt, nach meinen Wünschen und so. Da, wie gesagt, ich würde mir wünschen, auf zwei Fußballplätzen zu spielen, die auch Fußballplätze sind. Dann kommen mir halt die beiden in den Sinn, wo ich auch weiß, deswegen kommt nicht ein Zuschauer mehr oder so. Aber für die Jungs wäre es schön. Und wenn es eine Ideallösung geben würde, à la Weidmannstraße oder keine Ahnung, Teutonia oder was weiß ich auch immer. Ja klar, bin ich sofort dabei. Sind wir alle sofort dabei. Das ganze NLZ, ich glaube, der ganze Verein würde Hurra schreien, aber jeder, der schon mal auf der Behörde war, nur für ein Perso, der weiß, dass es alles nicht so einfach ist.
Jawohl. Ich habe meine Liste abgearbeitet. Habt ihr noch Punkte? Hast du noch was du ergänzen möchtest? Was dir schon immer mal auf der Seele brannte, was du an unseren mindestens 3000 Hörer loswerden möchtest an dieser Stelle.
Mindestens 3000. Nein, also erstmal danke, dass ich da sein durfte.
Wir haben es ja.
Hat mir Spaß gemacht. Ja, ich glaube, ich bin ja auch ein bisschen da wegen dem Thema NLZ. Ich kann nur sagen, dass also viele zu Recht, glaube ich, in den letzten Jahren sich immer gefragt haben, Mensch, drei Sterne, so und so viel Geld, AFM pumpt da immer Kohle rein ohne Ende. Wo ist denn jetzt mal dieser Spieler, der am Millerntor aufläuft? Ja, ist ja so. Wir als NLZ, ich zähle mich jetzt ja auch seit 2,5 Jahren definitiv fest dazu, wir sehen das natürlich auch. Und wir lechzen natürlich auch nach diesem Spieler, der da endlich aufläuft und dann vielleicht entweder uns zum sportlichen Erfolg schießt oder zumindest mal Ablöse bringt. Das sehen wir auch und da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und ich habe das Gefühl, jetzt seit über einem Jahr, dass wir jetzt das erste Mal die Spieler da haben, die so gut ausgebildet sind und dass wir sie auch halten können, dass da ein Ertrag kommt. Und ich bin echt frohen Mutes, dass das nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass jedes Jahr ein oder zwei Spieler rauskommen, die dann auch wirklich mit 18 oder 19 das Potenzial haben, in der zweiten Liga konkurrenzfähig zu sein. Und das sehe ich, und das meine ich auch gar nicht als Vorwurf an die Spieler, die bisher rausgekommen sind. Die hatten einfach noch nicht die Möglichkeiten über einen längeren Zeitraum, wie die Spieler, die jetzt eben schon da sind und auch schon da waren, als sie 14 oder 15 waren. Und da spricht man über ganz banale Sachen, wie eben einen professionell ausgestatteten Kraftraum mit einer professionellen Betreuung. Ich habe das erste Mal mit 27 Krafttraining machen dürfen unter Anleitung und das hat mir auch noch was gebracht. Und so ein 14, 15, 16-jähriger Körper, da spricht man vom goldenen Lernzeitalter, der wächst sowieso gerade. Und wenn du den dann auch noch in die richtige Richtung trainierst, dann wird der von automatisch ein Athlet. Und fußballerisch haben wir echt gute Jungs da. In der U19 und in der U17 sind da ganz viele Spieler bei, wo ich wirklich sagen kann, wenn die nächsten Schritte machen in den nächsten 6, 8, 12 Monaten, dann können die das schaffen. Und ich will nicht von der Botschaft sprechen, aber das ist so die Hoffnung und auch der Anspruch, aber den wir als NLZ an uns selbst haben, dass da jetzt Spieler kommen müssen und kommen sollen, die eben auch sichtbar darstellen, unsere Arbeit, die wir leisten.
Heißt aber, du siehst die U23 dann auch gar nicht mehr als einen nötigen Zwischenschritt, sondern so wie du es sagst, ist jetzt U19 und dann eigentlich auch, wenn es gut läuft, erste Mannschaft.
Ja, den Anspruch hätte ich als Trainer der U19, ja. Mhm. den Anspruch habe ich auch als Trainer der U17. Natürlich ist es dann wichtig für so einen 18, 19, 20-Jährigen regelmäßig Spielpraxis zu bekommen. Und dann hat die U23 natürlich einen Wahnsinnsmehrwert. Aber ich möchte auch irgendwann mal Jugendspieler produzieren, oder wir als NLZ möchten Jugendspieler produzieren, wo man nicht nochmal, nachdem sie rausgekommen sind aus der Jugend, sagen muss, gib ihm nochmal 2 Jahre, gib ihm nochmal 3 Jahre, sondern wo man sagen kann, ja, den haben wir ausgebildet, 2 Jahre U17, 2 Jahre U19, der kann athletisch das Niveau mitgehen, der kann fußballerisch das Niveau mitgehen. Natürlich muss der sich erstmal an den Herrenfußball gewöhnen, das ist normal, aber das kann man vielleicht auch schon im zweiten Jahr A-Jugend irgendwie hinkriegen, durch Trainingsbeteiligung, durch Testspiele, durch ganz viele andere Aktivitäten. Das muss unser Anspruch sein, klar. Also dann vielleicht nicht wie Wolfsburg, 3, 4, 5, aber zumindest 1 oder 2. Also, ja, das ist unser Anspruch. Und das wird auch klappen, bin ich mir sicher.
Sehr schön. Vielleicht beenden wir das mit einer durchaus erfreulichen Nachricht der U23. Die hat nämlich zwischendurch, während wir uns hier zu Tode geschatzt haben, 4-0 gegen Meppen gewonnen, die bisher mit, ich weiß gar nicht, 20 Punkten, glaube ich, Tabellenführer waren, das auch weiterhin sein werden, aber heute halt mal auf den Arsch gekriegt haben.
Na, wunderbar.
Ja, dann nochmals vielen Dank, Schulle, für die Zeit, dass du da warst.
Gerne.
Und wir hören uns dann wieder in 3 Wochen, wie gesagt, mit Gast Tamara Dwenger vom HFC Falke. Da werden wir sicherlich auch wieder über die Weidmannstraße sprechen. In dem Sinne, schönen Abend, bis denn.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.